Der Sneakpot ist auf dem Weg nach unten und wir besprechen für euch in Folge 846 den Film Der Schacht 2. Mit mir hier, der Mann mit dem Kugelbauch, das ist Robert Krüger.
Ja, ich habe Pflaumen bestellt.
Und die Quadratwurzel aus minus 1. Unser Gast heute Abend, Jan.
Ja, guten Appetit.
Und er hat für uns dieses leckere Essen gekocht, Christoph Perner.
Ja, mit großer Freude habe ich das euch gekocht. Und Stefan Giesbert, was ich nicht verstehe, ist, warum du nichts Vernünftiges zu essen bestellt hast.
Ja, einen guten Abend. Ich habe den Wein bestellt.
Nur Wein war auch nicht froh.
Nee. Aber doof.
Ja. Das ist vielleicht schnell hinter dir dann.
Da gibt's auch andere Wege. So, Christoph, du hast uns dieses Meisterwerk mitgebracht. Nein, der Jan ist hier. Oder müssen wir dir Jan, müssen wir dich vorstellen?
Ich weiß, ich war jetzt auch einige Male schon da, aber ich lasse mich auch immer gerne vorstellen.
Möchtest du dich vorstellen?
Ach so. Ja, ich bin der Jan, ich bin der Sprachenmann, hat sich, glaube ich, hier so etabliert. Das könnte auch mit meinem Beruf und den Sachen zusammenhängen, mit denen ich mich so beschäftige. Ansonsten kennt man mich von Podcasts. Ich glaube, am bekanntesten, jetzt wichtig zu erwähnen, ist die Wendeltreppe ins Nichts.
Die fantastische Wendeltreppe ins Nichts.
Der Quiz-Podcast, wo ihr alle drei in der letzten Staffel zu Gast wart und euch sehr, sehr gut geschlagen habt. Mitunter.
Einige von uns.
Dankeschön.
Es war wirklich großartig, als Fans des Sneakpots auf jeden Fall in die Wendeltreppe ins Nichts reinhören.
Auf jeden Fall, unbedingt.
Hat uns zumindest, Christiane und mir, großen Spaß gemacht, euch dazu.
Uns auch.
Das war so cool.
Genau.
Auch wenn es
auch mitunter.
So auf
Nein, es war toll.
Krone ist so schwer, ich kann gar nicht sagen.
Es war auf jeden Fall jedes Mal sehr unterhaltsam.
Ich habe Christian in der Herzrunde besiegt. Das ist
wichtig.
Mehr als genug, ja.
Ja.
Ja, und Jan, du bist derjenige, der mich wieder zum Studieren verführt.
Auch dazu kommen wir später noch.
Ja.
Wie ihr hört, wir haben eine vollgepackte Sendung, aber erstmal reden wir über Der Schacht 2. Christoph, worum ging es?
Tja, das ist eine gute Frage.
Den habe nämlich nicht ich ausgesucht, alles von mir abwenden. Obwohl ich auch der Horrormann bin, den Film hat der Christoph uns eingebracht.
Du bist vor allen Dingen, das wollte ich eigentlich noch sagen, du bist vor allen Dingen der hier die Punkte im Sneakpot randaliert hat.
Das ist auch wahr.
Ja. Randaliert.
Angepasst. Ja, ich hatte ja schon mal über Der Schacht gesprochen, vor ein paar Jahren, als der gerade aktuell war. Ein spanischer, Horrorfilm im weitesten Sinne. Vielleicht auch so allegorische Dystopie, könnte man auch sagen. Es handelt von einem Gefängnis, was vertikal aufgebaut ist. Die Zimmer alle übereinander und in der Mitte jedes Zimmers, also durchzieht das ganze Gefängnis so ein Schacht. Und so, dass im Endeffekt alle Zimmer miteinander verbunden sind. In jedem Zimmer sind zwei Personen. Und einmal am Tag kommt so eine Plattform, senkt sich eine Plattform, die so schwebt von oben nach unten hinunter und bringt Essen mit. Und zwar das Essen, was jeder Einzelne für sich bestellt hat, als er eingezogen ist in das Gefängnis. Das heißt, ganz oben ist halt diese Plattform noch vollgepackt mit Essen und die Leute haben dann immer eine gewisse Zeit, da was von zu essen und das wird dann halt immer weniger. Und der erste Film war eine Kapitalismuskritik, hat halt dazu geführt, dass die Leute oben eben mehr gegessen haben, als sie bestellt hatten oder als sie brauchen, zum Teil auch Sachen verschwendet haben und dadurch halt ab einem bestimmten Stockwerk nichts mehr ankam unten und die Leute unten verhungert sind. Und
das war im April 2020.
Ja. Und das war von der Story her, war das so relativ straight erzählt. Man konnte dem ganz gut folgen und auch dieser Allegorie und so. Und das ist im zweiten Teil jetzt anders. Da ist, ich meine, von der Grundidee ist das immer noch enthalten. Wir haben allerdings jetzt eine Art Regime, so pseudo-religiös geprägt, die das dafür sorgt, dass jeder tatsächlich nur das nimmt, was er bestellt hat und dass eben auch die Unteren zu essen bekommen. Auf den ersten Blick eine ganz gute Idee, ganz gute Sache, aber wie es halt mit solchen Regimes ist, das führt halt im Extrem dazu, dass dann halt auch wieder eine Gewaltherrschaft und ja, an der Realität vorbei agiert wird und mit fürchterlicher Brutalität und darauf kann nur ein Aufstand folgen, was dann auch passiert. Wir haben eine Protagonistin, die an diesem Aufstand beteiligt ist und es geht dann noch auf ein paar seltsame Ebenen, die man schwer versteht, wenn man den ersten Teil gesehen hat und ich glaube nicht verstehen kann, wenn man nicht den ersten Teil gesehen hat. Ist dann noch so eine komische, immer wieder am Anfang, am Ende und auch zwischendrin wird so ein Basement oder sowas eingeblendet mit so einem Spitzgebäude, auf dem Kinder herumsteigen und herumklettern. Was es damit dann auf sich hat, das wird dann am Ende ein bisschen klarer, aber so richtig klar auch nicht. Also es bleibt ziemlich viel im Unklaren. Ich bin gespannt, was Bob und Stefan ihr gleich dazu sagt, weil ich befürchte, das ist ein ganz schöner Flickenteppich, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat. Und
auch einer offensichtlich, wenn man ihn gesehen hat, wie ich dich so höre.
Dem ja, stimme ich zu.
Naja, es ist halt ein Film, der so zum drüber nachgrübeln anregt und ich glaube, das will er halt auch sein. Also ich glaube, der will gar nicht so sofort verstanden werden.
Also ich glaube, er will das sehr stark sein, aber also es gibt ja Filme da draußen, die regen zum Nachgrübeln an. Bei ihm ja, also da war einfach nur noch Chaos irgendwann, oder? Also
da wildes Chaos,
Ich bin zwar froh, dass du die Zusammenfassung gemacht hast, weil ich habe den ersten sogar am Abend vorher nochmal geguckt oder zumindest so durchgeskippt und mir so, ja. Ich habe einfach nach einer Stunde straight up nicht mehr verstanden, was da alles los ist. Und hab so ein bisschen auch immer, ne? Genau, in dem zweiten, auch schon immer auf die Uhr gelinst. Und zu gucken, wann das vorbei ist. Der zog sich. Es ist ja auch irgendwie nicht klar, ob der jetzt vor oder nach dem ersten spielt, zumindest ganz lange. Ja, aber
ganz lange nicht, aber dann wird's klar, ja.
Es taucht auch eine Figur wieder auf. Ich weiß nicht, da war einiges los. Da war einiges los. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Film, so stellen sich Leute, die keine Horrorfilme gucken, Horrorfilme vor, wo wirklich so die letzte halbe Stunde nur noch Gemetzel ist. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Nicht, gell?
Irgendwie nicht, irgendwie auch schon.
Ja, es war halt, waren so Gore-Elemente drin, aber es war eigentlich kein Horrorfilm, ne? Es war ja kein, war ja nicht irgendein Spannung war eigentlich nicht so richtig drin, oder?
Ist ja gut aufgefallen.
Ja.
Ja, langweilig und nervig.
Ja.
Zwischendurch dachte ich finde ihn gerade im Vergleich doch besser als den ersten oder irgendwie interessanter, allein schon, weil diese ganze komische Kannibalismus-Mystik fehlt. So diese Idee von, und wenn ich jemanden esse, dann nehme ich seine Seele in ihn auf und kann mit ihm telepathisch kommunizieren und so eine Scheiße. Das war nicht so stark. Das war im ersten. Ich hatte es auch komplett vergessen. Das eigentlich.
Wusste ich gar nicht mehr. Okay.
Es war insgesamt weniger Kannibalismus, was schon eine gute Sache ist. Es werden auch diesmal keine Hunde umgebracht.
Wurde nur angedeutet, der Kannibalismus. Ne?
Genau, trotzdem Ebene. War dann halt ein ganz anderes Mystikelement da, wie du auch schon gesagt hast, diese komische Religion da unten und wie jetzt die Hauptfigur mit dem Kerl zusammenhängt. Ich weiß nicht, da war einiges von so Symbolik, die für mich ein bisschen ins Leere lief. Vielleicht gibt es aber auch dafür die Zielgruppe. Ich weiß es nicht.
Ja. Bob, Stefan, euch hat's einfach genervt, oder was?
Ja, massiv. Also ich verstehe nicht, warum jemand das mit Spaß oder warum ich das mit Spaß anschaue. Also gibt ja Leute, mein Gott, will da auch niemanden verurteilen, wenn es jemand Spaß macht, Folter sich anzugucken oder Gemetzel oder mit Essen werfen oder aufeinander kacken, ist mir, könnt ihr gerne machen. Mir macht das nicht Spaß, ich möchte es nicht sehen und es langweilt mich dann auch wieder. Dann prügeln sie sich, jo, okay, irgendjemand wird gewinnen, ja, prügelt euch, skip, 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 ja, okay, guck mal, zwei haben es überlebt, ja, überraschend. Und gar nichts für mich. Also ich habe nicht mal einen Ansatzpunkt so, was mir das sagen könnte, worüber ich dann nachdenken könnte irgendwie. Ja, dieses pseudo-religiöse, die katholische Kirche hat es vorgemacht und noch spektakulärer mit mehr Gold. Aber ja, brutal können die auch. Also, nobody inspects the Spanish Inquisition.
Korrekt. Also, ich bin da nicht ganz so mit so einem negativen Grundgefühl reingegangen, glaube ich, wie der Stefan, wenn ich das so raushöre.
Ich bin ja reingegangen und habe gedacht so, oh, das wird jetzt der Oberhassfilm. Ich hasse, das ist, oh nee, ich will den nicht gucken.
Und dann wurde das.
Und nee, dann war er mir egal. Also normalerweise, wir hatten das ja schon ein paar Mal irgendwie, weiß ich nicht, als du diesen, den Indischen jetzt neulich, wo ich auch dachte, oh ey, jetzt 4:80 oder was, indisches Gesingsange.
2:50.
Ja.
16 Stunden Tanz.
Ja, genau. Das von jemand, der das ja die ganze Zeit lang intensiv gut, gemacht hat. Und da bin ich auch so reingegangen, so, oh nee. Und ich hatte schon die ganze Zeit so die Befürchtung so, oh, wenn du dich da jetzt so reinsteigerst und dann gefällt er dir am Schluss, das wäre auch irgendwie blöd. Aber nee, er hat mich halt, also er hat mich genervt, aber ja, weil ich schon so negativ eingestellt war, war es mir dann halt auch egal und ja, sag mir Bescheid, wenn du fertig bist, so. Also.
Ich hatte, wie gesagt, nicht so diese negative Voreinstellung, weil das, was du damals über den ersten Schacht, ich habe den ja nicht gesehen, erzählt hast, klang an sich so wie eine clevere Idee, so zu gucken, was macht es mit den Leuten damals hast du so Kapitalismuskritik gesagt, aber als ich das jetzt hier so den ersten Part gesehen habe, geht's ja erstmal wieder darum, so ein bisschen wird das Setup ja wieder hingestellt, so die oben essen alles auf und die unten haben nichts mehr und dann gut, dann lernen wir irgendwann, dass sie da jetzt so ein Gesetz etablieren und so weiter, aber da ich das nicht kannte, habe ich erstmal so über den ersten Part nachgedacht und habe gedacht, naja, okay, Kapitalismuskritik ein bisschen, auch so die Frage, was hinterlassen wir den Generationen, die nach uns kommen, so vielleicht, aber habe ich so darüber nachgegrübelt, was könnte hier die Moral von der Geschichte sein, aber relativ schnell wird man dann dahin gestoßen, dass man über dieses, was du eben erklärt hast, wie dogmatische Leitlinien, denen man zu folgen hat und wenn man das nicht tut, dann drohen schlimme Konsequenzen. Das scheint dann eher das Thema vom zweiten, aber wie gesagt, ich hatte ja noch den ersten nicht gesehen, deshalb erstmal so über den anderen Part noch nachgedacht. Und dann dachte ich, ja, das könnte mal sehen, wo das hingeht, das könnte mir vielleicht irgendwie noch gefallen, auch wenn ich am Anfang abgestoßen war an dem Film, weil es eigentlich keine Figur gibt, die ich irgendwie sympathisch finden kann. Also auch unsere Hauptfigur, die ja am Anfang noch so einen Begleiter hat und dann schwer, alle in diesem Film sind irgendwie, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber sie sind alle irgendwie hässlich und irgendwie unnahbar und ich möchte mit keinem von denen irgendwie auch nur eine Minute irgendwo verbringen müssen, was es schwer macht, irgendwie Mitleid zu haben. Also klar, die eine, die Hauptfigur, die Frau, die wir die ganze Zeit begleiten, die kennen wir dann irgendwann am besten von allen und demzufolge ist es dann halt die Figur, wo wir dann hoffen, dass sie irgendwie nicht allzu sehr zu Schaden kommt. Aber auch die wuchs mir nicht ans Herz, wie es eine Hauptfigur in einem Film irgendwie tun sollte. Und dann ging es mir irgendwann sowohl wie das, was Jan als auch was Stefan gesagt haben, der Film verlor seinen Fokus irgendwie. Ständig sieht sie dann wieder Leute, die eigentlich schon tot sind oder eigentlich schon weg sind. Also irgendwie, das steht dann dauernd wieder im Weg rum und man weiß dann nicht mehr, sind jetzt Traumsequenzen? Ist es jetzt irgendwie Rückblick? Ist es Foreshadowing? Hat sie irgendwie Drogen genommen oder was? Keine Ahnung. Es meandert dann so rum und der Film versucht fürchterlich bedeutungsschwanger rüberzukommen. Aber eigentlich verheddert er sich immer weiter in seinem ganzen Getue. Und wenn dann so Gore-Szenen kommen, zum Beispiel dieser große Kampf, von dem Stefan gerade sprach, O2 haben es überlebt, während dieser Kampf läuft, also du hast, alle Leute haben braune Jacken an und es ist alles fürchterlich entsättigt gezeichnet und überall fliegt schwarz, dunkelbraunes Blut durch die Gegend. Und das, es ist so unübersichtlich, dass du hin und wieder mal in diesen verschmierten, dreckigen Gesichtern mal irgendeine Person erkennst und denkst, ah ja, ich glaube, er holt gerade mit, ach ne, ist Schnitt, keine Ahnung, wem er jetzt gestochen hat und ob er getroffen hat, ist egal. Also es ist dann auch so, da kannst du auch nicht folgen und am Schluss liegen dann irgendwie zwischen den Leichen zwei Leute, die man schon mal gesehen hat, die haben überlebt. Das ist alles so, zu dem Zeitpunkt habe ich auch nur noch immer auf die Uhr und dann, wie lange geht denn diese Scheiße noch? Und dann hatte ich online gelesen irgendwie, man muss unbedingt dranbleiben und den Abspann gucken, weil da kommen noch Sachen und so weiter und
aber nur für die Leute, die den ersten Teil gesehen haben.
Ja, ich habe mir das dann alles hinterher angeguckt, was ich da verstehen muss und was da der Sinn von der Sache ist und wer der Typ ist und so. Aber das ist doch auch bloß dran geschraubt, um noch so ein bisschen mehr Bedeutungsschwangertum zu heucheln, oder? Also das ist doch...
Ja, also die letzte Szene mit ihm, also mit dem Protagonisten aus dem ersten Teil, fand ich auch... Ja, da wird dann so getan, als wäre er halt der Vater von dem Kind, dessen Tod sie verursacht hat. Das schwingt da so ein bisschen mit.
Ja, genau. Genau das soll das heißen, ja.
Ja, genau. Mhm. Aber das ist eigentlich auch egal. Also ich fand überhaupt diese persönliche Ebene von ihr hat mich nicht wahnsinnig interessiert.
Ich wusste nicht genau, was da Sache ist.
Obwohl die ja eine der wichtigen Ebenen dieses Films wohl sein will, nämlich dieses Erlösung, ihre Selbstaufopferung und dadurch dann eben Erlösung. Deswegen auch diese, wie du immer gesagt hast, dass immer Gestalten auftauchen, die schon tot sind, weil sie halt eben auch auf der Schwelle zum Tod war und eben so Art, also so habe ich es verstanden, so eine Art Fegefeuer ist, wo es halt für sie darum geht, irgendwie Erlösung zu finden durch die Selbstaufopferung dann am Ende. Oder
ach, du meinst, der Schacht ist das Fegefeuer?
Ja, irgend sowas in der Art.
Oder dieser oder Untergrund.
Oder die unteren Stockwerke oder der Untergrund darunter ist das Fegefeuer, irgendwie sowas.
Äußert ja, nicht die eine Figur, die sich irgendwie anzündet sogar, dass das Fegefeuer sei? Also so im Sinne
kann sein, ja.
Von der Mythologie, ja. Irgendwas war da.
Ja, und wir sehen ja auch irgendwann, wie viele Stockwerke das Ding wirklich hat. Und die Anzahl der Leute, die auf jedem Stockwerk, da kannst du das ausmultiplizieren, dann weißt du.
Ja, klar.
Das ist alles so, oh, ja.
Ja, und also das war...
Oh, ja, ist mir jetzt aufgefallen, danke.
Das war alles dieses Persönliche von ihr und diese Fegefeuergeschichte und auch, ja, das war mir so... ich habe das schon gesehen, aber ich brauchte das nicht. Was ich nach wie vor interessanter fand, war eben diese gesellschaftliche Allegorie, die halt jetzt, ja, wie ich schon gesagt habe, weggeht von der... von dieser Kapitalismuskritik und jetzt eben dahin geht, so wir haben eine Reaktion auf den Kapitalismus und eine Lösung und die ist dann halt auch keine Lösung, weil es halt auch im Verderben wieder endet. Aber das war natürlich auch nicht ganz auserzählt.
Oder? Ja, ich finde, wir sollten es zumindest mal versuchen. Bob hat es eben auch schon so ein bisschen gemacht. Ich bin ja nun auch, ich muss ja auch hier meinem Ruf gerecht werden. Ich mache jetzt zum Beispiel auch den Horrorfilm-Podcast Team Schere und da ist ja immer eigentlich mein Ziel oder unser Ziel, jeder Geschichte erstmal zuzuhören, egal wie palpig und trashig das ist, zu versuchen, so die gesellschaftlichen Implikationen daraus zu holen und zu gucken, was will der Film eigentlich erzählen. Und ich glaube, beim ersten, da hast du auch recht, Christoph, ist das ziemlich klar, so, dass der will diese Kapitalismuskritik. Und ich fand den schon nicht so geil. Ich finde auch die Kritik und die Allegorie, die er aufmacht. Oder so. Ja, genau, weißt du, das ist halt mein Problem. Okay, ich finde diese Allegorie, die er aufmacht, irgendwie politisch krumm. Ich stimme mit der nicht überein, aber ich kann es zumindest deutlich erkennen. So. Und ich sehe auch, dass er irgendwie so ein bisschen dieses eigentlich interessante Prämissending von so Staatenbildung macht, ja. So, lass es irgendwie Staatsvertrag sein, weiß nicht, Herr der Fliegen, irgendwas. So, ich sehe, dass das alles irgendwie macht und kann und ich muss damit moralisch nicht übereinstimmen, aber ich sehe, er macht's. Und hier beim zweiten fiel es mir schon wirklich schwer. Also mein Notizzettel ging auch so, da waren dann so ganz viele Pfeile und ganz wenig Inhalte noch drauf. Also ich bin jetzt auch noch nicht ganz sicher im Versuch, diese Analyse rauszuarbeiten, was er eigentlich wollte. War es ein Kommunismus? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn der erste Film Kapitalismus schon falsch verstanden hat, dass dann der zweite auch Kommunismus falsch versteht, weil Kommunismus ist ja auch nicht, jeder kriegt jede Woche das, was er bestellt und dann wird durchgetauscht oder so. Ne? Und selbst wenn er sagen will, das ist Kommunismus, erzählt er dann ja weiter, ja, das ist auch nur eine Ersatzreligion und am Ende kann es ohne starken Führer auch nicht klappen. Keine Ahnung. Also das sind auch alles so keine Erzählung, den ich irgendwie anhänge oder den ich Großes abgewinnen kann. Also auch wenn ich es versuche, mich auf diese Ebene zu begeben und zu sagen will, okay, was ist unter dem ganzen Quatsch? Was ist da irgendwie die Geschichte, die er erzählen will? Dann ist es auch keine, die mir irgendwie was sagt.
Was fandst du an der ersten Allegorie im ersten Teil schräg?
Na, erstmal, also das ist ja auch nur eine ganz Holzhammer gezeichnete Version vom Kapitalismus,
total,
die auch viele Sachen vom Kapitalismus, die ihn eigentlich so schlimm machen, auslassen. Zum Beispiel, dass Reichtum weitergegeben wird, dass du verschiedene Voraussetzungen hast. Das ist ja überhaupt nicht so, sondern es wird jede Woche neu durchgemischt oder jeden Monat.
Ja, stimmt.
Und du darfst sogar wünschen, was du hast. Das heißt, jede Erzählung, die dieses System kritisiert schon mal ein System, das komplett unterschiedlich ist zum Kapitalismus. Und dann findet wiederum in dem Film gleichzeitig so eine ganz komische, ja?
Oder? Im Endeffekt nur ein Aspekt vom Kapitalismus, nämlich.
Ja, genau, nicht mal der interessante eigentlich.
Diejenigen, die es können, halt mehr verbrauchen als sie müssten und auf Kosten von anderen, die halt weiter unten sind.
Also alle nehmen sich zu viel ist irgendwie, also nein, die Privilegierten nehmen sich zu viel ist ein Aspekt am Kapitalismus, aber vielleicht nicht der entscheidende bei so einer
Erzählung. Ist halt nur dieser eine Aspekt, der hier beleuchtet wird, ja?
Genau, aber in dem Rahmen kann ich das von mir aus kaufen. Find's aber auch selbst da schwierig, weil auch so ein bisschen so eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, weil der eigentlich erzählt, es sind gar nicht die Reichen schuld, sondern wir könnten ja was gegen die machen, wenn die ganzen Armen sich mal nicht gegenseitig bekriegen würden. Da ist auch wieder ein bisschen was dran, aber ich find's schwierig, die Schuld trotzdem so komplett dazuzuweisen, weißt du, weil es da auch im echten Kapitalismus viele Leute gibt, die einfach nicht politisch aktiv werden können, weil sie mit Überleben beschäftigt sind oder so. Und das wären in diesem Modell ja eigentlich alle. Das heißt, ich kann nicht anfangen, die Leute, die seit Wochen nichts zu essen haben, dafür verantwortlich zu machen, dass sie sich mit ihren Nachbarn bekriegen und die essen, statt nach oben zu treten, weil sie gar nicht können. So, das ist eigentlich auch ein Effekt vom Kapitalismus, den der Film aber auch komplett missachtet. Und fernab davon finde ich einfach, das hatten wir ja auch schon mal, dieses sehr negative, der Mensch ist das Menschen-Wolf-Menschenbild, nie so richtig geil. Deswegen fand ich den ersten doch eher unangenehm zu schauen, plus diese ganze Kannibalismus-Mystik hat mir nicht so gefallen. Aber wie gesagt, ich kann in dem zumindest die Aussage klar erkennen, die der irgendwo machen will, was mir hier wesentlich schwieriger fiel.
Ja, hier ist gar nicht so klar, ob es ihm um die gesellschaftliche Aussage geht oder um die persönliche.
Ich meine, es fällt ja mehrfach das Wort Kommunismus, aber auch so ein bisschen herabschätzig oder als Slang für das, was diese Gesellschaft, diese Gesetzeshüter, die auch irgendwie dann so polizeimäßig auftreten, versuchen einzurichten, ne?
Mal noch die Frage die innere Logik ist auch teilweise kaputt, ne? Also irgendwie, bevor man dann irgendwie weiß, was, dass er in der zweiten Hälfte so komplett seine Logik und alles aus dem Fenster wirft, dieser Messias-Typ da zum Beispiel, der hat irgendwie seine Gang um sich rum und der kommt immer von oben. Wie schafft der das immer, seine Gang, also wie treffen die sich immer wieder jedes Mal, wenn alles resettet wird und wie kommt der immer nach oben, wieso ist der nie auf Stock 312? Ich hätte da ganz viele Fragen, ich habe auch das Außen vermisst, ich habe dann auf YouTube im Nachgang so ein paar Szenen aus dem ersten gesehen, da gab es ja wohl irgendwie noch Szenen, die draußen gespielt haben oder so Erklärungen.
Gibt's auch
hier auch? Ja, es gibt diese Interviews, ja, das ist aber auch alles.
Gab es da im ersten mehr?
Ich weiß nicht, ich habe da immer so Leute gesehen, die irgendwie das Essen gekocht haben und so, also und irgendwie so ein...
Ah, ja, stimmt, du hast recht, ja.
Die einzige Szene, die Richtung die Wetz haben, ist diese komische Schwerelosigkeitssache, die ich wiederum ganz geil fand, so vom Effekt, ne? Weil man sich ja schon fragt, wie redistribuieren sie die Leute?
Ja, gut, aber auch aber da wird dann ja auch wieder, das macht ja auch wieder Fragen auf, so, was ist
genau,
im Weltall oder was ist da los?
Sind wir im Weltall oder ist es das Fegefeuer?
Genau. Und das weiß ich nicht, ob ich jetzt weniger vermisst hätte, wenn ich den ersten gesehen hätte, aber so hatte ich das Gefühl, ich habe hier ganz viele Fragen irgendwie, die mir nicht beantwortet werden.
Ja, auch diese seltsame Feuersäule im Keller mit den ganzen Kindern drauf, für mich nicht so richtig einleuchten. Ich habe dazu gelesen, was die Erklärung sein kann, aber also ist seltsam. Also irgendwie unschuldige Kinder, die dann auch irgendwann anfangen, nach oben zu drängen und der Oberste erreicht dann aber auch nur, dass er auf der untersten Stufe des Schachts sich wiederfindet. Also strange. Also,
ja, am Anfang sind sie unschuldig und dann fangen sie an, Agents of Chaos zu werden und dafür werden sie dann bestraft. Und der als erster, der sich quasi da durchgesetzt hat oder so, ja, aber was will mir das jetzt Schönes sagen? Also,
ja, genau. Und das ist, wie du ganz richtig sagst, auch irgendwie dran geflanscht. Also das ist so, was soll das jetzt in dieser Geschichte? Außer, dass es halt unangenehm ist, weil man Kindern in einem Horror-Film-Setting halt nicht haben will eigentlich.
Ja.
Tja, no. Thema Figuren noch. Erstens ist euch aufgefallen, dass die zweite Frau, mit der sie da eine Weile lang dann in der Zelle sitzt, dass es Tonks aus dem Harry-Potter-Film ist. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich die kenne.
Nur sporadisch Harry Potter genossen. Deswegen nein. Ist es eine Lehrerin oder?
Machen wir einfach zum zweiten Punkt, den ich euch noch fragen wollte. Nämlich, was ist mit diesem Bruder los, der so ein Beef mit der Wurzel aus -1 hat? Kann man das irgendwie mit erklären?
Ja, das ist schon ein bisschen albern, gell? Weil wenn er Mathematiker ist, sollte ihn das nicht so echauffieren, oder?
Also, ja, genau, dass ihn das so mitnimmt. So ein Quatsch. Das ist doch eine Erlösung. Ja. Oh nein.
Ja, und vor allem ist, zeigt es halt nur, dass die Mathematik als, aus so Gedankenspielchen besteht.
Wie und, das Leben.
Ja, oh. Also, da braucht man sich doch nicht so drüber aufregen. Also das ist schon, also ja, fand ich auch seltsam.
Aber das kam für mich so vor, als ob das auch irgendeine Lügengeschichte ist, die er auftischt. Also es deckte sich echt? Ja ganz vieles von dem, was er innen erzählt hat, wo er herkäme, nicht mit dem, was in diesem Interview quasi rauskommt über ihn. Deshalb, ich habe das dann nach den nächsten Interview-Szenen habe ich nicht mehr geglaubt, dass er wirklich Mathematiker ist. Also,
aber der hat es ja überall hingepinselt. Also.
Ja, weiß nicht, weil es irgendwie so eine Cover-Story ist oder ich weiß es nicht.
Der hat doch ein schweres Los mit seiner Pizza einfach, ne? Also Pizza schon geil, aber wenn du irgendwie eine Weile lang jeden Tag nur Pizza essen musst?
Ich würde sagen, genau andersrum. Also ich finde Pizza überhaupt nicht geil, aber wenn du dir was aussuchen musst, was du immer essen musst, dann ist es halt
doch
schon...
lieber Bratkartoffeln oder so. Und dann lieber diese
Pizza
Kroketten.
Ist doch viel, viel komplexer, viel vielseitiger. Das ist doch, besteht aus viel unterschiedlicherem. Also viel besser als immer nur Kroketten zu fressen.
Auf jeden Fall wäre ich froh, wenn ich keinen Nachtisch hätte. Das Panna Cotta aus dem ersten Teil oder so, ne?
Die Torte in Mitte.
Das ist jetzt die eigentliche Frage. Was würdet ihr bestellen?
Ja, die Leute schienen das nicht zu wissen, dass das das Einzige ist, ne? Das ist ja auch irgendwie Konzept, oder? Die denken, dass sie irgendwas bestellen, was so ein Goodie ist oder so.
Ja, das stimmt.
Weil sonst würde doch niemand hingehen und würde Pflaumen bestellen oder Panna Cotta oder irgendeinen Nachtisch oder Wein oder so.
Vielleicht, ja.
Ja, also ich hätte dann wahrscheinlich saure Nieren bestellt.
Geil.
Die Frage, ob das gut ist jeden Tag, ich weiß es nicht.
Es geht ganz schön an die Nieren auf Dauer, meinst du?
Ja, genau. Ja.
Kann man eigentlich nur ein Objekt bestellen oder so ein ganzes
Gericht? Das haben wir auch gerade gefragt, weil sonst kannst du auch irgendwie hier, ne?
Also niemand hat
ich meine, eine Pizza ist ein ganzes Gericht, gell? Also es ist schon ein großer Unterschied, ob irgendwie eine Pflaume, die halt ja direkt vom Baum genommen wird oder eine Pizza, wo verschiedene Sachen drauf sind. Also ist schon
dann
sehr
kannst
ungerecht.
Kannst auch so ein Beef Wellington oder so holen und hast dann...
Ja, das ist gut.
Das ist eine gute Idee, ja.
Das ist sowohl ein Gericht als auch nur ein Objekt.
Der Jan hier.
So schöne Rinderrouladen mit Rotkohl und Klößen.
Geil, das geht eine Weile jeden Tag.
Boah, ja. Rotkohl jeden Tag. Super.
Es ist doch ein langer Schacht, ich meine, da ist doch Luftzug.
Nürnberger mit Sauerkraut.
Die Armen, die über dir wohnen.
Ja, schön, aber sonst leiden doch immer Musik die unten, da müssen doch die oben mal auch leiden. Das, ja, ist doch, stimmt, das so verteilt gerecht. Doch die Gerechtigkeit wieder.
Ja, stimmt.
Wie es da drin wohl gestunken haben muss in dem Ding.
Der Film hat übrigens auch diese komische, diese Bestrafungssache, wenn du das Essen nicht zurücklegst auf die Plattform, hat er auch, glaube ich, 10 Minuten, nachdem er uns diese Mechanik erklärt hat, hat er die einfach wieder vergessen.
Ah, dass es entweder ganz heiß oder ganz kalt wird, ne? Das ist im größeren, im ersten größeren Plotpunkt.
Ja, genau, die werden da irgendwie.
Hier wird es komplett vergessen, du hast recht.
Oder verbrannt ist, wird zweimal gezeigt, es wird gemacht irgendwie, einmal kalt, einmal warm. Einmal verrecken die Leute dabei auch und einmal schaffen sie es gerade noch so. Und dann weiter unten, irgendwann später im Film, diese riesigen Schlachten und die schmeißen den Leuten ja dann noch das Essen irgendwie an den Kopf und so. Mhm. Wahrscheinlich, um diesen Effekt auszulösen, aber nichts davon passiert mehr, ist alles wurscht.
Ja, das machen sie doch dann immer gleich ins Klo.
Ja, aber da wurden Mengen rumgeschmissen von 20 Leuten, das vorher... Haben zwei Leute es nicht geschafft, das in den Schacht zu schmeißen rechtzeitig und da sollen dann diese Mengen noch schnell entsorgt werden, während die da kämpfen? Na, genau.
Tja.
Und das ins Klo machen? Passt das mit Kommunismus? Ist der Kommunismus so eine verschwenderische...
Ach, das passt da alles nicht so richtig.
Da passt so gar nichts, ne?
Nee. Da passt wirklich gar nichts.
Seht ihr nicht eher die katholische Kirche hier?
Das war schon so pseudoreligiös, aber eigentlich sehe ich da nicht die katholische Kirche, weil es hat sich niemand...
Stark genug.
Ja, vor allem hat sich, also auch was Kommunismus angeht, ich sehe da Kommunismus, ja, aber ich sehe nicht Stalinismus oder sowas, weil die Macht hatten, haben sich nicht bereichert oder so. Also der ist schon gleicher unter Gleichen geblieben.
Also ich sehe da auch eher Kommunismus, wie sich Kapitalisten Kommunismus vorstellen.
Ja.
Und ja, weiß nicht, keine spezifische Religion, aber so diese Mechanismen so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Es fällt, wie gesagt, es fällt alles hinterher halt so ein bisschen runter von der Plattform, ne?
Ja.
Ist auch lustig, übrigens im Englischen heißt der Film The Platform, also die Plattform, und hier heißt er der Schacht. Also genau das Gegenteil, quasi einmal das eine Objekt und einmal das drumherum. aber der spanische Originaltitel El Hoyo, also das Loch.
Das Loch, ne?
Ja. Gibt der deutschen Übersetzung dann eher mehr recht.
Das Loch. Tja, ja. Fahren wir jetzt da raus.
War auf jeden Fall einer der Filme aller Zeiten.
Was?
Sehr schöner Satz durch weglassen.
Ist ein Film, den man gucken kann, definitiv, ja.
Still an option on the menu.
Punkte muss man geben, habe ich gelernt, ne?
So ist das.
Jan-Punkte.
Du musst dich nicht dran halten. Du kannst es auch jetzt wieder neu, Neues überlegen.
Ich habe vorher eine Technicality-Frage. Was ist rein theoretisch das Niedrigste, was man bei euch geben kann? Also gibt's die Null? Weil bei Letterboxd geht's ja bei N halb los, was bei euch die Eins wäre.
Ich glaube, bei uns wurde schon Null gegeben, ja.
Bei uns wurde schon Minuspunkte gegeben.
Ja, aber das ist Quatsch. Sowas macht nur der Martin.
Okay, wenn Null geht, dann möchte ich eine Eins geben.
Okay.
Ja, da bin ich bei dir. Ich gebe auch einen Punkt. Es war wirklich scheiße.
Also, okay.
Ist halt nicht meine Art Film.
Ich gebe zwei.
Du Fanboy.
Wenigstens am Anfang so ein kleines bisschen interessiert hat. Und dann aber auch schnell nicht mehr. Und nee. Es war erstaunlich wenig, also wie du schon vorhin gesagt hast, Christoph, es war so wenig Horror, Gore stört mich nicht in dem Sinne. Es war vor allem langweilig.
Ja, genau, das geht mir auch so. Also mich stört Gore nicht so und Horror war es eben nicht und Spannung war es eben auch nicht. Mir hat es schon ein bisschen was gegeben, gerade in Verbindung mit der Erinnerung an den ersten und dann eben so ein bisschen drüber nachdenken, was passiert hier eigentlich und was will mir das zeigen. Und also ist nicht so, dass mich dieser Film völlig kalt lässt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich es für einen tollen Film halte. Aber ich gebe dem schon 3,5. 3,5 sind 4.
7,5 zusammen.
Sehr gut.
3,5 bis 4.
Wenn Filme in der Summe im Sneakpot plus Gäste noch nicht über 10 kommen, dann ist schon immer was faul, auf jeden Fall.
Na, immerhin sind wir uns einig. Also fast einig.
Ja, das stimmt.
Ziemlich einig.
Okay. Gut, dass ich gesagt habe, ich lasse auswählen dieses Mal.
Ja, dadurch bin ich jetzt schon klar.
Du hättest ihn ja nicht ausgewählt, oder? Hättest du den mitgemacht?
Nein.
Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Ich war so krass, Mann, was ist denn heutzutage alles ein Franchise? Ich war schon überrascht, dass X diese Horrorfilme zum zweiten oder einen dritten Teil schon bekommen hat. Und dann sagst du mir, es gibt der Schacht 2. Von allen Dingen. Also hätte ich alle Filme ranken müssen, die ich je gesehen habe, wie wahrscheinlich ist es, dass sie einen zweiten Teil bekommen, wäre der so in den unteren 5% gelandet.
Also so ab Stockwerk.
Genau. 300.
Genau.
Ja, vor allem war es halt so ein Prämissenfilm. Das ist so wie Titanic 2, den es ja auch gibt, ne?
Was? Also ist so, den wirklich? Oder
natürlich,
ist es nur eine Legende, dass es den geben sollte? Ich glaube, der ist nicht entstanden, oder? Den sollte es nur geben.
Ich kenne das auch nur so als...
Ich werde das jetzt sofort IMDb.
Ich kenne auch diese Behauptung, dass der gedreht werden soll, aber ich glaube, er wurde nie.
Es gibt hier als Low-Budget-Film.
Long-Awaited Sequel to Titanic von 2017. Ist ein Short-Film. Ah, es gibt hier immer noch.
Aber ungefähr auf dem Level sehe ich der Schacht 2.
Ah, nee, warte mal. Es gibt doch von 2010 ein Videofilm. Film, straight to video, 1:30, ja, das ist normal, doch, Titanic 2. Aber halt
als von irgendwelchen
anderen Leuten, also nicht.
Ja, das gilt ja nicht.
Gibt es jetzt so ein Cinematic Universe, der Schacht Tokyo Drift, der Schacht Reborn, der Schacht Origins.
Ja, genau.
Der Schacht Berlin.
Der Schacht 2048. Berlin.
Genau.
Ja, es gibt doch jetzt hier die Haus des Geldes Berlin, Christoph, deswegen mich drauf.
Ja, habe ich auf der Liste, will ich schauen. Obwohl mich die anderen schon so gelangweilt haben.
Ich kenne das, wenn so Franchises manchmal irgendwie so 7, 8 Teile haben und dann ist der 8 auf einmal wieder gut. Das macht mich fertig. Das ist mir passiert bei hier Leprechaun, diesen Horrorfilm mit dem irischen Kobold. Es gibt irgendwie dann nochmal, vor ein paar Jahren gab es nochmal Leprechaun Origins und Returns, also Teil 7 und 8. Und einer von denen war richtig geil. Ich vergesse leider immer welcher. Deswegen läuft die Empfehlung so ein bisschen ins Leere. Der von Steve Kostanski, der eh gute Horrorfilme. Auch der andere war furchtbar. Egal.
Ja, ich habe ja mehrere, wo du so eine Reihe drüber gemacht hast. Dieser Zombie-Film mit der Ukrainerin. Verdammt, ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Ach, Resident Evil.
Resident Evil. Habe ich mehrere geschaut und irgendwann hat es mich dann gelangweilt und dann habe ich nicht weitergeschaut. Und dann erfahre ich 15 Jahre später von dir, dass der Film, der danach kam, dass es da dann wieder gut wurde.
Vier und fünf sind die größten Actionfilm-Weltkulturerbe, die wir haben. Wirklich, das ist unfassbares Kino. Wirklich.
Und ich bin nach dem dritten ausgestiegen.
Begleitetes Hören machen beim Spätfilm über die nächsten 7 Jahre.
Sehr gut. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich auch mindestens 5 oder 6 gesehen hätte, weil ich eben so gelangweilt war am Ende.
Es liebt auch nicht jeder Teil 4 und 5, aber einige so auch Connoisseure in meinem Umfeld auf jeden Fall würden mir dazu stimmen.
Hm. So, was trinken wir denn eigentlich?
Genau,
was,
Zeit was für die Frage bestellt? Der was habt ihr euch bestellt?
Ich habe mir was Spanisches bestellt, natürlich.
Ich auch.
Was hast du dir bestellt, Jan?
Ach so, ja, ich stand heute planlos im Rewe und dachte, irgendwas Spanisches. Ich dachte, am Ende habe ich so ein Rioja, der auch noch aussieht wie Blut, wäre passend gewesen. Gab's nicht. Ich habe, ich glaube, das...
Was also ein so ein Rewe, wo es kein Rioja ist? Da los?
Egal, ich habe, ich glaube, einfach das bekannteste spanische Bier, Estrella Damm, ist so ein Lager irgendwie. Ich habe auch heute erst erfahren, es gibt mehrere spanische Biere namens Estrella von ganz verschiedenen Brauereien, nichts miteinander zu tun haben. Das hier sah mir am wenigsten schlimm aus.
Die sind alle immer fürchterlich dünn, ne? Und in 0,25 Liter Flaschen, oder?
Ist ja wie ein Kölsch.
ja, so in die Richtung.
0,33 immerhin.
Immerhin.
Ich mach mal eins auf.
Ah, du hast mehrere, das ist ja sehr klug.
Die gab's nur im Viererträger und ich dachte, jetzt muss es auch schmecken.
Ja gut, dann ist natürlich, ist notwendig.
Die sind meist very inoffensive, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja. Was Verschwendung. Ich trinke Brandy, Conde de Osborne.
Ja, bietet sich ja an. Ich habe, wie ich schon in der anderen Moderation gesagt habe, ich habe mir Wein bestellt, allerdings aus Südafrika. The Chocolate Block hat mir mein Cousin empfohlen als seinen Lieblings-südafrikanischen Wein und hat er mir zum Geburtstag, glaube ich, mitgebracht. Der ist ja jetzt auch erst 2 Wochen her oder so und deswegen habe ich den jetzt mal aufgemacht.
Mhm. Und Bob?
Ich hatte keine Lust auf Filmbezug. Ich stand da kurz vor dem Brandy, Blutrot. Aber den habe ich nicht mitgenommen. Ich habe dänischen Whisky genommen. Da steht Floor Malt drauf, also ganz unten auf dem Boden, wisst ihr? Da hast du deinen Filmbezug.
Du bist hier der Messias, also.
Genau, also dänischer Roggenwhisky.
Boah, der riecht so, als müsste ich jetzt gleich nochmal hochgehen und mir Käse holen. Das ist wirklich sehr...
Und dann schön genüsslich Käse essen ins Mikro.
Es ist gar nicht so ein schlechtes Bier.
Okay. Echt?
Auch gar nicht so dünn oder so. Vielleicht war auch nur so, es so schlecht geredet habe.
Vielleicht hatte ich eins von diesen anderen Estrella-Dingern. Ich glaube, ich habe immer das Estrella Galicia tatsächlich getrunken.
Ja, das stand auch noch daneben. Das auch noch Especial, wo irgendwie dann keine Ahnung, was da anders ist. Dieses ansprechend, das ist eigentlich ganz lecker hier. Wäre jetzt nicht mein Lieblingsbier, aber für den Filmbezug kann man das mal machen.
Ja. Aber du trinkst doch gerne Kölsch.
Ich trinke sogar sehr gerne Kölsch. Also ich habe eine Kölsch-Tierliste, ein Ranking, das ich euch mal schicken kann, aber das führt jetzt vielleicht auch zu weit.
Okay, Estrella Galicia ist tatsächlich aus...
Eine was? Eine Tier? Ach so, jetzt habe ich es verstanden, ja. Ich war jetzt gerade bei Tieren.
Alle kölschen Tiere sind da drauf.
Ja.
In den Wikipedia-Artikeln steht direkt auch oben drin, not to be confused with, und dann das andere. Und in dem anderen Artikel genau geht das Gegengesetzliche. Als
sehr gut.
Das scheint ein häufiges Problem. Ist gleich der erste Satz noch.
Habe ich auch heute erst im Rewe gelernt, wie gesagt.
Ja. Das eine ist aus Barcelona, das andere aus A Coruña. Also, nicht dasselbe. Gut, wie geht's weiter?
Wes Anderson.
Ich sehe was du nicht siehst, genau. Die, Wes Anderson Film.
Hab ich nicht gesehen.
Filmsammlung. Gut, dass wir uns dafür verabredet haben.
Es war viel los.
Ja. Immer.
Also ich hab's geschaut.
Du hast geschaut, ich du hast auch. Sogar komplett ja. geschaut.
Ich habe dir ganz, also müssen wir kurz erklären, was das ist. Ich wusste das auch vorher gar nicht, dass das gibt. Es sind, glaube ich, mehrere so Kurzfilme, die alle irgendwie letztes Jahr erschienen sind, jetzt nochmal von Netflix als Anthologie gebündelt wurden. Ich glaube, gerade der erste, der auch der längste ist, ist auch der irgendwie, der eben gewisse Preise eingefahren hat und irgendwie ganz, ganz gut wegkam.
Ist das so? Okay.
Ich glaube.
Da, genau. Also wir haben hier eine Verfilmung von einer Roald Dahl Geschichte, Kurzgeschichte. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel mir dazu sagen kann. Ist so eine bisschen so halb magische Geschichte von einem Yogi, der durch innere, wie nennt man das, so im Endeffekt durch Meditation, wenn man so will, es hinbringt, dass er ohne die Augen zu öffnen sehen kann und dann eben auch so in Dinge hineinschauen kann und sowas. Und ein anderer liest diese Geschichte über den, ein Brite, und macht das dann auch und wird dann dadurch, bescheißt dann dadurch beim
Blackjack.
Beim Blackjack wird super reich, aber spendet dieses Geld alles. Das ist im Endeffekt die ganze Geschichte. Ja. Und das in den üblichen Wes Anderson-Bildern.
Ich wollte gerade sagen, wie bei Wes Anderson, so oft geht es gar nicht so um die Geschichte, ne? Sondern ja, um die Präsentation. Ich glaube, egal wie wenig man verraten will, den besonderen Kniff sollte man noch verraten, nämlich ist irgendwie die Geschichte und das Lesen und Schreiben der Geschichte schon im Vordergrund, ne? Also
Deswegen habe ich es jetzt auch so gespoilert, ja? Weil es eigentlich relativ wurscht ist, was die Story ist.
Genau, und es wird eigentlich
immer... Es geht schon um die Art, wie es erzählt wird.
Genau. Also eine Figur, ein wechselnder Erzähler, spricht quasi direkt die Kamera an, ne? So. Mhm. Und die Geschichte wird mehr oder weniger als Geschichte vorgelesen oder aufgesagt, so im Sinne von sad eye, the answer oder so, ne?
Das ist die ersten zwei Male richtig lustig und danach fand ich es ganz schön doof.
Das muss man halt abkönnen, das ist ein besonderer Stil und eine besondere Erzählweise ist so.
Ja.
Und das haben auch, kann ich schon mal sagen. Ist das so?
Ja, stimmt.
Sagte ich.
Ja. Es ist hier halt so Wes Anderson-mäßig, dass ich es als Getue empfinde. Weil wenn das neu wäre, wenn man das zum ersten Mal gesehen hätte und auch dieses Color Grading und so und diese Bühnenhaftigkeit, das ist hier halt so, wie Wes Anderson das halt schon seit Jahren macht und dann halt noch auf 11 gedreht. Also diese
hier muss er halt Kulissen, nur 40 Minuten füllen, hast du recht.
Die Kulissen, die dann hinter ihm weggehoben werden und so, das ist alles ganz lustig und ganz nett und ganz künstlerisch, aber es ist gar nicht neu und überhaupt nicht innovativ. Es will halt nur innovativ wirken, ist es aber null, weil er das halt schon immer so macht. Und das halt mit diesem Dauergewäsch, Wes Anderson-Gewäsch, mit dieser staccato-artigen Erzählweise, mich hat's hart genervt. Also.
Aber das war kommt doch von Roald Dahl. Nerven oder? Würde, oder? Das ist doch, du hast doch da schon die Hasskappe wahrscheinlich vorher aufgehabt.
Ja, ich bin aber eigentlich ein Roald Dahl-Fan, will ich mal sagen, oder mag ich gerne, was ich bisher von ihm gelesen habe. Ist allerdings auch schon ein bisschen her.
Seine nicht antisemitischen Sachen sind meistens ganz gut, ja.
Ja, genau. es gibt solches und solches von Dahl, aber gibt schon auch Gutes, aber hier kam für mich auch Dahl oder überhaupt diese Geschichte ist halt Vehikel, aber in erster Linie ist es halt Wes Anderson Gewichse und ist nicht so, dass mir alle Wes Anderson Filme missfallen, das ist überhaupt nicht so, aber ich find's halt, es ist anstrengend, weil's hat man einfach schon so oft gesehen und es ist so immer das Gleiche. Ich mag das.
Ja, sehen. Also ich stimme dem ein bisschen zu.
Es macht keiner außer ihm, oder? Wenn man das sehen will, muss man
ihm gucken. Nur er.
Aus gutem Grund.
Das ist sein Getue.
Ich möchte ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich mag Wes Anderson eigentlich auch nicht so, vor allem die letzten paar Jahre nicht, weil ich das Gefühl habe, ist genau das. Also gerade so der letzte, wie ist der Asteroid City, der davor auch, French Dispatch, ich hatte das Gefühl, das könnte auch eine KI geschrieben haben, die 1000 Stunden Wes Anderson gesehen hat. So, ne? Da war nichts mehr dran, es ist einfach nur dieser Stil imitiert. Die Filme von ihm, die ich total gerne mag, sind die, wo dieser Stil auch was zu erzählen hat. Life Aquatic zum Beispiel, wo der Innenraum des U-Boots zum Beispiel oder dieser Seitenschnitt vom Schiff auch was immer über die Beziehung der Figuren erzählt oder so. Das heißt, eigentlich sind die Wes Anderson Filme die guten, wo es noch entweder unverbraucht ist oder wo man hat das Gefühl fast zufällig, etwas, das auch etwas über die Welt erzählt. Und hier fand ich eigentlich dieses, was du auf Elfring genannt hast, eigentlich so charmant, weil ich glaube, ich hatte zum ersten Mal seit 10 Jahren, 15 Jahren Wes Anderson das Gefühl, der hat verstanden, was er eigentlich macht. So, er kann damit auch noch ein bisschen spielen. Und vielleicht ist da auch gut, dass es nur 40 Minuten sind jetzt in diesem Fall oder nur 20 in den Nachfolgeschichten, wo es ja ähnlich gelagert ist. Aber gerade dieses Jahr, es kommen noch die Stagehands und räumen den Zaun weg oder so, passt ja eigentlich sehr gut zu diesem Stil. Das heißt, ich hatte zum ersten Mal so lange das Gefühl, ich habe ein Wes Anderson Gesamtkunstwerk erzählt, das mir auch was erzählt. Und gerade für die 40 Minuten fand ich es auch eigentlich total charmant. Also ich habe mich ziemlich amüsiert. Ich fand auch Ben Kingsley einfach total witzig. Und dachte, eigentlich das ist eine schöne Sache. Also es ist nicht der beste Film aller Zeiten. Ich finde auch, es ist im Vergleich zu den anderen drei Episoden, die noch kommen, vielleicht sogar die schwächste. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich war irgendwie schon so an den Bildschirm gefesselt und dachte, hey, das ist irgendwie was für mich, also vielleicht nicht super Neues, aber irgendwie was Frisches im Sinne von, da kommen viele Sachen zusammen, die mir irgendwie in der Kombination total Spaß machen. Und ich glaube, das ist, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, als hätte Wes Anderson das entdeckt, was er eigentlich seit 10 Jahren machen will. Und das war eigentlich auch der erste seit langem, der mir wirklich Spaß gemacht hat. Also ich gehe eher positiv daraus.
Mir ging's auch so, dass ich, sehen, ja, dass ich viel Spaß dran hatte. Vielleicht auch, weil es dann irgendwann zu Ende war. Und ich habe zwischendrin, glaube ich, zweimal nachgeschaut, ob ich jetzt nicht doch auf 1,25 noch stehen habe von vielleicht einem anderen Film, den ich geguckt habe. So, wow, ist das schnell. Ah, ist bestimmt hier noch auf 1, nee, ist nicht. Ist wirklich nicht. Also er hat ein hohes Tempo und mir hat es schon Spaß gemacht, das zu sehen, diese Bühnenstücke, die dann hin und her geschoben wurden und dann hier und nochmal im Kreis gedreht und so weiter. Und er geht raus, kommt wieder rein und immer im anderen Look und so. Und plötzlich öffnet sich das Bild doch nach rechts zum Ende hin. Hat mir auch echt sehr gut gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, aber ich bin auch nicht Anti-Wes Anderson auf jeden Fall.
Ich bin auch nicht grundsätzlich an dir. Ich weiß, dass ihr mir das dauernd unterstellen wollt. Das bin ich aber nicht. Aber es war einfach zu viel.
Es war halt zu viel, Wes Anderson. Du bist großer Wes Anderson.
Die anderen drei Episoden besser gefallen, weil sie ein bisschen konziser sind einfach. Mir zumindest ging es so.
Ja,
sie
sind nur 11 Minuten oder so, gell?
Also ich bin,
sind 17 Minuten jeweils.
Bei Wes Anderson bin ich nach French Dispatch ausgestiegen, weil das war für mich das, was du beschreibst, Jan, so generisch, das hätte auch eine KI schreiben können, Gequatsche hier, Gequatsche da, ist einfach so, der erzählt immer so Belanglosigkeiten mit so, ich weiß es gar nicht, so ein Getue, also das ist so belangloses Getue.
Ich habe das Gefühl, in der ganzen Form- und Function-Diskussion hat er irgendwie vergessen, dass man noch Inhalt machen muss.
Ja.
Also ging es mir bei seinen letzten 3, 4 Filmen, auch Moonrise Kingdom ist jetzt nicht sehr dicht oder irgendwie interessant, sondern der hat halt schöne Bilder, so, weißt du?
Und der füllt es dann immer mit so Pseudo Inhalt, also macht dann immer so, ist immer so extrem exakt, da wird dann irgendeine Geschichte erzählt und dann muss dann irgendeine ganz spezielle Zeitkomponente, dass irgendwas 8,3 Sekunden gedauert hat oder dass irgendwas einen bestimmten Abstand zueinander hat, ist irgendwie ihre Nasenspitzen hatten 5,6 Millimeter Abstand zueinander oder so, das ist vollkommen fucking irrelevant, aber es wird halt miterzählt, als wäre es irgendwie von Relevanz und vielleicht war das auch irgendwann mal in irgendeiner seiner Geschichten von Relevanz, oder vielleicht ist es relevant, dass das festgehalten wird oder ich habe keine Ahnung, warum er das erzählt, aber es kommt mir häufig so vor und hier war es extrem so, dass das belanglos ist und dass er das nicht erzählen müsste und ich habe keine Ahnung, warum er es tut, aber er tut's halt.
Ich verstehe auch, was du meinst, das Element ist da und ist auch immer noch da in diesem Film.
Ich bin davon ausgegangen, dass das alles aus dem Originaltext stammt, aber war nicht der Fall.
Den habe ich jetzt nicht zum Vergleichen da. Vielleicht mag er auch deshalb Dahl so sehr. Hat ja auch schon den Fantastic Mr. Fox im ähnlichen Stil gemacht, ne?
Tja, vielleicht.
Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. French Dispatch habe ich mit 8 Punkten noch ganz gut bewertet. Und ich bin mir sicher, wenn das in der Wendeltreppe vorgekommen wäre, ich wäre nicht drauf gekommen. Ist schon wieder ganz weg. Also ja, wenn dann irgendwelche Beschreibungen von wie die Szenen gemacht sind und so, dann wäre es mir vielleicht eingefallen. Aber sonst.
Also Punkte oder wie?
Nö, musst du nicht. Im zweiten Teil darf man Punkte geben.
Ach so, ich hatte mich jetzt so darauf vorbereitet.
Also dann, hau raus.
Ich sag mal so 6,5, 7. Hat mir gut gefallen, aber einfach, weil ich jetzt weiß, dass auch die anderen drei eigentlich noch cooler sind.
Wow, das ist da viel, 6,5.
Auf der Jan-Skala noch ein bisschen zurückhalten. Hat mir wirklich Spaß gemacht.
Ich gebe 7,5. Ich hatte echt viel Spaß. Und freue mich dann auf die nächsten, in den nächsten Wochen.
Also ganz ehrlich, mir hat er nicht mehr Spaß gemacht als der Schach 2.
Hartes Urteil.
natürlich sieht er toll aus und so, ja. Aber er ärgert mich eigentlich mehr.
Naja, der Schacht also sieht auch toll aus. Also sieht Schacht, schon cool aus.
Ja, das stimmt. Beim Schacht, da mache ich mir wenigstens irgendwie Gedanken drüber und komme dann vielleicht zu irgendeinem Schluss oder zu keinem. Aber hier ist es für mich alles so sehr offensichtlich, ja, das ist halt Anderson-Getue. Mehr ist es halt nicht. Und also nee, also 3 Punkte oder so. Für mich ist das einfach... Das ist ziemlich, und dafür ist er dann mir auch viel zu lang. Also dafür, dass es nur so ein bisschen Getue ist.
Und das machen die anderen auf jeden Fall besser. Die kommen schneller zum Punkt.
Okay, ich bin gespannt.
Okay, dann nächste Woche müssen wir hinterher mal sprechen, welchen wir dann als nächstes. Wer ist als nächstes dran? Oder Jan, hast du nicht den Komplett-Anthologie geguckt?
Genau, ich weiß nicht, ob das die Erscheinungsreihenfolge ist, aber wenn man die in der Anthologie guckt, kommt als nächstes... Jetzt habe ich den Namen nicht da. Es ist nicht The Red Man, es ist nicht Poison, es ist der andere, The Swan.
Ah.
Vielleicht mein Highlight.
Okay.
Also ist das der für nächste Woche schauen? Bob, recherchiere das mal, ob das der nächste ist, den wir da schauen müssen.
Okay. Wir können es doch einfach festlegen.
Ja, wir schauen die aber doch chronologisch, oder?
Naja, weil es gibt ja diese 1 Stunde 28 Version, wo alle 4 hintereinander drin sind.
Genau, in der Anthologie ist das, in der Anthologie.
Das ist das, was der Jan geschaut hat.
Okay, na gut, dann machen wir das.
Dann können wir nämlich jetzt als nächstes den Schwan gucken.
Dann soll es so sein.
Gut. Weiter geht's mit Korieda.
Stimmt. Das bin ich.
Also nicht Meister Eder, sondern Korieda.
Meister Korieda. Ich habe so ein kleines Projekt am Laufen. Ich mache ja gerne so chronologische Großprojekte, wie ihr wisst.
Und da kommen wir auch gleich nochmal zu.
Da kommen wir später nochmal zu. Ich glaube, ich habe nämlich, glaube ich, in einem vergangenen Sneakpot mal erzählt, da hatte ich gerade damit angefangen, die Filme von Koreeda zu gucken. Vielleicht mein neuer Lieblingsregisseur. Ich kannte da 2, 3 und dachte, okay, ich gucke die jetzt ganz. Und ich glaube, als ich das letzte davon erzählt habe, nehme ich zumindest den Shownotes aus der alten Folge, hatte ich gerade mal Boroshi gesehen, also den ersten. Und kündige da auch, glaube ich, so an, dass ich ja immer, wenn ich mal da bin, wieder berichten kann, wie es läuft. Mein Hashtag Koreeda ja wird sich auf mehrere Jahre erstrecken wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt schon 3 weitere Filme gesehen. Und auch da möchte ich einfach die Kurzbeschreibung, Kurzrezensionen rausfeuern, weil die waren auch alle 3 großartig. Afterlife von 98 ist der nächste gewesen. Das ist ein guter Film, der im Fegefeuer spielt.
Da ist wenigstens klar, dass das Fegefeuer ist, oder?
Genau, die Leute sind tot und treffen sich da in so einem Häuschen, irgendwie so eine Anlage und kriegen so eine Aufgabe gestellt. Sie werden so interviewt und müssen irgendwie eine einzige Szene, eine einzige Erinnerung aus ihrem Leben sagen, die sie besonders eindrücklich oder besonders wichtig finden. Und die wird dann von den Leuten da im Studio so ganz amateurmäßig verfilmt. Und diese Verfilmung ist dann quasi die einzige Erinnerung, die sie mitnehmen dürfen oder so ins Afterlife, wie auch immer. Super ulkige Prämisse und war auch wirklich teilweise ein bisschen, also einfach ausgefallen. Aber ich fand das voll schön. Ich glaube, wie immer bei Koreeda sind auch wieder einfach das Augenmerk auf den Einzelschicksalen, den Personen und deren Gefühlen. Wunderschön. Total geiler Film, einfach sehr, sehr ungewöhnlich. Da kam Distance von 2001. Ganz anderes Thema. Ziemlich harter Tobak. Geht um, das die Nachwehen eines Anschlags, so inspiriert von der realen, dieser Aum-Sekte auch, die in Japan diese Anschläge gemacht hat, aber ganz anderer Natur. Und im Film treffen sich Hinterbliebene, sowohl von Opfern als auch von einem Täter irgendwie gemeinsam und ja, sitzen eigentlich nur relativ ruhig zusammen und lernen mit ihrer Trauer umzugehen oder so. Auch super krasser, interessanter Film. Und ihr merkt, es zieht sich durch. Es geht um Gefühle und Beziehungen und es sind ganz oft Dinge, die ich so noch nie gesehen habe und vor allem nicht in so einem Film. Und in die Kerbe schlägt auch ganz krass der nächste, Nobody Knows. Den habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst gesehen. Ich glaube, das ist der krasseste und eindrückliche von den frühen Koreeda-Filmen, die ich jetzt bisher kenne. Da geht's um 4 Geschwister, um 4 Kinder, die von ihrer Mutter ja erst geheim gehalten und dann vernachlässigt und abandoned werden. Diese vier Kinder leben dann eben alleine in so einer Wohnung, die nach und nach zumüllt, und sie müssen sich da versuchen, da irgendwie alles auf die Reihe zu bekommen. Es geht vor allem um die Beziehung von denen untereinander und um die Hauptfigur, den 12-jährigen Sohn, der so der Älteste ist und dann eben auf einmal diese ganzen Erwachsenenverantwortung in die Hand nehmen muss und daran scheitert oder auch nicht scheitert. Klingt alles super düster, ist es auch. Einer der traurigsten Filme, die ich kenne. Das ist auf jeden Fall was zum Heulen, mehr noch als Troja. Nein, das, ohne es runterzuspielen, richtig krasser Film, aber ich glaube auch da wieder das Schöne ist, dass auch in so einem Film, so einer Geschichte immer Zeit ist für die positiven und die hoffnungsvollen Momente, die eben auch eigentlich die Menschlichkeit und das Füreinander-Dasein irgendwo feiern. Das mag ich an den Filmen von dem Regisseur so. Also Kore-eda bisher weiterhin ein Banger nach dem nächsten, jetzt von den frühen Filmen vier gesehen, alle vier absolut fantastisch. Also ich glaube, ich bin an der Sache auf der Spur, das macht Spaß, Empfehlungen gehen raus. Wenn ihr einen wollt, wo ihr richtig heulen könnt, dann Nobody Knows, und ich werde vielleicht einfach mal weiter berichten, wie es so läuft.
Wo findet man die Filme denn?
Ja, leider fast gar nicht. Manche sind auf Mubi, die neueren kann man auch mal so bei den Portalen zum Ausleihen finden oder so. Ich musste tatsächlich jetzt auch schon, ich habe so ein paar, so eine Sammel-DVD-Box mal importiert oder so. Man muss sich ein bisschen zusammenklauben. Mhm. Leider nicht so gut verfügbar. Die neueren eher. Monster ist der Englischtitel, war jetzt der letztes Jahr, war gerade im Kino, habe ich noch nicht gesehen. Ansonsten die bekanntesten sind Shoplifters natürlich und wie heißt der andere? Broker, 2 Jahre her, glaube ich. Die kriegt man auch mal so, die neueren. Unsere kleine Schwester ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm, heißt der so. Also da heißt, glaube ich, so bisher. Aber die neueren kriegt man auch so. Wenn man es auf die älteren abgesehen hat, muss man mal gucken. Ich weiß nicht, wo es Nobody Knows gibt. Der ist, glaube ich, noch relativ bekannt. Ist auch so eine 4,5 auf Letterboxd oder so ein Kram. Aber wenn man das so komplettistisch machen will, muss man schon ein bisschen suchen, leider. Was aber auch oft bei Frühwerken oder so ist, ne? Von,
ja.
Oder den eher unbekannteren Werken, selbst von bekannten Regisseuren.
Ja.
Schade, dass es da keine zentrale Lösung gibt. Irgendwie.
Wie so oft, ja.
Ja, so, weiß nicht, irgendeine Filmsammelstelle oder sonst irgendwas.
Ja, einfach mal so ein Netzwerk auch für ältere Filme, so, ne? Klar, haben wir irgendwie 10 Streaming-Dienste jetzt, aber vor 2000 ist da eigentlich Schluss, so bei den meisten. Bei Disney gibt's halt die ihnen zufällig gehören, und bei Mubi gibt's das, was sie günstig bekommen haben, aber,
ja, und selbst so ganz große Filme, gell? So
90er
Jahre, 80er Jahre Filme, die wirklich groß waren, sind weg. Das ist schon erstaunlich.
Ja, also dass es nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Filmmuseum gibt, die dann, keine Ahnung,
und viele von denen würden ja auch geguckt werden. Also das ist ja
klar.
Ja, total. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es gerade für unsere Generation keinen Markt gibt, die halt die Filme ihrer Jugend und Kindheit noch mal schauen wollen.
Aber also, für die nachkommende Generation schon nicht. Also so für Leute, die nur ein bisschen jünger sind als ich, ist schon völlig klar, so ein Film vor 2000 ist antiquiert. So, dann kennen sie irgendwie Star Wars von 77 und konnten nur über den lachen, weil der so albern und so, weißt du, das
geht
vielleicht
mir genauso.
Ja, okay.
Ging mir schon immer so.
Aber das höre ich, glaube ich, recht oft, dass, also, so, ich höre einfach auf. Toller Film, hör mal, toller Film. Star Wars?
Nein.
Na, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, ich glaube, der Markt wächst auch nicht nach, der wird eher kleiner. Und ob man jetzt zum 20. Mal Terminator guckt, vielleicht machen wir das so, aber jemand, der jetzt 17 ist, wenn er nicht gerade Film studiert, glaube ich nicht.
Ja, aber jetzt mal, Terminator ist gerade so ein Beispiel, also Terminator 2 funktioniert doch auch unter modernen Gesichtspunkten noch, oder?
Ja, aber den guckt trotzdem keine Sau mehr.
Weil er auch nicht so ist, gell?
Also, ja, vielleicht ist es auch so ein Kreislauf.
Ich könnte mir das schon vorstellen, dass das noch geguckt würde. Oder Matrix. Die heutige Generation kennt Matrix nicht mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht geguckt würde, wenn das leicht verfügbar wäre.
Naja, aber weißt du, dann macht da Neo sein Klapphandy auf und schon kichern alle. Also ich glaube, für uns sind die Sachen normal, die da vorkommen, aber weil wir noch alt sind. Also das ist, dazu kommen wir dann auch später noch. Das merke ich ja immer ganz krass in so Konfrontationen mit meinen StudentInnen, die so, die Erste sind, weißt du, die sind 2007 geboren inzwischen. So, die leben irgendwie ein anderes Leben. Und dann, ich muss auch aus meinen Vorlesungen ganz viele so Popkulturreferenzen rausstreichen. Ich hatte lange Zeit den Roffelkopter. und dann musste ich den Leuten Jahr für Jahr stärker erklären, dass man irgendwie was ASCII-Code ist und dass man damit mal Bilder gemalt hat und dass es irgendwie witzig war. Die haben mich angeguckt, als wäre ich ja weit. Also, ne, so. Und ich glaube, so Sachen altern einfach. Und auch dieses Grüngrading und die Klapphandys und so, das altert auch alles mit. Wir merken es noch nicht, weil wir selber altern. Ja, das ist vielleicht so die harte Wahrheit.
Ja, das wird ja auch immer mehr. Also ich meine, wenn du jetzt dich fragst, haben wir, als wir in dem Alter waren, die Filme von 30 Jahre vorher nachgeholt?
Ja, voll, ja.
Haben wir teilweise auch nicht, aber halt, wenn wir es gemacht haben, dann haben wir halt die Perlen von damals nachgeholt und es waren halt irgendwie ein paar Handvoll. Also ja, ist die Frage, wo man da den Cut-off macht, aber ja, ja. Das war zu leisten, wenn man es wollte, weil damals einfach die Filme auch noch nicht in dem Takt rausgekommen sind wie heute. Und jetzt, was Netflix und die anderen Streaming-Dienste uns hier so reinflutet jede Woche, das
ja, aber das ist ja
der Unterschied. Der Turm wird ja einfach immer größer.
Ja, aber die Großen werden noch nicht mehr, oder?
Nee, aber allein durch das Vergehen der Zeit werden auch die Großen immer mehr. Also der Haufen, den du aufholen musst, bei uns hat er 1940 angefangen und war halt 50 Jahre alt und jetzt ist er, weiß nicht, nochmal 40 Jahre weiter alt.
Also okay. Ja, aber das settelt sich auch, glaube ich. Also auch in den 2000ern kamen ja super viele Filme raus. Aber die Filme, die heute noch relevant sind, über die gesprochen wird von 2003, sind relativ wenige. Und ich, ja, vielleicht sind es irgendwie doppelt so viele von 2020 dann irgendwann mal. Aber ich glaube, auch das settelt sich. Ich glaube, live dabei zu sein, ist irgendwie nochmal ein anderes Gefühl, so, ne? Klar, also, aber wenn ich meine Letterboxd-Stats gucke, sind auch die 40er, 50er und 60er am höchsten bewertet, weil ich halt nur die guten Filme kenne, die heute noch überliefert sind, so, ne? Und es wird für Leute, die jetzt geboren sind, wird es mit den 2010ern genauso sein, oder so.
Aber wir wollen doch auch die Filme aus unserer Jugend schauen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keinen Markt gibt für die Filme, die in unserer, also jetzt hier Gen X, Jugend groß waren. Das ist anders bei unserer Vorgängergeneration. Bob, was du gerade gesagt hast, für die Filme aus den 70ern und 60ern gab es eben in den 80ern und 90ern wirklich keinen Markt, weil eben unsere Vätergeneration eben nicht so war, wie wir jetzt, die wir jeden Abend vorm Streaming hängen. Also da ist einfach, der Markt ist halt jetzt da, der früher gar nicht da war. Und ich bin der Meinung, für Schwarzenegger-Filme aus den 90ern, da ist ein Markt da. Zum Beispiel. Und für
ist er aber vielleicht nicht derselbe wie für Spider-Man. So, ne?
Ja, aber wenn ich schaue, wie viel bei Netflix halt ist oder bei den ganzen Portalen ist, also, ich verstehe.
Ich kann mir auch nicht erklären, dass irgendein moderner, weiß nicht, Agenten-Thriller mit Halle Berry und Marky Mark häufiger geguckt wird als Terminator. Aber es scheint so zu sein, ne? Also die Charts sprechen auch für sich.
Nee, das ist eben nicht so, dass es so zu sein scheint. Weil wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, es zu vergleichen. Wir
ja gut, dann ist, nicht, das, ja, ist vielleicht das der Grund, aber es ist so.
Es wird angenommen, dass er mehr geschaut wird. Ja. Aber ich bezweifle, dass es tatsächlich so wäre, wenn Terminator 2 genauso verfügbar wäre bei Netflix.
Du bist auf Prime verfügbar, also das habe ich eben nicht zufällig mal nachgeguckt. Wenn du möchtest, geh zu Prime Video, da kannst du die 130-Minuten-Version gucken und wenn du Geld bezahlen willst, kannst du die 148-Minuten-Version zum Beispiel bei Apple TV kaufen.
Christoph, wir fragen nächsten Freitag mal meine Studis, ob sie lieber The Union gucken würden oder Terminator 2. Und ich glaube, die Antworten werden dich überraschen.
Oh Gott, das kann doch nicht sein.
Aber auf der anderen Seite, die Studenten, sie sind doch auch viel weniger als wir, oder nicht? Also, naja, obwohl, nee, stimmt nicht. Ich habe gerade mal eine Alterspyramide aufgemacht. die 2003 geboren sind deutlich weniger als wir Gen Xer.
Also, Jan, das widerspricht nicht meiner Theorie. Denn ich bin einfach davon ausgegangen, dass der Terminator 2 halt von unserer Generation jetzt noch geschaut wird.
Ja, okay, das glaube ich auch. Wir gucken ihn die ganze Zeit. Ich gucke auch alle paar Wochen Jurassic Park.
Ernsthaft?
Natürlich.
Du spielst ja auch die ganzen alten Konsolen und
ja, ich sitze hier gerade umringt von Dreamcast-Einzelteilen. Das ist so wirklich geil.
Ich hatte jetzt am Wochenende meinen Jan-Moment, also ist nicht ganz so alt, aber
ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Ich habe auf einer PlayStation 3 GTA 5 gezockt.
Das ist Retro, da kannst du nichts sagen, ist Retro.
Ich habe aber dann meine neue, hier, wie heißt dieses Ding, die Fernbedienung von den Konsolen, wie nennt man das in Schlau?
Controller?
Controller, ja, genau.
Drücker, je nachdem, wo du in Deutschland bist, auch liebe ich das Wort.
Drücker. Ja, Schalter. Christoph ist ein Schalter. Schalte dir was um.
Gamepad sagt man eigentlich.
Aber, genau, ja. Da habe ich jedenfalls das Neue, was ich mir vor ein paar Wochen mal gekauft habe, dran geflanscht, weil das eine zum einen ein bisschen abgegriffelt war und zum anderen nicht mehr richtig geladen hat und das macht's halt auf Dauer blöd. Aber
das haben die alle, das hasse ich so sehr. Weißt du, die PS3, jede PlayStation ist nach 5 Jahren, hat die kabelgebundene Controller. Egal, wo sie mal angefangen hat, das ist furchtbar.
Ja, nee, aber noch nicht mal, also ich habe die drangestöpselt und der tut einfach gar nichts. Also
ist auch ein bekanntes Problem. Ist wirklich, also deswegen. Ich habe nachher ein paar Lösungen für dich, aber es nervt auf jeden Fall. Du hast jetzt auch schon eine.
Ja, ich habe jetzt einfach nur den Fünfer als Bluetooth-Gerät gekoppelt und geht auch mit an und aus. Nur ja. Irgendeinen Knopf habe ich noch nicht gefunden, aber es ist, dann mache ich es halt hart aus. Also um das während des Spiels auszuschalten, das ging irgendwie nicht. Aber ist auch wurscht. Ja, aber das war mein Jan-Moment am Wochenende. Ja, ich dachte, das
sehr
war,
cool.
Guck mal, der Jan.
Das ist ein Jan-Moment.
Wie der Jan jetzt hier.
Ich habe auch kürzlich, ich bin jetzt irgendwie befreundet mit dem 15-jährigen Neffen einer guten Freundin. Und da bin ich auch auf einmal so der Retro-Onkel-Ansprechpartner. Der hat jetzt auch so eine PS3. Und der will mal wieder auf der alten PS3 ein bisschen spielen. Und dann ist so, ja, wie hat man denn das gemacht und so. Ist ja alles sehr retro. Ja.
Ja, ich wurde im Spiel auch mehrfach aufgefordert, ich soll mir irgendeine App runterladen und so, für meine gibt's halt überhaupt gar nicht mehr und
logisch.
Ja, alles
schon ja, das war das Koreeda-Update, ne?
Ja.
Ja.
Wo wir bei alten Filmen sind, der Christoph hat Toy Story geschaut von 1995.
Ja. Das
doch keiner mehr
auch
sowas.
Nur, auch nur 4 Jahre jünger als Terminator 2, wollte ich mal sagen.
Ja, und wesentlich schlechter animiert.
Und als ich.
Als der rausgekommen ist, kannten wir uns noch gar nicht.
Ja, irre, gell?
Dass es eine Zeit gab, wo wir uns nicht kannten.
Das ist kaum zu glauben.
Meine Tochter hat heute
da auch Animationsfilme schon gab, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich bin mir gar nicht klar, dass er so alt ist.
Ist ja auch rudimentär, genau den gab es schon.
Ja, genau.
So an 3D-Animation.
Meine Tochter hat auch heute überhaupt nicht verstanden, als ich ihr erklärt habe, dass vor 8 Jahren haben wir geheiratet. Wie das denn sein kann, da war sie ja noch gar nicht da. Also, wo sie denn da war? Also, ja, nee, du warst noch nicht.
Meine Mitwohnerin hat neulich erzählt, dass sie früher immer dachte, ihr merkt schon, christliche Gegend und so, dass ihre, also keine Vorstellung von Zeit, dass ihre Eltern noch Jesus persönlich kannten, auf jeden Fall. Als
ja, bei uns auch immer. Der Opa, hat der Opa eigentlich noch Dinosaurier kennt? Nein.
Genau so. Ja. Als meine Oma klein war, da gab es noch 4 Meter lange Krokodile.
Ja.
So, aber Toy Story.
Toy Story.
Toy Story.
Ja, Toy Story, ich weiß auch nicht, was mich da, mir war einfach nicht klar, dass der so alt ist. Ich habe mir gedacht, in meiner Erinnerung war der eben nicht so wie der Dreier, der ein hartes Vietnamkriegsdrama ist, sondern eher so ein bisschen harmloser Abenteuerfilm und so. Und wir haben den jetzt halt am Fernsehabend mit meinen Kindern geschaut. Und ja, der ist auch eine harmlose Abenteuergeschichte, muss man schon sagen. Das ist alles okay. Aber der ist ja so krass schlecht animiert, meine Herren. Beziehungsweise halt einfach uralt. Das war mir, wie gesagt, nicht klar. Und was ich erstaunlich finde, also man hat ja immer so die Bilder von damals vor Augen, so von den Protagonisten eben, von diesem Cowboy und Buzz Lightyear und so ein paar Nebendarsteller, gell? Mhm. Hat man ja so vor Augen und die haben sich nicht so wahnsinnig stark verändert und die haben sich auch damals schon okay bewegt und so, das ist alles fein, ja, kann man alles schauen. Das Erstaunliche sind halt alle belebten Darsteller. Also sowohl Menschen als auch, da ist so ein Hund, die sind so gruselig uncanny, dass man es kaum schauen kann. Und das macht es dann auch gruselig. Also da haben dann meine Kinder auch Angst gehabt, als dann dieser Hund auftaucht, der halt wie so ein Roboter aussieht oder sich wie so ein Roboter bewegt, weil eben technisches Unvermögen, was ich nicht verstanden habe. Also warum sehen die Figuren so gut aus und die dann so schlecht?
Aber was ist das mit diesem Nachbarkind, was immer
alles
foltern möchte?
Sieht so scheiße aus.
Ja, das haben meine Kinder auch vor ein paar Wochen geguckt, ja, jetzt wo du es sagst, fällt er mir wieder ein.
Und also das kann man nur noch schwer anschauen, was das angeht. Aber insgesamt die Geschichte und so, das funktioniert schon noch und ist auch eine schöne Geschichte. Also das geht schon. Aber es ist schon auch sehr retro. Also ja.
Also ich habe es damals nicht hier extra besprochen, weil ich ihn auch nicht komplett mitgeschaut habe. Ich habe nur so mit im Raum gesessen, während die Kids das mit meiner Frau geguckt haben. Aber mir ist es nicht so aufgefallen, so wie du jetzt sagst. Klar, man sieht, dass er alt ist, aber ich habe ihn so als was ich so nebenher mitgeguckt habe, die paar Minuten, wo ich mal aufmerksam zugeschaut habe, habe ich das nicht so wahrgenommen, wie du es jetzt, nicht so extrem, wie du es jetzt schilderst. Klar, man sieht, das ist nicht top State-of-the-Art Animation-Zeugs, aber ich fand den noch gut guckbar.
Ja, wie gesagt, also die ganzen Spielzeugsachen, das ist sogar in Details, sind sogar ziemlich gut. Also gerade wenn ich mir so vorstelle, diese Soldaten, wie nennt man die? So diese Spielzeugsoldaten.
Ja.
Die sind halt richtig cool gezeichnet, sogar mit so einer, wie nennt man das, so eine Drucknaht oder so eine Gussnaht haben die, die man halt auch sieht. Also da sieht man, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht und hat das Ding richtig schön modelliert. Und das ist halt bei den Spielsachen so. Aber halt bei den Menschen und bei dem Tier nicht. Also
ist der am Computer gemacht oder haben die den irgendwie gebaut aus irgendwas?
Nee, ja, der ist am Computer komplett.
Ja.
Das ist ja Pixar.
Ja, ja.
Ich glaube, jetzt kommt noch mal ein Jan-Moment, ja. Ich spiele ja auch viel so PlayStation 1, Nintendo 64, so frühe 3D-Spiele und so weiter. Mhm. Und da finde ich auch immer das Spannende, die wir als gut gealtert begreifen, die wussten damals schon, welche Limitationen sie hatten und haben damit gearbeitet, ne. Es sind eben die FIFAs und so. Sondern die denken sich, okay, was können wir mit der Hardware, die wir machen, gut darstellen, was irgendwie geil aussieht. Sie haben einen geilen Stil. Und genauso hier eigentlich, die Idee ist ja genial. Du kannst deine Figuren nur blockig und hölzern machen. Was ist blockig und hölzern? Spielzeug.
Ja.
So, weißt du, also eigentlich die Idee, Toy Story zu machen, als diesen großen, ersten, groß budgetierten 3D-Animationsfilm, ist eigentlich eine geniale Idee, weil du etwas hast, was eh schon so aussieht, als wäre es nicht belebt. Und deswegen verstehe ich auch total, dass, den Eindruck habe ich auch mal, wenn ich Clips davon sehe, dass so gerade die Menschen eher ein bisschen uncanny und schlecht gealtert sind. Aber das Spielzeug verträgt sich, glaube ich, sehr gut mit diesem frühen 3D-Stil.
Ja, stimmt. Naja.
Ich meine mich zu erinnern, dass meine Tochter mehr Angst vor dem bösen Bruder von der Nachbarin hatte.
Mhm. Ja, ist ja auch klar.
Als vor dem Hund.
Ja, der ist ja auch super, super foltermäßig drauf. Also, der ist ja richtig garstig.
Wie macht ihr das eigentlich bei dem Filmabend mit den Kindern? Mhm. Wer sucht da aus? Suchst du das aus? Oder deine Frau? Oder?
Also, in der Regel.
Bringen die Kinder was mit?
In der Regel schlage ich zwei bis drei Filme vor und dann sollen es die Kinder aussuchen. Ja, das ist eigentlich meistens so. Und manchmal hat dann irgendjemand hat eine Präferenz, hat meine Frau kommt dann zum Beispiel und hat gesagt, nee, sie will jetzt aber einen Disney-Märchenfilm schauen oder sie will was Retromäßiges schauen oder die Kinder kommen mit irgendwas, aber das ist eher selten. Also meistens ist es doch so, dass ich dann sage, hier, die zwei sucht was aus. Ich werfe dann auch immer Vaiana wieder mit rein, weil ich für einen tollen Film halte, mit einem tollen Soundtrack, den will meine Tochter aber nicht sehen. Also oft ist es so, dass ich eben zwei Sachen und Vaiana vorschlage, aber Vaiana wird es halt nie. Leider.
Das klingt tragisch.
Vorurteile oder haben die den schon mal gesehen und wollen ihn nicht nochmal sehen?
Wir haben den mal angefangen und der geht halt, wie viele von diesen Filmen leider, super gruselig los. So ersten 5 Minuten und das ist aber halt nur die Vorgeschichte, ne? Da wird ja diese Geschichte erzählt von diesem im Endeffekt von diesem Geistwesen oder keine Ahnung, irgendwie sowas, der da diese Perle verliert und das ist halt super gruselig, das ist halt eine Horrorgeschichte und dann kommt halt der Bruch und wir sehen, dass es nur halt die Großmutter erzählt eine Horrorgeschichte war.
Aber wenn man es bis dahin nicht schafft, dann ist blöd, ja.
Genau, und das ist halt blöd. Und das ist halt bei der Rosa so geblieben. So, das war der Film, wo sie sich so gegruselt hat am Anfang. Und naja. Und ich kann natürlich auch nicht guten Gewissens sagen, dass das einzige Gruselige war und dass sonst nichts Gruseliges kommt in dem Film, weil es kommen halt noch zwei gruselige Szenen. Deswegen, ja, aber ich finde es ein toller Film.
Ich mag den auch gerne, ich bin auch über 30 und Horrorfan.
Du schaffst es gerade noch so, das auszuhalten.
Ich schaffe da drüber.
Gerade so.
Sichtest du die dann vorher mal oder?
Ja, wie ich bei Maleficent erzählt habe, nein. nee, also viele von denen habe ich ja gesehen, gerade diese Pixar-Filme und so, aber nee, zum Teil auch nicht. Also zum Teil schauen wir auch Dinge, die, ja, aber wir schauen ja das so sehr mainstreamiges Zeug, also von daher, ja. Nö, aber zum Teil schauen wir es auch einfach so, Nimona zum Beispiel, haben wir einfach so geschaut, ja. Hätte auch schief gehen können. War aber ein toller Film.
Okay. Ja, meine haben immer noch kein Interesse, irgendwas Längeres zu gucken. Die sind suchten im Moment immer noch Bluey, was auch echt sehr süß ist. Also das ist wirklich...
Wenn sie 17 sind und dann The Union mit Marky mal gucken wollen.
What? Ich hoffe ja, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber wenn man eben dann die Filme aus unserer Jugend mit denen zusammen gucken kann und so. Mhm. Oder auch, was dann aktuell ist. Also von mir aus auch das gerne gemeinsam besondere Filme erleben. Da habe ich ja extrem Bock zu. Also freue ich mich
sehr. Ich hatte neulich so eine Idee, mit Ihnen irgendwas zu schauen. Da wollte ich einen von euch fragen, weil einer von euch den gerade gesehen hat. Was war denn das? Verdammt, jetzt habe ich es vergessen. Jan, ich meine, du hast den gerade gesehen.
Ich habe den gerade gesehen.
Ja.
Einen dezidierten Kinderfilm, oder?
Ich dachte.
Ich mache jetzt natürlich meine Letterboxd-Diary hier nebenbei auf.
Irgendwas war da. Nee, habe ich vergessen.
Keine Ahnung. Mehr.
Nee, und habe ich dann festgestellt, vielleicht war es ja der Bob, dass es wohl nicht kindgerecht ist. Dass ich den nur kindgerechten Erinnerungen hatte, aber weiß nicht. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, was das war.
Egal.
Ja, aber das ist tatsächlich manchmal das Problem, dass wir Dinge aus unserer Jugend als kindgerecht und harmlos in Erinnerung haben.
Uns hat's auch nicht geschadet, stellt sich raus, doch.
Genau. Ja, genau.
Na, da haben wir's wieder. Der Kreis schließt sich. Ich weiß noch, also ich bin ja, wie ich nicht müde werde zu betonen, ein bisschen jünger als ihr. Und ich wollte
gut, ja,
unbedingt Jurassic Park gucken. Das war so, ich war so ein richtiges Dino-Kind und es war ja überall. Das war wirklich, das war ja einfach groß, so in den 90ern, so, weiß nicht. Mhm,
klar.
Und, meine Mutter hat sich dann auch irgendwie breitschlagen lassen und so weiter. Und dann habe ich das im Kino irgendwie, also ich hatte wochenlang Albträume, wirklich. Ich bin nachts aufgeregt und dachte, also gar nicht mal so der T-Rex, und einfach, ich dachte, da steht so ein riesen Dino-Fuß in meinem Schlafzimmer irgendwie. Das war die schlimmste Zeit. Und ich denke heute noch daran, wie ich als Kind Schiss hatte, nachdem ich Jurassic Park gesehen habe. Also,
vollkommen traumatisiert.
Es war schon scheiße, ich weiß auch nicht. Ich glaube, man kann Schlimmeres gucken als Kind, aber hat mir schon wirklich Angst angejagt. So. Ja.
Sollte er ja auch. Und eben
ja, ist halt auch, so kleine auch Kinder. Irgendwo ja, ein Horrorfilm, ne?
Natürlich.
Ja, aber halt die Dino-Mania, oder wie man sagt, war halt doch überall. Und du kommst halt nicht drum herum, da gibt's die McDonald's-Spielzeuge und keine Ahnung, ne? Mhm. Ja.
Ich war gerade vorletztes Wochenende auf einer Dino Figuren-Ausstellung hier in einem lokalen Einkaufszentrum. Geil. Sind 50 Dinos in Lebensgröße.
Oh ja, da wollen wir auch noch hin. Lohnt sich das?
Ja, natürlich.
Ja, geh sonntags hin, weil es ist ein Einkaufszentrum. Das möchtest du nicht unter der Woche machen.
Ist doch vom Senckenberg-Museum, oder?
Weiß ich nicht.
Nee, das ist eine Show, so eine Wanderausstellung.
Ja, von ich glaube, so eine Show, ja, genau.
Ja, ja.
Aber es sind halt so Plastikfiguren, sag ich mal. Aber sie sind sehr authentisch angemalt und halt lebensgroß.
Ja, eine Freundin von unserer Großen war da, oder von beiden, die sind auch Geschwister, und der Vater hat irgendwie, der postet immer alles, was er mit seinen Kindern macht, auf WhatsApp, und da sehe ich dann immer, was man noch hier so in der Gegend unternehmen könnte, und der war, glaube ich, die waren irgendwie am Eröffnungstag direkt da, und ein paar sehen ja schon ein bisschen gruselig aus.
Ja, ist eine
Aber es gibt jetzt keine Szenen oder so, wo jetzt irgendwie das eine Viech ein anderes frisst oder so, sondern es
ist halb Kopf im Maul.
Jedes Ding steht da so für sich. Und es fiel mir jetzt gerade bei Jurassic Park ein, weil natürlich die Forschung da ja mittlerweile nicht mehr müde wird zu betonen, dass die Velociraptoren da falsch dargestellt waren und dass die in Wirklichkeit viel kleiner sind. Und so stand das da auch auf dem Schild, und dann stand ich neben diesem Velociraptor, der geht mir nicht mal bis zum Knie und hat so lustige bunte Federn außen dran, und dann stehst du da so daneben und denkst dir, das bist du also, der mir früher versucht hast, da den Schreck einzujagen.
Ja, aber da gibt's ja auch eine ganz schlimme Szene. Es ist im zweiten oder so, wo auch ein Kind dann von diesen ganz vielen Kleinen attackiert wird. Das ist auch übel. Da hatte ich auch richtig Schiss vor früher.
Du hast nach den Erfahrungen aus dem ersten, hast du den zweiten auch noch geschaut?
Ich glaube, es war sogar der zweite. Oder wir haben entweder dann den ersten im Fernsehen versucht oder so. Weil rechnerisch muss es der zweite sein, der im Kino war, als ich in dem Alter war. Auch wenn Deutschland ja immer ein paar Jahre hinter oder ein paar Monate hinter den USA war. Vielleicht haben wir auch den zweiten geschaut. Ich weiß noch, ich hatte super Angst vor Dinofüßen in meinem Zimmer.
Jetzt auch immer schön, wie die, Christoph, wir hatten dann das kürzlich drüber, wie bei den Kindern immer ganz strikt festgelegt ist, Fleischfresser, gefährlich, Pflanzenfresser, harmlos. Und dann so, das ist ein Pflanzenfresser, der tut nichts. Und dann überlegst du so kurz, dass mörderischste Tier Afrikas, das Nilpferd. Völliger Pflanzenfresser, bringt dauernd Leute um in großen Anzahlen.
Das machen die Jurassic Park Filme auch, ne? Der sanfte Riese, der rotzt dich dann vielleicht voll, aber der ist lieb zu dir.
Genau. Ja. Dass er dich einfach so zertreten könnte und wenn du irgendwie seinem Gelege zu nahe kommst oder was, dass er das dann auch tut. Findet nicht statt.
Nee, der ist ja dankbar, dass du durch die Untersuchung seiner Scheiße herausgefunden hast, dass er Blähungen hatte oder irgendwie sowas. War da nicht sowas? Ich glaube.
Im dritten Film ist doch das Handy riesigen, in der Scheiße.
In diesem riesigen Kackhaufen wühlen.
Ah, das ist im ersten, bei den Triceratops. Da findet ja, sie raus, Alice Sattler raus, warum der krank ist. Genau, ja. Ja, du hast recht.
Diesen grotesk großen Kackhaufen. Ach ja.
Dieser Wein hier, der ist ganz schön lecker. Wir müssen mal gucken, dass die Sendung nicht so lang wird, sonst wird diese Flasche so leer und
ich
so.
Ich mache auch einen Zwischenstand. Ich habe mir gerade das zweite Estrella eingeschenkt und habe mich gerade bei dem Gedanken ertappt, wie ich schon so dachte, eigentlich ist auch gut, also dann reicht's auch mal.
Weil Geschmack oder weil Alkohol?
Nee, es ist okay. Es ist schon okay, aber ich weiß nicht, was ich mit den anderen beiden jetzt mache. Also von einem leckeren Bier würde ich mir vielleicht auch noch reinkerbeln, als reiniges okay.
Hast du einen Nachbar oder so, dem du das jetzt vorbeibringen könntest? Viertel vor
meine
11?
WG ist ausgeflogen und so. Ich weiß nicht. Mist. Mal gucken. Aber
ich stelle einfach in den Kühlschrank und hänge einen Zettel dran zur freien Verfügung. Das wird morgen schon leer sein. Ja. Schützt euch rein, Jungs oder Mädels. Ist ja
egal. Wird ja alles los, ne?
Hauptsache sind Prozente drin wahrscheinlich, oder?
5,4 sogar.
Ja, siehst du mal. Also.
Ja. Ist ja ganz ordentlich.
Keine WG, die nicht säuft. Okay, bevor das jetzt hier endgültig entgleitet, wir haben in der letzten Woche einen Film über Obdachlosigkeit gehabt, beziehungsweise eigentlich über Fußball, bei der Obdachlose mitspielen. Und da hast du uns.
Stimmt, ja.
Mit der, das hast du sehr schön in unserer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe irgendwie angekündigt, dass du jetzt live kommentieren würdest, während du den Sneakpot hörst. Ich finde das jetzt gar nicht mehr. Hier sind ganz viele verstörende Fotos, wie wir alle viel jünger waren. Aber ich bin, glaube ich, jetzt, dass du
dazu was beizutragen.
Genau, dass du auch eine Zeit lang obdachlos warst, oder?
Ich fand es ganz spannend, genau. Es ging in einem Film, wie gesagt, im weitesten Sinne Obdachlosigkeit. Und so ein Diskussionspunkt oder so ein Thema, das bei euch aufkam, ist so, ja, ich dachte immer, so Obdachlose sind das nicht die, die runtergekommenen Stinkenden mit den Spritzen oder so, jetzt ganz runtergebrochen, weißt nicht?
Das haben wir nicht gesagt. Nicht gesagt, nein, aber ich dachte immer, sondern das sind die, die man vor Augen hat, wenn man daran
ja,
denkt.
Ja, genau, und das meine ich. So dachte ich nämlich auch lange. Und das war immer das Bild, was ich hatte. Und das ist auch das Bild, mit dem man halt so aufwächst, was man sieht. So Obdachlose, das sind die, die halt so rumhängen, die dich nach einer Mark fragen. So, keine Ahnung. Und das war auch immer das Bild in meinem Kopf. Deswegen fand ich das so spannend, dass es, also, ne, nicht so drastisch, wie ich es gerade gesagt habe. Aber dass irgendwie die Frage aufkam, weil das ja in dem Film, ich habe den nicht gesehen, aber auch nicht so zu sein scheint, dass auch die Leute, die da irgendwie für das Spiel angehört werden, nicht so sind. Und das ist was ich ganz krass erlebt habe, weil genau, ich war mal obdachlos, ich hatte mal keine Wohnung so. Und ich scheue mich auch schon selber, das so zu sagen, weil das ist genau so ein Ding. Ich habe sofort ganz krass gemerkt, das ist eine Zweiklassengesellschaft oder Mehrklassengesellschaft oder so.
Unter den Obdachlosen.
Ich habe da ganz schnell, ich war so 18, 19 irgendwie so und hatte halt, ich muss jetzt nicht die ganze Geschichte aufrollen, aber ich hatte halt keine Wohnung. Und das Spannende war eben, dass ich total schnell gemerkt habe, es gibt unfassbar viele Leute, die sind so wie ich. Und man kennt sich auch. Das sind alles so junge Männer mit einer großen Reisetasche. So, weiß nicht, man hat gerade irgendwie keine Wohnung, aber man hängt halt so rum, weil es irgendwie nicht anders geht. Und ich glaube sogar fast, dass das mit den größten Teil ausmacht oder so. Und
heißt das dann, dass man praktisch vagabundiert von einem Kumpel zum anderen und auf der Couch schläft? Oder heißt das, dass man tatsächlich auch draußen schläft?
Beides. Also tatsächlich, ich habe ganz viel in so Bahnhofsmissionen und so gepennt. Auch da hatte ich in NRW damals schnell die besten so drauf. Münster super geil, Kölnmesse Deutz super gut, so weiß nicht. Und andere hat man eher vermieden. Zum Beispiel immer, das ist auch so eine Ulkigkeit, das ist hier in Würzburg auch so, immer wenn es nur einen Saal gibt, immer meiden, weil dann kommst du da rein und die müssen aber, also das Personal ist angehalten, das Geschlechter getrennt zu halten, aus gutem Grund auch, weil es immer Belästigung gibt und so weiter. Aber wenn du als Typ da drin liegst, kann es sein, dass du halt irgendwie um 3 Uhr rausgeschmissen wirst, weil eine Frau kommt, dann müssen alle Typen gehen oder so, ne? Das heißt, sowas auch immer, also es sind schon komische Dynamiken. Punkt ist, oder es gibt verschiedene Techniken. Ich habe zum Beispiel mich sehr schnell für ein Studium eingeschrieben und ich kriege damals das NRW-Ticket, was sehr mächtig ist. Das heißt, ich habe ganz oft, bin ich halt am Vorabend entweder nach Paderborn oder nach Aachen gefahren, habe da abends noch ein bisschen rumgehangen und habe dann morgens den ersten Zug genommen. Der erste RE1, der durchfährt, der fährt dann um 3 oder 4 oder so. Und das ist halt der längste Zug, den du in Deutschland fahren kannst. Der fährt dann so 5 Stunden am Stück als Regionalzug. Das heißt, da konnte ich mich irgendwo in so einen Vierer setzen, mich zusammenkrümeln und habe dann da wenigstens im Warmen, es war noch Winter, im Warmen so ein paar Stunden Schlaf bekommen oder so. Das war immer so meine Technik. Es gibt dann verschiedene Sachen. Es wurde auch, also gerade im Sommer wird auch, glaube ich, viel das draußen geschlafen
im,
oder so.
Im Zug gelebt.
Ich habe die meiste, also geschlafen habe ich meistens im Regionalexpress oder halt in Bahnhofsmissionen. Okay. Und dann schnell hatte man auch so ein paar Freunde, wo das irgendwie ging. Und auch da, das ist wirklich krass, es existiert eine ganz, ganz starke Solidargemeinschaft einfach. Und was mir zum Beispiel nicht klar war, ist, dass das so ist, dass die meisten Leute halt irgendwie so halt normale Typen sind. So. Also ich bewusst immer gegendert, das sind fast nur Männer, die man so sieht. Kann man auch mal überlegen, warum. Aber ich hatte halt auch mal so dieses Bild von, ja, den runterkommenden Leuten, die nach der Mark fragen, so vor Augen. Mhm. Und ich glaube, das sind eher so die wenigen und das sind auch die, also das zum Thema Zweiklassengesellschaft, sind die, vor denen man sehr schnell so Angst hatte, also nicht vor denen persönlich, sondern die zu werden. So, weißt du, deswegen habe ich auch lange Jahre noch danach, als ich meine Wohnung und mein einigermaßen gesetteltes Leben hatte, habe ich auch super Angst noch vor Alkohol gehabt oder vor anderen Drogen, weil mir immer so klar war, hey, wenn du säufst, dann wirst du einer von denen oder so. Und das ist, glaube ich, also einerseits ist das, glaube ich, wahr, weil wenn du eh in so einer schlechten Situation, so einer Gefahrensituation bist, dann hast du sehr schnell die Chance, da noch mehr abzustürzen, als es vielleicht in einem gefestigten Umfeld bist oder so. Das heißt, ich hatte einfach großen Respekt vor dem Thema Alkohol, vor dem Thema Drogen, weil die Leute, die man gesehen hat, die irgendwie abgestürzt sind, auch irgendwie 2, 3, 10 Jahre nicht rausgekommen sind, waren immer die, die auch gesoffen haben oder so. Und das ist, glaube ich, das Bild, was man irgendwie vor Augen hat, sind aber bei weitem nicht, also ich glaube, das ist wirklich die absolute Minderheit. Ich habe keine Zahlen oder so. Aber aus dem, wie es sich mir damals dargestellt hat, fand ich sehr beeindruckend, wie krass, also wie groß die Gruppe doch ist, wie groß die Anzahl von Leuten sind, die man einfach nicht sieht, die man auch nicht als Obdachlose wahrnimmt. Also selbst wenn einer mit einer Reisetasche im Park sitzt, so, den nimmst du halt nicht als Obdachlosen wahr, weil du es nicht weißt, ne?
Das heißt aber, dass diese Gruppe oder eben auch du, dann ist dann nicht das Thema, dass man kein Geld hat, oder? Also das, du warst
doch
dann
ganz
Geld
oft
ausgestattet, oder? Schon?
Ja, sehr wenig und es hat zumindest nicht gereicht, um irgendwie eine bezahlbare Wohnung oder so schnell zu finden.
Ja, genau.
Das hat eine Weile auch gedauert.
Nicht,
so, ja?
Aber es ist eben nicht so, dass du eben dann betteln musst oder sowas.
Nee, genau. Deswegen sieht man auch die meisten Leute nicht, weil dieses Betteln gehen auch gar nicht so verbreitet ist vielleicht. Also es war auch ulkig. Ich habe sehr viel online gepokert und so eine Scheiße. So, weißt du, aber man versucht irgendwie andere Möglichkeiten zu finden. Ich glaube, genau.
Warte, du hast beim Online-Pokern versucht, Geld zu verdienen?
Das hat ganz gut geklappt, das geht. Also ich war also super scheiß Zeit auch so. Du sitzt dann halt da so, hast immer so 7 Tische bei Pokerstars parallel offen und willst nie mit den Russen an einen Tisch, weil dich abziehen. Und du kannst das irgendwie systematisch spielen. Das war halt super belastend, weil halt, weißt du, die 200 Euro, die du auf dem Konto hast, sind alles, was du hast. Und du musst es jetzt verdoppeln oder nicht. So super scheiß Zeit. Also ich möchte es auch nicht wiederholen. Ich habe 40 Kilo abgenommen in der Zeit. Das war alles nicht okay so. Trotzdem war ich auf jeden Fall einer von den Superprivilegierten, weil wenn ich mal eine Wohnungsbesichtigung hatte, wenn ich ein Vorstellungsgespräch hatte, konnte ich am Abend vorher ins Hostel für 12 Euro mich da rasieren, meine Wäsche machen und so und war irgendwie präsentabel. So, das ist ein Luxus, den haben, glaube ich, die allermeisten Leute in der Situation nicht und deswegen würde ich auch nicht sagen, also deswegen scheue ich mich auch immer so zu sagen, ich war obdachlos oder so, sondern ich war halt irgendwie ein Typ, der rumhing und keine Wohnung hatte, weil ich auch weiß, wie viel schlimmer es noch geht, so in der Situation. Ich glaube...
Ja, deswegen habe ich letztens mal gestockt, als ich gesagt habe, obdachlos, weil mir nicht klar war, ob das überhaupt die richtige Bezeichnung ist. Ob das ein Überbegriff ist oder ein Unterbegriff davon, ich weiß es nicht.
Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Den Diskurs gibt es, viele sagen auch wohnungslos, viele finden das wieder nicht so geil. Also im Prinzip bin ich ja immer ein Freund davon, das auch beim Namen zu nennen, ohne es irgendwie respektlos zu meinen oder so. Es gibt jede Menge Leute, die kein Obdach, keine Wohnung haben, einfach. Und das ist ein Riesenproblem. Und niemand, also ich glaube, niemand macht das gerne oder freiwillig auf jeden Fall. Das ist mal außer Frage, ne?
Ja, aber es ist spannend, eben dieser Gedanke, dass es halt nicht für eine Miete reicht.
Ja, ja.
Und aber eben, das ist ja nicht gleichbedeutend mit, ich habe gar nichts und muss betteln, ne?
Ja, genau, aber der Übergang ist auch fließend. Also weißt du, ob ich jetzt Battle oder Online-Poker spiele auf meinem irgendwie zusammengeklappten Laptop in einer Bahnhofsmission sitzend, das ist auch nicht mehr so weit. Trotzdem, du hast völlig recht, es ist eine Mehrklassengesellschaft und es gibt eine Linie, unter der es einfach was ganz anderes ist, da zu leben. Also ja, dann
das Kriterium ist ja auch nicht, habe keine Wohnung, weil das gibt ja genug Leute, die sich da absichtlich reinbegeben, also diese ganze
Van-Life-Szene,
die würdest du jetzt da nicht mit subsumieren.
Das stimmt.
Gibt es die in Deutschland wirklich signifikant?
Ich kenne sogar ein paar Leute.
Ja, definitiv. Ja? Ich kenne jemanden, der, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ja, mit sehr gutem Gehalt ausgestattet und absichtlich da reingegangen.
Okay. Ja, das sind dann eben die, die eben wahrscheinlich bewusst sagen, sie sind wohnungslos, aber nicht obdachlos.
Genau.
Die mit den Vans gibt's auf jeden Fall.
Hast du noch Kontakt zu Menschen, die du da in der Zeit kennengelernt hast? Oder ist das dann so, wenn man da quasi in Anführungsstrichen raus ist, irgendwie wieder Job und Wohnung und so hat?
Super wenig. Also mit ein paar Leuten, die halt auch, wo man zufällig Kontakt gehalten hat, lass es Facebook sein oder so damals, die aber inzwischen auch irgendwie da rausgefunden haben, so, weiß nicht. Am Anfang war stark, als ich selber dann diese Wohnung...
Rausgefunden aus Facebook oder?
das wünsche ich mir selber manchmal. Ich bin aus beruflichen Gründen noch da. Nein, aber also am Anfang war es ganz stark. Als ich selber die Wohnung hatte, war auch bei mir selber das Bedürfnis ganz, ganz stark davon, hey, ich lasse hier vielleicht auch mal Leute auf der Couch pennen, die ich halt noch irgendwie kenne, weil ich weiß, die haben sonst nichts, so, weißt du? Mhm. Da war ich relativ stark noch in der Community. Inzwischen ist es auch total, total abgehebt. Ich habe Jahre später mal durch Zufall einen Kerl wieder getroffen, der in der Bahnhofsstation gearbeitet und sich da irgendwie um uns gekümmert hat oder so, und wir hatten einen kurzen Plausch. Aber ansonsten ist das relativ verschwunden. Das irgendwie auch, also auch irgendwie schade, weil Leute waren cool. Es war immer nett. Also ich habe selten erlebt man da so große Solidarität unter den Leuten, die wirklich nichts haben, so, ne? Also da hat man immer seine Doppelkopfrunde gehabt. Immer hat einem noch auch einer mal eine Decke oder ein Brötchen gegeben oder so. Da ist wirklich, wer nichts hat, gibt auch am meisten ab. Das ist wirklich so. Das ist keine romantisierte Vorstellung oder so. Da bist du am breitesten solidarisch zu sein. Auf jeden Fall.
Das ist so krass.
Ja.
Gut, dass wir da quasi direkt in der nächsten Sendung den Einblick nachliefern konnten.
Ja, also weiß nicht, ich fand spannend, also weil wirklich genau diese Perspektive da war, die ich selber total gut von mir auch kenne, weil ich dachte, wie ist man eigentlich obdachlos, so, keine Ahnung. Und dann auf einmal stehst du da und merkst, da sind super viele Leute, die du gar nicht als irgendwie Leute wahrnimmst, die keine Wohnung haben oder so.
Ja, und es ist eben auch eine Welt, in die man von außen sehr wenig reinschaut, gell? Deswegen
total.
Sind wir eben so geschwommen letzte Folge, weil wir uns bewusst war, okay, eigentlich wissen wir da nicht so richtig viel drüber. Das ist schon...
Ja, aber auch ganz normal. Also habt ihr euch jetzt auch nicht blamiert oder so. Das ist einfach so. Das geht, glaube ich, jedem so. Weil wie soll man es auch wahrnehmen? Also ich glaube, der Hauptstruggle dieser Person ist halt, dass sie unsichtbar sind.
Genau, ja.
Ja, und wenige Menschen reden auch gerne drüber.
Ja, klar.
Also hattest du ja auch gesagt, so nach der Zeit hast du noch Schwierigkeiten und so. Ich finde es auch jetzt super, dass du uns und damit auch unseren Hörern, Hörerinnen davon erzählst, um eben so eine Sichtbarkeit herzustellen.
Gerne, war mir auch ein Anliegen, aber auch da, also ich habe ja selber, ne, ich will es da nicht übersteigen, ich habe selber auch noch einen Einblick von außen, so, also auch in der Zeit, das war eine kurze Zeit, wo ich da irgendwie drin war, war ich auch immer noch einer von den Privilegierten, von den Außenseitern, so, weiß nicht, also ohne mir anzumaßen, dass ich mich damit wirklich gut auskenne. Ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Wenn ich einen Laptop habe, auf dem ich online pokern kann, dann bin ich einer von den Superprivilegierten in der Situation, klar.
Ja, klar.
Ja.
Bei Vrindt, Holger Kleins Podcast, gab es mal eine Episode.
Oh, stimmt.
Ich weiß nicht, wie ich die jetzt finden könnte, weiß ich auch nicht mehr.
Ich erinnere mich daran, was du meinst. Ja.
Müssen mal gucken. Da hat er mit jemandem gesprochen, der ihm aufgefallen ist, weil der immer am Bahnhof mit seinem Hund sitzt und da irgendwie so ein Schild irgendwie stehen hat. Also so im Grunde so ein Betteln, aber nicht im aktiven Sinne, sondern so im passiven Vorbeigehen sitzt er halt da.
Mhm.
Und der war nicht wohnungslos, sondern das war damals das, was ich so interessant fand. Als ich das gehört habe, war damals mein Vorurteil im Kopf, wenn man da auf der Straße sitzt mit dem Hund und dem Hut und quasi nach Geld bettelt, da setzt man sich ja A, nicht freiwillig hin, aber B, dass es irgendwie mit Obdachlosigkeit verbunden ist, aber dass das in dem Augenblick auch nicht stimmte, ist das, was ich damals in diesem Podcast gelernt habe, weil der durchaus irgendwie auf Hartz IV und ein Haus, eine Wohnung hatte und aber eben das Geld vorne und hinten nicht reicht und er das eben so dann gedachte aufzubessern, was wohl in Teilen...
Das ist auch ätzend, ne? Du musst immer noch betteln, auch wenn du schon irgendwie... Ja.
Ja.
Das Hartz IV hast du, indem es einmal angeblich so gut geht.
Ja, also das ist ganz viele Facetten von, man hat da von außen keinen Einblick, wenn man nicht Teil dessen ist oder in irgendwie jetzt in der Bahnhofsmission arbeitet oder so.
Voll.
Mal gucken, ob er diese Sendung finden kann. Keine Ahnung.
Aber ich erinnere mich tatsächlich auch dran, habe ich auch damals gehört.
Kannst ja jetzt mal live googeln während des Sneakpots. Wie bist du da wieder rausgekommen, in Anführungsstrichen? Also, und erst Job, erst Wohnung, beides?
Es war tatsächlich so, dass ich damals schnell irgendwie mich als Student ausgegeben, was ich dann auch irgendwie geworden bin, eine relativ billige WG außerhalb von, also was heißt, in einem Randbezirk von Köln gefunden habe und das irgendwie ging so. Und dann halt da von erstmal nichts gelebt habe, aber schon mal eine Wohnung zu haben, hat geholfen auf jeden Fall. Und dann schnell irgendwie Job gesucht und irgendwie damit klargekommen. So, das ging. Wie gesagt, ich hatte einigermaßen genug Kohle, dass es irgendwie alles geklappt hat.
Okay, also quasi irgendein Hilfsjob, den man als Student ja eh mal locker, nicht locker,
genau,
schon relativ locker kriegt. Ja.
Und auch das ist keine Standardgeschichte, so, dass da gehören auch Voraussetzungen dazu, die nicht jeder hat. Und sei es nur Bildung, Geld. Ja.
Ja, genau. Ja, duschen können. Also
genau das.
So, kein Personaler wird jemanden einstellen, der stinkend vor allem, also offensichtlich.
Ich hätte auch diese Wohnung nicht bekommen, hätte ich nicht schon da irgendwie auch gepflegt auftreten können und irgendwie aus dem Hostel dann kommen können in der Nacht und hatte auch einen angehenden Mitbewohner damals, der mir da irgendwie vertraut hat oder wo das irgendwie ging. Ohne hätte es auch nicht geklappt, also auch wieder da ohne. Ja.
Wusste deine WG, wie du vorher gewohnt hast, oder bist du man muss ja da nicht die Wahrheit sagen.
Es gab, also ich hatte einen Mitbewohner, der auch auf der Suche war, der auch damals in Köln angefangen zu studieren und der hat, glaube ich, auch noch so, ist am Anfang noch so aus Münster einigermaßen gependelt oder so. Und ich habe es, weiß nicht, damals mich auch immer bemüht, es für mich ähnlich aussehen zu lassen. So, ja, es gibt noch mein Elternhaus und so. Und habe am Anfang da auch wenig Einblick darin geben lassen, dass ich die meiste Zeit irgendwie draußen penne oder so, ne?
Ja, total.
Das heißt, es war also auch schon ein Tabuthema, es war mir auch natürlich super peinlich. So, keine Ahnung, man, der so, weiß nicht, alle waren stolz, der Junge ist der erste mit Abi in der Familie und dann sitzt er auf der Straße, ist irgendwie auch nicht so der Werdegang, den man irgendwie vorweisen will. Also war mir damals super peinlich, ist heute immer noch ein bisschen, aber vielleicht wegen anderen Dingen, so, ja.
Ich habe den Link gefunden, wir werden es in den Shownotes verlinken.
Sehr gut.
Die Sendung heißt Andi, das ist 411, wenn man weiß, dass der gute Holger mittlerweile bei, weiß ich, über 1000 oder so ist, ne?
Holy shit.
Dann ist schon krass, schon lange her.
Ja, ist schon ein bisschen her. Genau.
War von 2015.
Gut. Die Überleitung von Obdachlosigkeit zur Kreismülldeponie.
War nicht so gedacht.
Ich denke, der Christoph hat da irgendwie ein Thema reingeschummelt, oder? Oder Jan, hast du irgendwie...
Ich segmentiere das Wort gerade zum ersten Mal.
Sprachwissenschaftliche Forschung auf der Kreismülldeponie vorgenommen, oder?
Ich bin sehr gespannt.
Ich war die letzten zwei Wochen zweimal auf der Kreismülldeponie und habe da Eternit-Platten abgegeben. Natürlich ordentlich verpackt in Big Packs, wie sich das gehört.
Ihr übersetzt das mal gerade für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet.
Also Asbest darf nicht einfach so transportiert werden, sondern es muss verpackt werden in so ganz speziellen Säcken, die nennen sich Big Packs. Die gibt es in verschiedenen Größen, zum Beispiel so 1x1x1 Meter oder auch so längliche, so wie ich die jetzt hatte, wo du die Dinger eben, also diese Eternitplatten zum Beispiel, die aus Asbestzement bestehen, reinpacken kannst und das dann zumachst. Und man sagt luftdicht, so richtig luftdicht ist das nicht, aber halt so, dass nichts rauskommt und dass du das transportieren kannst. Und das
Auto
dann so
transportiert oder auf dem Anhänger?
Mit dem Anhänger, wir haben einen Anhänger.
Okay.
Und da sind dann so große Henkel dran, dass dann die das praktisch mit dem Kran oder mit einem Radlader einfach rausheben können und ohne, dass da irgendjemand, also ohne, dass der Asbest mobilisiert wird. Und das habe ich die Woche gemacht und das Problem ist, dass wir haben so eine Müllumladestation drei Orte weiter und die nehmen aber nur bis 200 Kilo Asbestprodukte an Und wenn du halt so ein Gartenhaus hast, wo eben so ein Asbestzementdach drauf ist, dann hast du halt schon mehr. In unserem Fall waren es, wie sich dann später herausstellte, 660 Kilo.
Hoho.
Und was auch mehr ist, als ich auf so einem ungebremsten Anhänger transportieren kann. Deswegen musste ich zweimal fahren. Und ja, das habe ich dann getan und musste zur Kreismülldeponie fahren. Und die Kreismülldeponie, die ist wirklich am entlegensten Ort des Landkreises und ich bin halt am anderen Ende des, also am anderen entlegensten Ort. Das heißt, ich musste einmal quer durch den Landkreis fahren, 50 Minuten Fahrt allein, also wirklich irre weit. Und dann hinten halt auf dem Odenwaldkamm drauf. Also es ist sehr abgelegen. Und das Schöne daran ist aber, ich war das so gewohnt von der Kreismülldeponie, dass die halt nicht von der von der Müllumladestation, dass die, naja, nett ausgedrückt, schon so Behördenmenschen sind.
Anders gesagt, die behandeln einen immer wie der letzte Arsch, meinst du das?
Richtig, die behandeln einen wie Dreck. Und
was bei der Kreismülldeponie wirklich lustig ist.
Ja, richtig. Nee, aber auf der Kreismülldeponie, also die waren so entspannt und so nett. Und es war halt beim ersten Mal so. Und ich dachte, okay, ich bin halt an die richtige Dame da geraten. Und sie hatte halt gerade auch, kam gerade aus der Mittagspause und es war außer mir niemand da. Aber das scheint halt das, die Prämisse zu sein. Die sind halt da oben auf dem Odenwaldkamm. Da kommt halt keiner hin, ja. Also da kommen halt die paar, die eine zu große Menge haben. Oder halt dann die, die Erdbauer und die Entsorger, die halt mit ernsthaften Mengen kommen. Aber die schieben da halt schon eine relativ ruhige Kugel, habe ich das Gefühl, ist jetzt ein Vorurteil. Aber die waren so nett und so zuvorkommend und so hilfsbereit. Also das habe ich selten erlebt in irgendeiner Behörde. Da muss ich sagen, also großes Lob an die Kreismülldeponie Guggenberg.
Wie cool.
Wirklich, also wirklich richtig toll. Aber bei der Gelegenheit, ich habe ja mit dem Bob am letzten Wochenende über dieses Thema schon mal gesprochen, muss ich doch nochmal hervorheben, wie das auch laufen kann.
Ich hätte noch mal zwei Fragen, bevor du,
ja.
Bevor du, ja. 660 Kilo Asbeststeine. Zum einen, was machen die damit?
Es wird deponiert. Das ist ja eine Mülldeponie. Das heißt, das ist keine Verwertung, sondern das ist Entsorgung. Das heißt, das wird tatsächlich verscharrt, wenn man so will. Oder in einen großen Haufen und der Haufen wird abgedeckt. Also eine Deponie, eine echte.
Das heißt, in 1000 Jahren, wenn die nicht mehr wissen, was ist, graben die es wieder aus und haben alle Krebs.
Eternit heißt nicht umsonst Eternit. Das Zeug ist ewig. Ja, also das, wir hatten auch die Befürchtung, dass das total zusammengemodert ist. Wir hatten das ja als Abdeckung auf unserer Gartenhütte, auf unserem Waldgrundstück. Und wir hatten eben so die Befürchtung, dass es jetzt bröckelig und rissig und dass es leicht bricht und so. Ich hatte schon ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Überhaupt nicht.
Das alles Zeug wie noch.
Genau, das Zeug war bewachsen mit Moos, wie verrückt. Und das Moos konntest du einfach abheben. Das ist nicht eingedrungen in den in das Ethernet. Also das Ethernet ist wie neu. Das ist total krass. Also klar, es gab so ein paar Stellen, wo irgendwelche Saububen irgendwelche Steine draufgeworfen haben. Da sind dann halt Löcher drin, ne? Das ist klar, weil das hält es halt nicht. Aber wo nichts in der Form passiert ist, war das Zeug unverändert. Und das ist wahrscheinlich 50 Jahre alt oder so, ne? Also ja, das heißt schon nicht umsonst Ethernet. Das ist eben auch der große Vorteil von Asbest. Das hat nun mal physikalische Eigenschaften und Werkstoffeigenschaften, die wirklich überzeugend sind. Ja, also das ist sowohl diese die Feuerfestigkeit als auch eben diese Ewigkeit. Das ist halt ein Material, wo nichts reingeht.
Wir haben ja an unserem Haus auch so eine Wand.
Genau.
Die sieht auch frisch aus, aber irgendwie habe ich trotzdem Angst vor ihr, seitdem du mir gesagt hast, dass das alles Asbest ist.
Ja, genau.
Also, wenn sie da nur hängt, passiert einem nichts, aber irgendwie.
Darf halt nicht zerbrechen.
Genau.
Ja.
Ja, und da haben die Vorbesitzer ihr Holz vorgestapelt.
Naja, ja, das ist halt eine blöde Idee, da immer mit Holzdingern dagegen zu donnern. Ne? Das sieht man da ja auch an der Stelle.
Ja. Darf ich fragen, was das kostet, wenn du da 660
ist Kilo. Ist erstaunlich günstig. Klar darfst du fragen. Ist erstaunlich günstig, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe für die erste Ladung, die war 260 Kilo, für die habe ich so, ich glaube, einen 50er gezahlt. Und das zweite war nochmal 400 Kilo, da habe ich so 70 Euro sowas gezahlt in dem Dreh. Oder paar 70.
Okay.
Also nicht billig, klar.
Nee, aber das ist halt schon fieser Dreck, den du da einfach los wirst.
Und zwar viel.
Den du nicht, den du nicht auf deinem Grundstück verscharren musst oder, also, das ist ja hoch toxisch. Nee, toxisch nicht, aber krebserregend?
Nee, toxisch ist es nicht, ist physikalisch gefährlich. Also man darf das halt nicht einatmen, die Nadeln, weil die Nadeln zu klein sind. Die sind halt Lungenbläschen gängig und die bleiben dann in Lungenbläschen und zerstechen die dann und dann kriegt man halt Lungenkrebs. Gell? Also genau, das ist halt ein Material, mit dem man nichts mehr anfangen kann, was wirklich abgedeckt werden muss und was einfach Platz frisst. Und ich muss sagen, dafür ist es ziemlich günstig. Weil du hast schon gar nicht so klein. Also die Menge, das sind halt schon so zwei Anhänger voll. Ne? Also
ja, das ist krass. Und dafür 120 Euro?
Ja, das geht ja. Erstaunlich wenig. Ja.
Du hast ja in deinem Job so ein bisschen so eine Übersicht, was sowas kosten darf. Ist das jetzt ein Freundschaftspreis gewesen, weil du so nett mit der Dame im Empfang geschäkert hast? Oder?
Nee,
also oder als Zivilist? Man kriegt ja manchmal als Zivilist andere Preise, als wenn jetzt die Firma XY kommt und da irgendwie ihren Restmüll entsorgen will. Die zahlen also einfach ganz anders, weil die halt auch anders ankommen.
Nee, also ich habe nicht gesagt, dass ich vom Fach bin, aber das sind die Preise, also die haben feste Preise. Die kann man bei denen auf der Homepage auch vom Landratsamt eben nachsehen. Und das Coole ist, dass das da wirklich Preise pro Kilo sind und nicht pro angefangener Tonne. Das gibt's nämlich auch und dazu komme ich gleich noch. Lustigerweise im gleichen Landkreis. Sondern du zahlst eben wirklich nur das, was du bringst. Und die Preise sind wirklich sehr human. Ich habe nämlich auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich den Nachbarlandkreis in Aschaffenburg über die Abfallnummer meiner Eltern zur dortigen Deponie bringe, weil die viel näher ist für mich. Okay. Aber bin dann sehr schnell davon wieder abgekommen. Erstens natürlich, weil es illegal ist. Und zweitens, weil es einfach viel teurer wäre. Also da hätte ich, glaube ich, das Doppelte gezahlt oder so. Also was? Die Preise sind wirklich die schwanken sehr stark, also ja. Ich glaube, bei uns kostet die Tonne 180 Euro oder sowas und in Aschaffenburg kostet es irgendwie 300 noch was. Das ist schon...
Wow, und die rechnen auch ab pro Kilo ab oder rechnen die dann eben mit angefangener Tonne ab?
Das weiß ich nicht mal, da bin ich dann gar nicht eingestiegen rein.
Kommst du einmal mit 200 Kilo an, dann kommst du nochmal mit 400 Kilo an und zahlst zweimal 300 Euro am Ende.
Genau, sowas ist mir in... bei der Müllumladestation passiert, schon vor einiger Zeit. Da haben wir verschiedene Baumaterialien hingebracht, keine Ahnung, und hatten eben auch so eine KMF, also künstliche Mineralfasern Isolierung von einem Rohr dabei. Das war ganz wenig, ja, das war so einen Meter lang, so rohrförmig, gell? Super wenig. Also vom Gewicht wahrscheinlich 100 Gramm oder so, ja? Vielleicht 200 Gramm. Nichts.
Okay.
Weil das wiegt ja nichts, das Zeug, gell? Also so Steinwolle oder Glaswolle. Und da haben wir eben gefragt, so, ja, hier, in welchen Container müssen wir das werfen? Dann haben sie gesagt, oh, das ist ja KMF. Das müssen sie oben anmelden. Das kostet extra. Und dann sind wir also hoch und haben gesagt, ja, also hier, wir haben dieses KMF und haben halt gedacht, ja, keine Ahnung.
War das auch bei den freundlichen Menschen oder war das auf einer anderen Deponie? Nee,
das war auf der Umladestation. Aber gleiches Landratsamt, gell? Also im Endeffekt die gleiche Behörde.
Ja, aber die Leute vor Ort sind die Leute vor Ort.
Ja, genau.
Du erinnerst dich noch, als wir im alten Haus diese Mauer abgerissen haben und beim ersten Mal so, ja, wirft es da hin, beim zweiten Mal so, oh, beim dritten Mal, beim vierten Mal kam es dann so, jetzt habe ich euch aber erwischt hier, ihr müsst auch mal irgendwann was dafür bezahlen und... Die ist halt total cool. Und jedes Mal, wenn ich mit den Kindern komme, kriegen die erstmal Gummibärchen geschenkt.
Also ja, genau.
So
geht das auch.
So
halt,
cool da bei uns.
Ja, leider nicht in Erlenbach so. Weil da war es dann halt so, End vom Lied, oder nee, fast End vom Lied, war halt, ja, sie müssen da den Pauschalpreis zahlen pro angefangener, ich habe keine Ahnung, 50 Kilo oder sowas. Oder 100 Kilo, keine Ahnung, 50 Kilo, glaube ich. Und der kostet irgendwie sowas wie, ich weiß nicht mehr, was es war, aber so, es war irgendwas, was viel zu hoch war, 40 Euro oder sowas, wo wir dann gesagt haben, es kann doch nicht euer Ernst sein hier, also dann nehmen wir es halt wieder mit. Ja, Moment, Sie sind jetzt aber bei uns auf den Hof gefahren damit, wir können Sie da nicht einfach wieder mit runterlassen, weil dann könnte ja sein, dass Sie es irgendwo in den Wald werfen. Sie müssen jetzt da ihre Adresse hinterlassen und dann nachweisen, wo Sie es entsorgt haben.
Ach, herrje.
Wo ich mir dachte, okay, was ihr jetzt gerade macht, ist, mich davon zu überzeugen, dass ich es nächstes Mal einfach in den Wald werfe.
Ja, es ist furchtbar.
Ganz genau.
Erstens würde ich gerne mal wissen, was das für ein Gesetz ist, was dich dazu zwingt, dann deine persönlichen Daten da zu lassen. Mhm. Mhm. Das kann mal vielleicht jemand mit entsprechendem Jura-Verständnis in die Kommentare schreiben.
Du kannst ja mal nächste Woche da hinfahren und fragen, ob sie deine Daten schon gelöscht haben, weil jetzt hat sich das Thema ja erledigt.
Nee, das Problem hat sich dann doch anders erledigt, weil da war dann ein Kollege, der dann gemerkt hat, dass es extrem unverhältnismäßig ist. Und der hat dann gesagt, der hat sich dann so eingeschaltet, hat gesagt so, ja, heute Morgen hat doch schon mal jemand KMF gebracht, dann buchen wir es bei dem mit auf die Dings, ja. Also wir haben dann praktisch, weil der hat es natürlich auch nicht ausgeschöpft, weil irgendwie 200 Kilo oder 50 Kilo, keine Ahnung, das erfüllt mir ja nie bei KMF, weil das ja nichts wiegt, gell? Und der hat halt gezahlt und dann haben wir es praktisch auf den mit entsorgt. Aber wir haben natürlich, damit wir auch was zahlen müssen, mussten wir dann irgendwie einen Pauschalbetrag für Restmüll zahlen, 15 Euro oder sowas. Also, oh ja, dachte, Leute.
Aber echt, also hier in Frankfurt kostet ja größtenteils das Entsorgen nichts, was ich an sich irgendwie gut finde. Aber du wirst auch teilweise auf diesen Mülldeponien behandelt.
Gegängelt.
Ja, so, du kommst da immer hin und du hast ständig das Gefühl, du bist ein Bittsteller. Das fängt schon mal damit an, dass du falsch rum reingefahren bist, weil ihre scheiß Beschilderung einfach nicht anwesend ist und du einfach nicht weißt, ob du rechts oder links an diesem Container vorbeifahren sollst. Dann fährst du rechts an dem Container vorbei. Ja, leider ist es eine Einbahnstraße andersrum, aber es fehlt halt das Schild. Da sind irgendwelche ausgeblichenen.
Immer auf die
Waage. Ah, fürchterlich.
Ja, und irgendwelche ausgeblichenen Dinger auf dem Boden und dann wirst du das angepöbelt und dann genau diese Sachen so. Ja, das ist das, müssen Sie da drüben, das können Sie nicht hier reinschmeißen. Ja, woher soll ich denn wissen, wie ihr euren Müll kategorisiert? Ich bin hier nicht die Fachkraft, das seid ihr. Aber in einem anderen Ton bitte. Also, erst stehen sie rum mit den Händen in den Taschen und dann brüllen sie, wenn du irgendwas machst, weil
hier nicht, nein.
Und dann wundert sie sich, wenn man das Zeug halt doch nächstes Mal lieber in den Wald kippt, gell?
Also das ist halt ja, mache ich natürlich nicht, aber wenn du
auch nicht.
Die Mülldeponie bei mir hier hinten oder ein Müllabladeplatz oder so, da kommen dann immer LKWs und transportieren das dann wieder weg, weil das dann nur so eine Abgabestelle quasi ist, die sammeln das dann nur ganz kurz und dann wird es wieder abtransportiert. Und um dieses Ding drumrum an dem Zaun ist wahnsinnig viel Müll, den einfach Leute, wenn das Ding geschlossen hat, da hinkippen. Einfach so denen, sprichwörtlich, wortwörtlich, dann schütte ich es ihnen vor die Tür. So machen das Leute, die da sonntags hinfahren oder wenn das Ding nicht offen hat und es denen einfach vor die Tür kippen. Und ich finde es eine Unart, aber ich kann irgendwie auch nur vermuten, dass die so ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sich denken, mit diesen Leuten möchte ich nichts zu tun haben, ich schütte ihnen das jetzt vor die Tür, die werden es schon reinholen irgendwann, wenn sie wieder aufmachen. Das tun sie dann oft nicht.
Eigentlich auch nicht
oder
so dumm, gell? Weil man weiß, man wird es, dann wird es auch ordentlich entsorgt.
Weiß ich nicht. Also wenn es ihnen direkt vor die Tür schüttest, vielleicht, auch wenn ich das jetzt hier nicht als die Empfehlung rausgeben möchte. Aber wenn ich so rechts und links von dem Zaun gucke, dann liegt da auch schon viel Zeug, für das sie sich dann auch nicht zuständig fühlen, weil es nicht.
Ja, die müssen immer ein bisschen was liegen lassen, damit sie den Anschein erheben, dass sie es nicht reinräumen.
Okay, das ist eine schöne Verschwörungstheorie. Aber ich hätte
auf die Pointe gehofft, dass es jetzt im Wald liegt, ne? Aber
genau. Das kann man ja auch im Podcast mal offen zugeben. Ne? das ist halt so, du bist im Grunde derjenige, der es richtig macht, gell? Ich bin neulich mit meinen Kindern hier im Hang spazieren gewesen und da haben wir faktisch ein halbes Auto gefunden, aber nicht als Auto zusammengebaut, sondern einfach als Einzelteile. Da liegen halt Kotflügel, Reifen, irgendwelche Teile, eine Windschutzscheibe und irgendwelches Plastikgedinde, Stoßstange, aber so richtiger Haufen, der so als ungeordneter Haufen schon die Größe eines Autos erreicht, auch wenn da noch ganz viele Teile fehlen, du könntest daraus keins zusammenbauen. Und
wenn du den einzelnen Kotflügel zur Müllumladestation bringst, sagen sie, ja, das ist Teil von einem Auto, dann müssen sie jetzt den Preis fürs ganze Auto bezahlen zur Entsorgung.
Ja, keine Ahnung, wie das
400 Euro, Katschings.
Ja, genau.
Nimm's halt einfach und
irgendeine Arschfratze hat es da hingeschmissen und die Leute, die an dieser Müllumladestation kommen mit ihrem Hänger, die sich extra einen Hänger besorgt haben, obwohl sie keinen besitzen, das Zeug da irgendwie drauf getüdelt haben, da hingefahren sind und um eben nicht das zu machen, was der Typ mit seinen Autoteilen da im Wald gemacht hat. Die müssen sich dann so behandeln lassen und irgendwie, ich weiß es nicht, das kann doch nicht, also das kann doch nicht unser Umgang mit den Leuten sein, die eigentlich alles richtig machen wollten.
Ja, richtig. Und wie wir in Guggenberg jetzt gelernt haben, muss es auch nicht so sein.
Ja, oder bei uns. Also
bei euch.
Du warst ja dabei, das war wirklich.
Ja, war total, ich freundlich. Mein, wir haben das bewusst total ausgereizt da.
Ja, und sie hat uns auch in Anführungsstrichen angeschissen, aber sie hat uns in...
Hat uns auch erwischt dabei,
genau. So einem trotzdem, freundlichen Ton ja. angeschissen, so. Also jetzt muss ich euch schon mal, und dann haben wir, weiß nicht, 15 Euro bezahlt dafür, dass wir einfach einen riesigen Haufen Steine abgeworfen haben bei denen.
Kilometerweise Steine angebracht.
Ja, oder als wir jetzt hier in das neue Haus gezogen sind, haben wir auch ja ganz viel Müll produziert. Du warst da auch teilweise dabei.
Beteiligt, ja.
Und da bin ich auch mal mit einfach einem Berg von diesem Müll oder mit Teilen da hingefahren, habe gesagt, so, wir haben davon ganz viel und das und das und das, was mache ich denn damit? Und dann hat er sich, weiß ich nicht, 10 Minuten, eine Viertelstunde Zeit genommen, mit mir das alles genau anzugucken, zu sagen, ja, das ist so, das kostet bei uns das und das, aber wenn sie dahin fahren, dann kostet es wahrscheinlich weniger, oder sie gucken, dass sie sich da einen Container holen und so weiter. Am Ende hatten wir dann diese Container, das war dann die günstigste Variante für uns, außerdem war es die einfachste, weil ich es halt nicht dauernd irgendwo hinfahren muss. Wenn man das eben noch mit reinrechnet, dann wird's ja noch mal viel teurer. Und aber der hat sich einfach die Zeit genommen und ja, es war da gerade nicht voll, aber trotzdem so okay, wir gucken uns das jetzt mal an, was sie da brauchen.
Keine Notwendigkeit. Super. Also das gibt auch keine Notwendigkeit, dass diese Behörden Angehörigen, wie nennt man das, Behörden Angestellten Scheiße zu einem Sinn. Ja, also die werden ja nicht besser oder schlechter bezahlt. Also die könnten auch einfach freundlich sein. Das ergibt überhaupt keine Notwendigkeit.
Ja, Machtposition.
Ja, am Ende ist es das.
Ja.
Gut, hier noch aufgeregt, weiter geht's.
Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Der Jan denkt sich sicherlich jetzt, die alten Männer, die
Spießer auf dem
Kinder Land, und müssen hier
nach Boomer, die alten Männer
den Müll wegbringen. Ja, also die typischen Themen. Aber der Jan, der gibt sich's ja volles Rohr gerade. Du hast das uns vor ein paar Wochen erzählt. Ich glaube, wir hatten es hier auch schon mal kurz erwähnt, dass du angefangen hast, den Sneakpot ab Folge 1 zu hören.
Ja, wenn man ab und zu nicht so alte Männer hören möchte. Einfach so. Das hatten wir vorhin schon mal. Ich mache gerne Großprojekte auch gerne chronologisch. Ich mag einfach, also vielleicht ist es auch, also entweder habe ich den Beruf, den ich habe, weil ich so bin, oder umgekehrt. Ich begreife mich ja gerne als so Historiker von etwas, als so Scholar. Ich gucke mir auch Sachen im Wandel der Zeit an. Ich spiele auch aus irgendeinem Grund alle Need for Speed Spiele chronologisch, so, weiß nicht. Das macht mir schon mal, also das.
Wann hast du, kurz reinfrage, wann hast du angefangen, uns so normal zu hören? Also sind wir irgendwie in Kontakt geraten?
Ich weiß nicht mehr, wirklich so
lang, oder?
Als so vor einem Jahr, anderthalb, als jetzt wirklich so zum ersten Mal in dem Dunstkreis auftauchtet, von Becky war mal zu Gast oder Christiane oder so, und dann, hey, wer sind diese Sneakpot-Männer eigentlich? So, dann habe ich da mal reingehört. Und da auch wirklich erst sporadisch.
Plötzlich bei uns gelandet, ja.
Genau, da bin ich da irgendwie gelandet, was ich auch einen der schönsten Zufälle überhaupt finde.
Die Podcast-Welt ist schon grandios, oder?
Ist wirklich toll. Ja. Und irgendwie habe ich halt prinzipiell, also erstmal das, ich ziehe prinzipiell Spaß daraus, so mir Sachen chronologisch anzugucken. Und noch dazu habe ich eine Menge Zeit, wo ich halt immer irgendein Podcast-Projekt gerade habe. Ich kann halt auch nicht immer ein Hörbuch hören, sondern es gibt manchmal Situationen, wo ich sage, hey, ich bin am Spülen, ich bin am Joggen, weiß nicht, so Tätigkeiten, wo man so nebenbei noch ein bisschen was braucht. Und da habe ich gerne immer ein Großprojekt. Ich hatte gerade, was habe ich, E&U-Gespräch, habe ich gerade von vorne bis hinten gehört, so, weiß nicht, was werden sonst so. Und dann, also theoretisch würdet ihr euch qualifizieren, im Sinne von hier, ich kenne euch irgendwie, ihr seid Freunde von mir und es macht mir Spaß zu hören, höre ich doch mal in die Alten. Das einzige Problem ist, dass halt wirklich nicht so 100 Folgen sind, sondern mehr so 700 oder so, die ich im Rückstand war.
Ja.
Deswegen weiß ich selber noch nicht 100%, wie ernst ich das meine, aber ich dachte, was soll passieren? Hörst du mal in die ersten paar Folgen rein, so, warum nicht, weiß nicht.
Warum nicht, hörst du ziemlich schnell, wenn du in die ersten reinhörst.
Ja, auch da, weißt du, auch da, ich kenne das. Man ist immer mit sich selber kritischer, als man sein sollte und als andere.
In den ersten bin ich ja noch gar nicht dabei. Langweilig sind sie trotzdem.
Also erste Folgen ja, Tonqualität ist miserabel, alles irgendwie Quatsch und die Folge sind so 10 Minuten lang, weiß nicht. Aber ein bisschen ist ja auch das der Reiz. So,
Ich habe ja auch damit angefangen und was mir aufgefallen ist, also ich habe es nicht so weit geschafft, ich habe jetzt ein paar Folgen vom Anfang gehört, was mir aufgefallen ist, dass wir oder ihr noch unheimlich unter Druck sich anfühltet oder euch anfühltet, irgendwie eine Empfehlung zu geben. So, wem kann ich diesen Film empfehlen? Ist mir doch völlig scheißegal mittlerweile.
Ja, heute, aber das war damals super wichtig, ja, auch wenn du überlegst, wie Podcasting damals aussah.
Ganz weißt, wichtiges Thema, ja.
Es gab irgendwie Tim Pritlove, es gab den Nintendo-Cast und wenn du irgendwie deine Filmempfehlung haben wolltest, dann bist du halt zu euch oder dem, wie heißt der, dem Kinocast gegangen, so, weiß nicht.
Am Ende erzählt man doch, wie einem selbst der Film gefallen hat und warum.
Und ja, das sagst du heute, natürlich, darum geht's auch. Ja. Trotzdem verstehe ich auch den quasi die Verantwortung, die man so hat, wenn man halt das Format ist, das es macht, so, weiß nicht. Und es ist auch eine andere Zeit. Also ich glaube, gerade das ist ja das Spannende. Ja, so. Ich höre es ja vor allem so für die Zeitkapsel, weißt du? Also so die Idee von, hey, einfach mal wieder Leute hören in einer Zeit, also wo einfach gerade Juno ein aktueller Film ist. Oder so, weißt du? Oder dann wird ganz viel über Batman Begins gesprochen oder so. Und jetzt ist gerade, ich bin jetzt gerade im Jahr 2010 ungefähr, auf einmal redet jeder über Inception. Und das ist so witzig, weil ich weiß noch halt selber, wie ich mich damals gefühlt habe, wie wir vom Kino standen, so, boah, Inception, der Film wird alles verändern, so, weiß nicht. Das ist total witzig. Es werden auch sehr viel noch so DVDs gekauft. Christoph hat sich gerade eine PlayStation 3 besorgt, das ist der Pro-Gamer, weil man will auch beim...
Oh ja, stimmt, du, tauchen wir da auf und der hat eine PlayStation, wie krass!
Ja, aber warum? Weil es gibt ja auch dieses neue Format Blu-ray, da will man ja auch am Start sein, so, weiß nicht. Und das alles wird mich aufregen. Meine Lieblingsszene bisher war diese eine Folge, wo so ganz lakonisch innerhalb von 2 Minuten sagt Bob perfekt die gesamte Entwicklung des 3D-Kinos voraus. Das ist halt so, da ist Avatar noch nicht draußen.
Ach, deswegen, warum wir vorhin auf irgendeinen Inhalt kamen, den wir beide genannt haben, weil ich diese Folge daraufhin gehört habe. Das ist, ja, genau. Genau,
also es geht um Avatar, der so in den USA, es wird viel von dem gesprochen und du sagst halt so geil, ja, also ich glaube Avatar wird auch mal das nächste große Ding, das wird in 3D alle umhauen, danach werden so jahrelang so Gimmick-Filme rauskommen, die es so, nur so als Gag haben und das gar nicht verstehen und ich glaube dann wird so ein paar Jahre so sich einpendeln, es ist einfach eine Art Film zu schauen und auch wieder ein bisschen verebben dann und ich glaube auch, wird auch so Fernseher geben mit 3D, aber die werden sich auch nicht auf Dauer durchsetzen und so zack, bumm, einfach so 2 Minuten.
Wow. Das war 2008 oder 2009 oder so. Wahrscheinlich. Oder
kurz vor Avatar, so ein halbes Jahr vor Avatar. Und das ist einfach.
Exakt so passiert.
Manchmal bin ich prophetischer, als ich mir das zuschreibe.
Also für solche Momente, wow. Aber auch fürs Gegenteil, wenn man so denkt, also dieser neue Trend mit der Wackelkamera, ich glaube, das ist bald vorbei, das wird sich doch nicht durchsetzen.
Shit.
Oder dieses, jetzt kam dieser Iron Man raus, machen die da wirklich so ein riesen Franchise-Ding draus? Ich glaube nicht. Also das ist
Ja,
und allein das
ist Google Wave.
Ja. Und mittlerweile ist halt auch Zeit vergangen. Das heißt, das ist halt schon wirklich Retro. Das heißt, es ist so wirklich Zeitkapsel, das kriegst du halt auch nicht zurück, ne? Dieses Format hast du nicht von 1960 oder so, leider, weil Leute einfach so 3 Typen in Mikro sprechen, weil sie denken, das ist geil. Und das ist irgendwie so eine coole Atmosphäre, dass nochmal sich irgendwie in diese Zeit selber, wo ich dann auch selber in meinem Leben irgendwie ganz woanders war, zurückzuversetzen. Das macht schon Spaß. Also allein dafür ist es schon auf jeden Fall ein Mehrwert.
Ja, das freut uns natürlich, dass dir das was gibt.
Ich weiß nicht, wie ernst ich das meine, wie lange ich es durchziehe, aber gerade macht's noch Spaß. Ich bin jetzt im Jahr 2010 und das hatten wir auch vorhin, glaube ich, schon mal kurz so.
Wo bist du ungefähr?
Ich glaube, ich guck mal, Folge 151 bin ich gerade. Wir sind August 2010.
Oder bist du beim Ironman schon vorbei?
Genau, das finde ich auch geil. So Sachen, die auch so sich durchziehen, aber da zum ersten Mal aufkommen. So ist, irgendwie, ja, hier, Stefan macht seinen ersten Cocktailkurs oder so, war Thema.
Oh ja.
Und dann irgendwie, Stefan läuft seinen Marathon. Und das ist wirklich, also, oder deine Begeisterung. Deine Begeisterung für Olympia auch.
Die ist immer noch da. Die ist immer noch da.
Total
gut. Wenn so ein bisschen Off-Topic mit reinkommt. Das ist bei den frühen Folgen ja auch gar nicht. Was ich auch
geht
so
am Anfang langsam,
finde.
Aber dann immer mehr.
Ja. Zum Glück
auch das, genau, das Special und so weiter. Und ich glaube, ja, also man kommt langsam dahinter, ihr kommt langsam dahinter, dass es auch so eine Personality-Show ist irgendwie so. Und das macht doch Spaß zu hören irgendwie. Und deswegen bisher bin ich voll dabei und immer mal so zwischendurch geht eine Folge, die sind ja auch kurz und man hört sie dann noch schneller, das heißt wirklich so mal nebenbei bei irgendeiner Tätigkeit, so heute Morgen im Bus auf dem Weg zur Arbeit dachte ich, was habe ich sonst zu hören, hörst du gerade noch eine Folge Sneakpot und so geht es so Stück für Stück, mal gucken, wie lange ich dabei bleibe, aber gerade macht es auf jeden Fall Spaß, das ist wirklich ganz charmant und ihr müsst euch da auch, glaube ich, für nicht schämen, so, ich glaube, jeder, der es hört, weiß auch, das war halt 2010 und dann ist das halt so.
Ja, und wir waren halt auch jünger. Also
es ist ja, und weißt du, ob ihr da jetzt noch ein bisschen über die Brüste von Selma Hayek redet oder nicht?
Also hallo, das ist ja auch naheliegend. Also jetzt mal
ist ernsthaft. So. Und ich glaube, da macht euch da keine Vorwürfe. Es gibt heute Streamer, es gibt heute Comedians mit vielen Zehntausenden Zuschauern, die das bewusst und viel schlimmer und viel ekliger und fieser machen. Einfach so, darum ging es ja gar nicht so. Es ist einfach in dem Sinne vielleicht auch einfach ein Schnappschuss der Zeit und alles okay. Zumindest war bisher noch nichts, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt super kritisch sehen. Das macht irgendwie doch einfach Spaß. Und ich glaube, das ist so bisher bin ich noch voll dabei. Ist eine schöne Beschäftigung. Und ich halte euch auf dem Laufenden.
Ja, das ist sehr schön.
So komme mit dem Sneakpot.
Wenn du die wirklichen Leichen im Keller findet.
Jetzt euch mal richtig kennenlernen, ne? Da ist es.
Oh Gott, ja, ist ja. Aber wirklich so. Also wenn du das durchgehört hast.
Ist schon witzig, wirklich. Also, ja, ja. Ich kenne euch ja so nur so, wie ich euch jetzt kenne, ne? Dem Status, in dem ihr seid. Und deswegen ist es so nochmal spannend. Gesetzt. Nochmal spannender, die
ist nur gesetzt.
Der ist nur gesetzt, die alten Folgen zu hören. So gesetzt finde ich euch gar nicht. Viele Leute in eurem Alter TM sind viel gesetzter.
Das kann schon gut sein, ja.
Ja, das stimmt schon.
Macht auf jeden Fall Spaß.
Aber gut, das ist aber auch. Ich glaube, da ist das Podcasting tatsächlich auch ein Vehikel dahin, nicht ganz so gesetzt zu werden. Also es ist halt,
vielfach,
ich will
ja
nicht sagen, das hält einen jung, aber es ist schon irgendwie
echt. Manchmal aber auch noch. Da geht es darum, in welchem Kontext, mit welchen Leuten du das machst. So.
Was ich meine, ist halt dieses, weißt du, ich meine, du warst ja schon mal hier, wir leben hier krass auf dem Land, in der Blase und viele um mich herum, die ziehen sich halt wirklich aufs Private komplett zurück. Gell? Also ist dann einfach nur noch Geld verdienen und im Garten ein bisschen rumkrautern und samstags die Straße putzen und so, ja. Also dieses Ultrakonservative, was hier halt auch einfach gut hinpasst, was man hier auch angenehm leben kann. Ja, ich möchte das gar nicht so despektierlich ausdrücken. Das ist auch ein Lebensentwurf, mit dem man gut seine Zeit verbringen kann bis zum Lebensende. Und man muss hier den Kopf nicht mehr rausstrecken. Ja? Wenn du hier lebst, dann kannst du hier bleiben einfach. Und das ist einfach, ja. Aber das ist halt ultrakonservativ. Und das ist auch irgendwie alt und behäbig. Aber das muss nicht schlecht sein. Und das kannst du eben schon ein bisschen verhindern, indem du eben zum Beispiel sowas machst, indem du dich einmal in der Woche mit deinen Freunden zusammenschaltest und über aktuelle Themen redest und sowas. Gell? Also muss nicht helfen, muss nicht verhindern, dass du ein Arschloch wirst oder so, aber es kann so diese völlige konservative Bräsigkeit so ein bisschen vielleicht ein bisschen rausnehmen.
Ja, und sei es nun, dass du mal den Podcast mit dem Andi auf Rind hörst, um noch eine neue Perspektive zu bekommen, so, ne? Also
zum Beispiel.
Warum nicht? Ich bin ja, also ich werde ja nicht müde zu betonen, dass ich jünger bin als ihr.
Hast du vielleicht so 8 bis 14 Mal gemacht, diese Sendung?
Ich glaube 15 Jahre etwa, oder? Das so
wahrscheinlich. Also ich bin 32. Und
32, genau 15 Jahre, ja.
Ich war auf meinem, was ist es, mein 10-jähriges Klassentreffen oder so vor ein paar Jahren, egal. Und hab da auch viele Leute so von früher TM wieder gesehen. Ihr wisst, was ich meine. So. Und ich fand auch spannend. Mhm. Ich glaube, ich bin gerade in so einem, das ist das Übergangsalter. Also jetzt scheidet sich, da waren Leute, die sind es halt, die haben ihre 4 Kinder. So, weiß nicht. Und die leben manchmal auch komplett, weiß nicht. Also das ist ja auch nicht schlecht oder so. Aber ich habe gemerkt, wie ich mit den Menschen gar nicht connecte, die so heute noch in der Sparkasse arbeiten, die auch schon ihre Eltern arbeiten und in der Wohnung über den Eltern leben, so, weißt du, ein Gefühl ist auch in den 10 Jahren, die ich sie nicht gesehen habe, ist da nichts passiert, irgendwie so. Und weiß nicht. Das gibt es.
Ja, es gibt so Leute, wo man einfach das Gefühl hat, so, ja, aber da entwickelt sich ja gar nichts. Und
ich finde es immer spannend, wenn es doch passiert. Deswegen, alte Sneakpot-Folgen hörend, würde ich sagen, ihr seid heute zwar irgendwie noch dieselben, aber irgendwie auch anders. Und ich glaube, gerade diese Veränderung macht so spannend. Das ist nicht selbstverständlich, weil, ja.
Ja, jetzt auch noch drüber nachdenken. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, eben unseren Kindern die Möglichkeit zu geben,
ja,
das zu hören. Also,
ja, das stimmt.
Ob sie da irgendwann überhaupt Bock haben oder nie Bock haben.
Ja, aber allein, dass es das gibt, so. Weißt du, was würde ich heute dafür geben? So, keine Ahnung.
Stell dir mal vor, du könntest deinen Vater mit, weiß nicht, 25 oder 27 oder 30 oder 40 hören. Was er da von sich gegeben hat, natürlich zu filmen erstmal oder auch vielleicht zu seinem Leben drumherum und natürlich nicht alles, weil ein paar Sachen, wir hatten auch ein Vorgespräch heute, wo Sachen besprochen wurden, die nicht für hier sind, aber ja, ist schon anders.
Ja, voll, weißt du, ich denk so an mein Opa, der ist sehr jung verstorben und wir haben mal so alte, also er war Musiker und wir haben so alte Aufnahmen von ihm gefunden, wie er so irgendwie versucht, Frank Sinatra zu covern und danach so ins Mikro sagt, nee, das gefällt ihm noch nicht oder so. Weißt du, das ist irgendwie eine Kleinigkeit so. Das ist heute für mich irgendwie der größte Schatz, so diese Erinnerung, diese Aufnahmen zu haben, so, keine Ahnung. Das ist ja eigentlich was Belangloses. Da geht es gar nicht darum, immer die große Kunst abzufeuern, sondern man hat irgendwie ein Fenster, einen Einblick in das Leben der Person. Allein, dass das gibt, so, dass man irgendwie, weiß nicht, dass eure Kinder irgendwann den Kram hören können, oder.
Die haben 1000 Stunden vor sich, und zwar zum momentanen Zeitpunkt.
Ja, da seid
ihr noch nicht fertig.
Das heißt nur, ich da jetzt mit 32 sitze und euch anhört und sagt, hey, ich habe irgendwie ein Zeitfenster, das ihr irgendwie hinterlassen habt. Die Zeit ist doch geil. Also, ich finde es irgendwie eine schöne Idee.
Das ist so wirklich cool. Ich finde das so cool, dass sie das haben.
Ja.
Sehr schön, wo wir gerade bei Plaudereien sind. Das nächste Kapitelmarke heißt Linguistische Plauderei. Und ich habe gehört, dass der Christoph jetzt sich wieder eingeschrieben hat beim Jan im neuen Seminar. Und ich müsste da auch dazukommen. Was lernt ihr denn?
What?
Ja, ich bin sogar in 2 Seminaren.
What?
Ich kann mich da heute überreden lassen. Aber ihr kennt mich, ja, ich und Studium, das ist halt immer so ein Thema.
Erstmal, weißt du, ich wurde heute gefragt, also ich unterrichte ja an der Uni in Würzburg und ich wurde heute von jemandem gefragt, so hey, und dieser Kurs, sind da eigentlich auch Fachfremde? Da sind ja voll viele. Und ich war so, ja, mehrere. Das sind irgendwie ein paar Leute aus Latein, ein paar Leute aus alter Welt, aus dem Studiengang und der Christoph vom Sneakboard.
Geologe.
Sehr gut.
Also ich großartig, ich freue mich auch sehr. Vielleicht musst du es aber aus deiner Perspektive erzählen, ja.
Genau, ich war heute bei der Vorbesprechung. Ich fand es sehr schön.
Du warst vor Ort und hast trotzdem Zoom anmachen müssen. Das habe ich vorhin auch schon nicht verstanden.
Genau. Ich war vor Ort, was ich schön fand, weil ich kannte den Raum. Ich war da ja schon einmal gewesen und ich kannte ihn ja auch von verschiedenen Zoom-Seminaren schon bei Thiago, also gotisch. Und saßen halt die Dozenten, inklusive Jan und Thiago halt, und die 5 Studenten oder wie viel es waren, und ich. Das ist schon lustig. Und dann halt mit Zoom, mit anderen Loch zusammen, und dann wurden halt die Termine abgesprochen für die verschiedenen Veranstaltungen, und die wurden halt nicht so, wie wir das kennen, hier ist der Termin, ja, sondern da wurde dann.
Seid halt da, macht's möglich.
Genau, für jedes Seminar wurde halt eine Abstimmung gemacht, deswegen musste ich mich dann dort bei Zoom anmelden, was schwierig war, weil entweder konnte ich nicht abstimmen oder ich konnte es nicht leise stellen, wodurch es dann immer so akustische Rückkopplung gab, das war super peinlich.
Gott, oh Gott! Wer macht denn Lärm? Ah, der Christoph schon wieder.
Kennt jetzt auch jeder da im Studiengang, oder?
Ja, natürlich. Kennt sich eh jeder.
Das ist wahr.
Und das war echt lustig, da wo es dann heißt so, ja, okay, wir haben jetzt keinen Termin, wo alle können. Und dann wurden die einzelnen Leute gefragt, so hier, wo hast du denn, so, dann wurde halt geguckt, an wem hängt's denn, gell? Und dann wurde halt auch so einer ausgemacht, so, ah, okay, an dem hängt's die meistens. Dann müssen wir den jetzt platt quatschen, dass der, der doch irgendwo kann und so. Das war echt gut. Ja, und in dem Rahmen, ich hatte mir vorgenommen, dass ich nur in Jans Kurs gehe, was so ein Einführungskurs ist, kannst du gleich noch was dazu sagen, Jan? Und dann hatte ich doch Bock, als ich eben so gehört habe von dem Sprachkurs, der da eben auch stattfindet, von Festlandskeltisch, habe ich gedacht so, eigentlich habe ich, wenn der jetzt zu einem Termin stattfindet und ich meine, dann sind diese Abstimmungen und dann nimmst du an diesen Abstimmungen halt teil, gell? Denkst du, okay, jetzt findet es tatsächlich da statt, wo ich kann. Ich glaube, ich nehme teil.
Also erstmal okay. Sehr richtig gemacht. Festlandkeltisch, eine der schönsten Sprachgruppen, Sprachfamilien überhaupt. Mache ich selber sehr gerne. Und der Kollege Marc, das macht es auch sehr, 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 sehr fähig, was es angeht, hat darüber promoviert. Und es wird auf jeden Fall der beste Kurs. Und ich einfach, also die das Verschmelzen von so Welten, wisst ihr, was ich meine? Das irgendwie, ich unterrichte an der Uni und ich mache ja diesen Podcast irgendwie zusammengehen zu, du sitzt da auf einmal und meldest dich für einen Kurs an, finde ich eh schon witzig. noch dazu, also, dass es dich interessiert, ist ja eh geil, aber ich freue mich auch, dass du nochmal in meinen Kurs kommst, so, dich im Unterricht haben, nice. Und weil es für mich auch ein bisschen der, weiß nicht, so der, die große Abschiedsrundfahrt nochmal ist. Also es wird definitiv in der Funktion an der Uni Würzburg mein letztes Semester sein, das ich unterrichte, deswegen habe ich auf jeden Fall Bock. Ja, leider, das ist ja
Stefan, du musst da unbedingt teilnehmen.
Ganz oft so. Stefan muss teilnehmen.
Was ja, unterrichtest du denn?
Genau, also ich unterrichte alles Mögliche in der vergleichenden Sprachwissenschaft. Dieses Jahr mache ich beide Kurse, die bei uns im Einführungsmodul sind. Also im Prinzip erst dies bei uns, das sind zwei Stück, plus eben ganz viele ganz Podcaster. Viele, Klammern 6, so fachfremde Leute, die auch so, es gibt die alte Welt, das ist ein Fachstudium, wo du halt so verschiedene altertumskundliche Studiengänge besuchst und da so verschiedene Einführungen machst und eben aus Latein noch ein paar und also das ist ein sehr gemischtes Publikum, also es sind AnfängerInnen und Laien, würde ich sagen, so im weitesten Sinne. Perfekt. Und das, das wird eigentlich sehr ungern gemacht. Viele Leute schieben diesen Kurs immer zu. In Köln, wo ich vorher war, war es auch schon genauso. Viele sagen, immer diese Einführung, das ist ja irgendwie langweilig. Und ich verstehe, woher die kommen, weil inhaltlich ist es für mich nicht so reizvoll, weil es derselbe Kram ist, den ich schon 100 Mal erzählt habe. Andererseits finde ich das von der Unterrichtsperspektive mit am geilsten, weil da hast du so ein bisschen die Chance, den Funken so überspringen zu lassen. Das ist so, da hast du die größte Verantwortung. Das sind die.
Ja, und so einen Überblick zu geben.
Du erklärst den Leuten, warum es so geil ist, oder?
Genau, ich finde es ja wirklich geil. Also ich bin ja wirklich für die Sache begeistert. Und wenn es mir irgendwie gelingt, diesen Funken so weiterzugeben an Leute, ist doch alles erreicht. So, wenn mir uns sagt, hey, ich habe mich deswegen mehr dafür begeistert. So, also ich finde, da ist die Verantwortung für mich zumindest viel größer als in irgendeinem, hier, ich mache jetzt ein bisschen keltisch mit Leuten, die es eh schon interessiert. So, klar, auch cool. Ich glaube, so Erstsemester oder so, da hast du nochmal die Chance, wirklich auch die Grundstelle zu legen und zu sagen, du bist vielleicht der, der die Leute auf den Pfad bringt, sich auch dafür zu spezialisieren oder dafür weiter zu interessieren. Das ist irgendwie, darauf freue ich mich total. Das ist auch immer einfach, das ist geil, mir macht das Spaß. Wir machen diese Einführungskurse auch prinzipiell einfach einfach sehr viel Laune und ich glaube, das versuche ich da irgendwie rüberzubringen.
Entschuldigung, ich habe in Gotisch eben auch gemerkt, dass es da Dinge gibt, die ich einfach noch nicht weiß, die mir den Überblick und die Verknüpfung zwischen den Sprachen noch leichter machen würden. Also diese Lautverschiebungsgeschichte.
Ja, ja.
Das ist halt super spannend. Immer wenn du mir davon erzählst, was ja schon du gemacht hast bei einem Bier, da weißt du, das sauge ich auf, weil das einfach für mich die Welt noch viel mehr zusammenfügt. Und mit die Welt meine ich nicht nur das, was ich in Gotisch gelernt habe, sondern tatsächlich die ganze Welt. Und das macht alles viel leichter, was mit Sprachen zusammenhängt. Und deswegen bin ich da also wirklich Feuer und Flamme, mir das anzuhören.
Voll geil.
Wenn es auch Anfängerzeug ist. Ich glaube, das ist genau das, was ich spannend finde.
Wenn du es so beschreibst, glaube ich, bist du da auch richtig. Das macht auch Spaß. Also ich habe ja dieselbe Begeisterung dafür. Und ich glaube, es geht gerade darum, so allgemeine Sachen zu verstehen. Wir werden sehr viel auch so Beispiele einfach aus dem Deutschen und Englischen machen, weil es Sprachen sind, Leute können, so, weiß nicht. Aber es geht um diese Art von Strukturen erkennen. Was gibt es eigentlich für Sprachwandel auf der Welt und wie funktionieren die? Und ich glaube, es macht Spaß. Du musst halt, du musst halt damit rechnen, dass wirklich halt sehr viel 17- und 18-Jährige um dich rumsitzen. Und das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, aber ich merke ganz krass, auf was für einem anderen Level man ist, so. Also man merkt das ja nicht. Man kriegt ja keinen Kurs, wo man sagt, hier lernst du kompetent zu sein, darin Texte zu lesen oder so. Aber einfach schon mal was anderes gemacht zu haben, ist einfach ein riesen Unterschied. Also wenn ich mit denen eine Übung mache, hier, wir lesen diese eine Seite und reden dann darüber, dann brauchen die auf jeden Fall 6, 7, 8 Mal so lang wie ich, ne? Und das ist der einzige Grund, dass ich das schon ein paar Jahre mache. Und ich merke es auch bei so Erstsemestern, die irgendwie 24, 25 sind, lass die schon mal eine Ausbildung gemacht haben oder irgendwas. Die haben einfach schon die Kompetenz irgendwann erworben, weiß nicht, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, Sachen einzuteilen oder so. Das heißt, es wird doch in vielen Dingen sehr langsam vorangehen, weil es viele Erstsemester-Leute sind, die das noch nicht haben und die das mit diesem Kurs üben. Das ist auch völlig okay.
Für die ist ja auch der Kurs. Ist ja nicht für,
genau,
die,
für die ist genau der Kurs, ja.
Für die Geologen oder vielleicht dann, wenn du mich weiter bequatscht, die Informatiker.
Genau, das heißt, und wenn, es gibt ja auch noch beide die Übung. Jetzt, wir gehen ja nur ins Seminar.
Also ja, genau, aber trotzdem auch im Seminar, das sage ich jetzt gleich, werde ich euch auch ein bisschen bremsen müssen, wenn ihr beide da sitzt, weil ihr einfach schon, glaube ich, einfach ein...
Hast völlig falsche Vorstellungen, wie wir im Seminar sind.
Ich habe mich noch nie im Seminar gesehen.
Wir sitzen da und hören zu und schweigen. Ja,
wenn ihr nur halb so engagiert seid wie jetzt gerade, muss ich euch vielleicht ein bisschen bremsen, um den Leuten auch den Raum zu geben, die einfach vieles von dem wissen oder von den Sachen auch strukturell. So stelle ich es mir vor.
Wir sind im Leben nicht halb so engagiert wie hier.
Überhaupt nicht. Wir sitzen da, wir chatten wahrscheinlich im Hintergrund irgendwie, diskutieren irgendwas, aber wir werden uns nicht äußern, glaube ich.
Ja, doch.
Okay, du hast recht. Schon.
Doch.
Ja, es gibt auch dazu die dazugehörige Übung, da seid ihr dann nicht.
Nee. Also wann ist das und
das ist freitags um 10.
Freitags um 10.
Das ist eh geil, das habe ich heute erfahren. Es gibt ja immer wieder Überraschungen bei diesen Kursterminen. Ich unterrichte jetzt nur freitags, aber dafür von 10 bis 16 Uhr durch.
Boah, ist man danach auch gewaschen fürs Wochenende. Da kannst du dann direkt hier in dein Fass, Badewanne, wie heißt das Ding?
In die Wanne
gehen und dir direkt 4 Bier reintun. Dann ist auch egal.
Das glaube ich so. Da war der Christoph auch schon.
Ich wollte gerade sagen, da musst du aufpassen, dass du nicht mich dabei hast, sonst musst du gerade weiter erzählen.
Also auf jeden Fall, dieser Freitag wird immer intensiv, ist dafür dann aber auch nur der Freitag, der so intensiv wird. Mal gucken.
Bob, was ist eigentlich mit dir? Ist der Bob noch da?
Das ist im Klo.
Meine Begeisterung für alte Sprachen ist, glaube ich, nicht ganz so ausgeprägt.
Das kriegen wir noch hin.
Muss ich mich noch ein bisschen bearbeiten.
Folge 960, da ist der Bob dann dabei, dass der Jan dann an der Uni Regensburg oder...
Ja, ist ja der nächste Weg.
Mal den Teufel nicht.
Ja, wie geht es eigentlich weiter mit dir, Jan?
Ich muss jetzt ganz kurz, ich muss noch vorher fragen.
Ja.
Müssen wir da Aufgaben machen und irgendwas? Ich bin da eher passiv konsumierend.
Also das geht. Im Prinzip, es haben auch schon die Leute vor mir diesen Kurs als Vorlesung gemacht oder so, was ich jetzt, glaube ich, für Quatsch halte, weil es einfach nur so 10 Leute maximal sind. Das heißt, wir werden da zusammen, ich werde da Sachen an die Tafel werfen und wir werden darüber diskutieren oder so. Und ihr müsst irgendwie so Aufgäbchen machen, wir reden darüber, alles gut.
So praktisch auch.
Wahrscheinlich, ich war in dem Kurs nicht. Was so die Leistung angeht, die macht er nicht. Also der Rest Leute muss irgendwie ein Referat halten oder so in dem anderen Kurs von mir aus. Das betrifft euch jetzt nicht weiter. Aber es wird schon ein Ding, wo man miteinander redet und auch zusammen was macht, weil ich einfach bei der Kursgröße, die wir immer haben, wir haben, weißt du, 10 Leute ist der größte Kurs bei uns, macht es keinen Sinn, eine Vorlesung zu halten.
Wie Vokabeln lernen zu Hause dann oder sowas? Oder?
Nein, Bullshit, wir machen auch keinen Sprachkurs oder so. Es geht einfach um strukturellen Überblick.
Okay.
Das meine ich. Also,
ja, dann ist das doch durchaus was ich
das meine ich völlig ernst. Wenn ihr schon mal irgendwas gelernt habt, irgendwas gemacht habt, so, dann seid ihr da auch einfach auf einem strukturellen Level einfach deutlich weiter als die meisten, die da anfangen. Das ist gar nicht schlimm, das ist ganz normal und ihr merkt es auch gar nicht. Ich merke das ja selber nicht. Ich merke selber nicht, dass ich daran besser geworden bin, Texte zu rezipieren oder zu exerzieren, so, weiß nicht. Aber es ist einfach so. Deswegen muss ich mich auch zusammenreißen, das relativ langsam zu machen, auch Stück für Stück. Deswegen wird es vielleicht euch, wenn ihr da als Fortgeschrittene, wie auch immer, sitzt, erstmal vieles auch relativ langsam vorkommen, aber darum geht's auch. Das ist auch der Kurs. So, wir gucken uns die Sachen systematisch und Stück für Stück an.
Ich glaube, die letzten 2 Sprachen, die ich gelernt habe, war irgendwie Java und Python oder so. Aber das hilft dir auch jetzt nicht so viel weiter.
Darüber werden wir auch reden. Was ist eigentlich Sprache? Sind Programmiersprachen Sprachen oder so? Gibt es auch eine Sitzung. Da könnt ihr dann kannst du dann ein bisschen auch erzählen.
Oh, dann spannend.
Dann raus, ja.
Stefan, wenn du
Montag Ich sehe mich da wirklich ernsthaft.
Natürlich.
Teilnehmen am Freitag.
Also freitags um 10.
Also noch nicht diesen Freitag, erst nächsten.
Nächste Woche.
Genau. Nächste Woche.
Und Stefan, wenn du Montag
schreib mir das vorher, bitte. Vorhast, ich vergesse das nicht.
Festlandkeltisch.
Das ist wirklich ein Highlight. Das gibt's nur alle paar Jahre mal.
Wann ist das?
Montag 14 Uhr.
Ich fände es so witzig.
Da kann ich nur eine halbe Stunde zuhören, weil ich dann die Kinder abholen muss von der Kita.
Na, das ist schwierig, weil da musst du ja auch Vokabeln lernen und so ein Kram.
Naja, es gibt nicht so viele Vokabeln. Also
mache ich da nur mal so, kann man sich da nicht so reinklicken anonym und sagen?
Ne, anonym ist halt, wenn da 4 Leute sitzen, nicht so richtig ein Ding, ne? Darauf muss man auch gefasst sein in dem Studium.
Ach so, ja. Ja, ich bin der, der in einer halben Stunde wieder rausgeht. Ich möchte einfach nur den Jan keltisch reden hören.
Wie bei diesen.
Nee, der Jan ist da nicht.
Ach so.
Das ist bei jemand anderem.
über den Telefonkonferenzen bei der Bundeswehr, wenn dann so noch so ein Russe sich dazu schaltet und alles so, ja, ist ja egal. Die sind ja immer hier.
Ja, also in der Bundeswehr der Sprachwissenschaft bist du der Russe.
Das ist auch blöd, wenn ich jetzt deinen Kollegen frage, ob ich der Russe in der Sprachwissenschaft sein darf. Okay, nee, also, du wolltest aber gerade erzählen, bevor ich unterbrochen habe, wie und ob es weitergeht für dich mit dir, wo wir dann hinfahren müssen, um dich zu hören.
Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt dieses furchtbare Wissenschaftszeitgesetz und so weiter. Und ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie in der Akademie tätig war, vor allem im geisteswissenschaftlichen Bereich, kennt das. Es ist ein Problem. So, das heißt, ich habe jetzt einen 5-Jahres-Vertrag gehabt. Ich bin auch schon 5 Jahre in Würzburg, hätte ich auch nicht gedacht.
Krass.
Und das ist tatsächlich was, darum beneiden einen die Leute. Wenn du sagst, ich war 5 Jahre am selben Ort, dann so, wow, Respekt, da möchte ich auch gern mal hin. So, das heißt, das ist schon das Optimum. 6 kann man theoretisch Maximum, ist jetzt so, also ganz kurz runtergebrochen. Das heißt, sie schmeißen einen immer wieder irgendwo raus. Wenn ich in Würzburg bleiben möchte, geht das halt in einer anderen Funktion, in einem Projekt auf einer niedrigeren Stelle, weiß nicht, Drittmittel, was auch immer, wobei das auch gar nichts am Horizont ist. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ich habe mir so ein bisschen selber als Schutz gesetzt, ich befasse mich damit für meine eigene geistige Gesundheit ab erst im Ersten und guck mal, halt schauen, dass man irgendwo anders unterkommt. Und dann gucken wir mal, weiß nicht, Projektstellen, dies, das, nochmal eine ähnliche Stelle. Die meisten hätten es natürlich gern gesehen, wenn ich meine Dissertation fertig hätte. Das ist auch selber für mich ein Anliegen. Das heißt, eine andere Perspektive ist jetzt 2 Jahre irgendeinen anderen Scheiß machen, entweder irgendwo ein Stipendium bekommen oder irgendwo 2 Jahre kellnern und nebenbei diese Doktorarbeit und dann kann man nochmal gucken.
Was ist dein Thema? Verstehe ich das?
Ja, wir können es ganz kurz machen. Es geht ums Futur und die Entwicklung von Futurformen in Sprachen der Welt. Und da gucken sich verschiedene Leute verschiedene Sprachen an, die schon lange überliefert sind, um halt so eine fine-grained, eine engere Analyse von Futurentwicklung zu bekommen. Und meine Sprachen sind eben keltisch. Also ich mache die 4 noch lebenden keltischen Sprachen eigentlich, gucke ich mal an, ihre Historie, wie haben sie Futurform entwickelt und wie haben sie wieder abgebaut. Und das Spannende daran ist eben, dass sie das auf sehr verschiedene Weisen gemacht haben, weil sie sehr nah verwandt sind, trotzdem 4 verschiedene, komplett verschiedene Lösungen gefunden haben.
Das heißt, es gab in Sprachen nicht immer die Möglichkeit, etwas Zukünftiges auszudrücken.
Na, die meisten Sprachen, die heute gesprochen werden, haben kein Futur.
Was? Gar nicht. Was?
Auch Deutsch. Auch Deutsch hat ja streng genommen kein obligatorisches, kein zwangsweise ein Futur. Also, wenn du sagst, ich gehe morgen zur Müllhalde, dann hast du es im Präsens gesagt. Dieses, ich werde da morgen hingehen, ist für spezielle Kontexte oder in speziellen Regionen Deutschlands, oder das ist genauso eine Fragestellung. Was macht dieses Werde eigentlich? Ist es überhaupt ein Futur? Also eigentlich kannst du auch auf die meisten deutschen Dialekte leben wunderbar ohne Futur. Du lebst die meisten Tage deines Lebens auch ohne Futur. Auch diese Dreiteilung,
das
Vergangenheit.
Das kann auch ein bisschen traurig sein, aber du lebst das ganze Leben ohne Zukunft.
Nee, das ist also.
Es wird kein Morgen geben.
Ich kann euch da auch gleich mal eine Karte schicken irgendwie. Das gibt so mit hier, Sprachen haben kein Futur, ein Futur, 2 Futur, 3 Futur oder so, weißt du? Und,
3 Futur? Was ist
das? Ja, zum Beispiel.
Zukunft, dann abgeschlossene Zukunft und was noch?
Na, das ist schon jetzt Next Level. Dann es gibt auch sowas wie eine nahe Zukunft, eine ferne Zukunft. Also hast du eine verschiedene Form für jetzt gleich oder für morgen oder für irgendwann. Das kannst du alles haben in Sprachen der Welt. Das ist sehr offen. Und überhaupt die Sprache, also eine grundlegende Frage ist erstmal, gibt's überhaupt Futur? Weil alles, was in der Zukunft ist, ist ja erstmal noch nicht geschehen. Das heißt, in ganz vielen Sprachen der Welt, in allen Fragezeichen, geht Futur zusammen mit so, ja, weiß nicht, Konjunktiv, Möglichkeitsform, Wunschform, Irrealis, alles Mögliche.
Aber jetzt davon ausgehen, dass ich nächste Woche dich in der Vorlesung höre, kann ich das doch schon sagen. Nächste Woche Freitagabend werde ich dich in einer Vorlesung gehört haben.
Ja, pass auf, und wie hast du es gemacht? Du machst es in der ersten Person und signalisierst damit einen Plan. Ja, das ist so wie Englisch, I will go. Will heißt eigentlich wollen, das ist das deutsche Wort will, ja. So, das ist eigentlich, nehmen wir das vor. Oder skandinavisch. Ja, skell. Ja, skell till Friseur. Ich muss zum Friseur, heißt einmal, ich soll. So, wir sind von, ich muss das machen oder so. Weißt du,
das sind,
genau, das sind alles Pfade, auf denen sich ein Futur entwickeln kann. So, sollen, müssen, wollen, dürfen, können gibt es auch. Ganz viel so Ability-Future. Ja, also
aber
die Phasen sind einfach sehr spannend.
Um mal heute auf die Veranstaltung zu kommen,
ja,
eine Veröffentlichung von dir und noch anderen
gezeigt.
Das behandelt doch genau das. Ist das Teil deiner deine
genau, also
Doktorarbeit oder wie
erstmal andersrum, ist eine Veröffentlichung von anderen und mir.
Das ist immer eine Frage Sichtweise.
Also ich bin der Viertautor und das auch aus gutem Grund.
Ach, dieses günstige Buch, was du da irgendwo verscherbelt hast.
Das kostet nur 116 Euro und hat auch nur 100 Seiten. Ich suche es gerade selber hier, um den kompletten Titel zu nennen. Bei Lincom erschienen ist gerade neu. New Titles hier. Da ist es. Between the Birth and Death of Future Tenses. Das ist wieder genau, wie du richtig sagst, Christoph, genau das Thema. Das ist so ein bisschen der überspannende Bogen. Wir gucken uns verschiedene Sprachen einer Sprachfamilie an, in diesem Fall Indogermanisch, weil die lange überliefert sind, und verfolgen das so ein bisschen nach. Und dieses Buch, das hat ungefähr 100 Seiten, das ist eine kleine Einführung. Also es gibt so einen Überblick für, hey, wir haben noch gar keine richtige Typologie des Futurs. Wie geht's denn überhaupt? Und da werden so ein paar Pfade nachvollzogen. Und ich habe da vor allem einen Teil geschrieben, nämlich den über das Keltische, den ich auch in der Dissertation bearbeite, also im Prinzip überlappend. Aber das, was da drin steht, ist so die Einführung. Das ist quasi mein erstes Kapitel aus der Diss, ein bisschen umgearbeitet.
Okay, aber das kannst du dann in der Diss auch benutzen. Also das dürfte dann auch 1:1 so in deiner Diss stehen, oder?
Eins zu eins auf keinen Fall. Ich zitiere es da. Das, was in der Diss geht, mache ich weiter und vor allem unter anderen Gesichtspunkten. Und lustigerweise habe ich auch zwischen, wir reichen das Manuskript ein und es wird veröffentlicht, auch schon eine Sache widerlegt, die ich da schreibe. So geht's halt auch in der Wissenschaft, erzählt es keinem. Das ist übrigens gut, wenn man Viertautor ist. Ich kann in der Dissertation sagen, hier, wie Wiemer et al. Behauptet haben. Und dann weiß niemand, dass ich selber war.
selber? Geil. Sehr, sehr gut.
Das ist quasi so ein
all fälschlich behauptet haben.
Genau. Tatsächlich habe ich eine Sache fälschlich behauptet oder ich habe, na, was heißt fälschlich? Ich habe eine Vermutung angestellt. Ich meine, so ist es ja in der Wissenschaft. Wir haben eine Theorie und die klingt plausibel und dann widerlegen wir sie und es hat dann halt geklappt. Ist ja gar nicht schlimm, im Gegenteil. Dieses Buch ist halt eine Einführung, das so einen ganz groben Überblick gibt. Und da gibt es für die Einzelsprachen hoffentlich bald immer noch tiefere Untersuchungen und Forschung. Und eine davon ist eben meine über die keltischen Sprachen. Und das ist sehr viel Arbeit und sehr viel mehr, als ich mir am Anfang gedacht habe. Und vor allem kommt man nie dazu, wenn man noch einen Job an der Uni hat, der einen auch irgendwie Vollzeit beschäftigt. Aber inzwischen bin ich auch so weit, dass ich sage, es interessiert mich auch so sehr und es kommen auch so interessante Sachen jetzt schon raus, dass ich es irgendwie gerne zum Abschluss bringen möchte. Sei es irgendwie an einem Unijob oder halt irgendwie, ich komme anders in die Runden und mache den Kram noch fertig, weil es ja doch, ich es so cool und so wichtig finde, irgendwie diesen Vorstoß des Weltwissens noch zu leisten in dem kleinen Bereich, in dem ich irgendwie mich auskenne und zu sagen, hey, da kommt was Spannendes raus. Deswegen die Arbeit existiert weiter und wird irgendwann auch fertig.
Okay, krass. Gibt's so Sprachen, die so richtig Futur haben, ohne Hilfskonstruktionsgedönse?
Na, jetzt kommst du, da kommst du in eine ganz, ganz lange Diskussion. Die führe ich auch in der Liste, die finden wir auch immer. Das Futur, was ist das eigentlich? Es gibt, glaube ich, wir haben noch keine Sprache gefunden, die einen Futurmarker hat, der nur und explizit nur Futur macht. Das ist entweder ein Problem oder nicht, je nachdem, wie du Futur definierst, aber zumindest spannend, weil für Vergangenheit gibt es ja und für Präsens auch, ne? Also das ist relativ klar, aber allein dadurch, dass ein Futur immer auch ungewiss ist und immer auch in der Zukunft ist, immer veränderlich ist, geht in fast jeder Sprache der Marker für Futur auch einher mit Möglichkeit, Können, Vorhaben, Obligationen, wie auch immer, mit verschiedenen Sachen. Also die Quellen sind zahlreich und auch die Co-Bedeutung, die sowas haben kann, sind zahlreich, aber selbst in Sprachen, in denen es so einen festen Slot gibt im Verb für hier kommt die Zeit rein, geht ganz oft das Futur nicht in die Zeit, sondern in den Modus, also in die Möglichkeit oder so mit rein. Das ist wirklich spannend. Also es gibt sehr viele Sprachen mit einem Futur.
Im Französischen gibt es doch eine klare Endung fürs Futur.
Ja, aber die kann auch wieder andere Sachen. Das ist das Problem. Also klar gibt es die. Du kannst auch sagen, Deutsch werden ist Futur. Werden kann aber auch unendlich viele andere Sachen.
Im Deutschen möchte ich gar nicht drüber diskutieren, aber im Französischen.
Auch die französische Endung kann das. Das ist auch untersucht. Da gibt es auch sehr viele Arbeiten schon zu. Das ist nicht einfach nur Futur, das heißt so. Das lernen wir in der Grammatik, das heißt so. Ist auch die Hauptbedeutung. Aber sie hat ganz viele Nuancen, die so andere Zeiten nicht mitbringen. Das ist zumindest spannend. Also klar, ich will es auch kein Relativist sein und sagen, es gibt kein Futur. Doch, das ist das Futur. Das ist schon das Futur auf Französisch, absolut. Aber du musst ja auch klar machen, es hat mehr verschiedene Nuancen als vielleicht eine Vergangenheit in so einer Sprachart oder ne, Präteritum, wie auch immer.
Mhm. Okay, da kommen wir schon fast ins Philosophische dann, ja, gell?
Das ist mega spannend.
Irgendwie schon, ja. Deswegen, ich mag das Tour auch so. Das ist ja genau der Gag daran. Du kannst so, weißt du, ich kann dir genau sagen, wie du in 100 Jahren des Präsens bildest auf Deutsch oder die Vergangenheit. Aber beim Futur sind wir so, weiß nicht, es könnte so 10.000 Pfade nehmen. Und was wir halt machen oder versuchen, ist, der Beitrag zu leisten, diese Pfade ein bisschen einzuhegen, einzukämmen, gucken, hey, wie laufen sie wirklich? Welche Einzelversionen davon gibt es? Und das finde ich super spannend, weil es halt auch so relativ unbeackert ist in vielen Dingen noch. Ja.
Cooles Thema. Wenn du die Arbeit da verteidigen musst, da würde ich gerne, ich stelle auch dabei. Garantiert keine Frage, verspreche ich dir.
Das machen ganz andere Leute.
Ja,
ich hoffe, dass irgendwann soweit ist. Wie gesagt, ich bin schon 5 Jahre dabei.
Ja.
Und zu sehr, sehr wenig gekommen. Also ich bin in meinem vorgegebenen Plan, bin ich so Mitte 2022 eigentlich von dem, was ich schaffen will. Aber wie gesagt, das ist nochmal was anderes, wenn man so ein Stipendium hat oder so, nur daran arbeitet. Aber ich komme vielleicht so, hey, ich bin froh, wenn ich mal an einem freien Donnerstag dazu komme oder so, ne? Weil einfach so der, so ein Job an der Uni halt doch.
Es müssen so viele Retro-Spiele gespielt werden. Nee, was?
Das ist auch wahr. Ja, genau. Es müssen sehr viele Retro-Spiele. Need for Speed, ich bin immer noch nicht fertig. Der ganze Sneakpot hört sich auch nicht einfach so weg.
Das Sneakpot hören, das ist
ja. Das hat ja auch keine Zukunft.
Überhaupt nicht.
Sneakpot hat keine Zukunft. Das ist auch nicht so nett.
Hat er nicht vorhin gesagt, es gibt keine Zukunft?
So möchte ich nicht hier in die Geschichte eingehen. Es gibt oft eine Zukunft, aber oft ist die Zukunft auch ungewiss. So, das gilt für die Sprachwissenschaft und den Sneakpot.
Ja. Nächste Woche jedenfalls wird der Christoph auflösen, welches untergegangene Wort, ich beende das Thema jetzt einfach mal an der Stelle, welches untergegangene Wort er diese Woche vernutzt, oh Gott,
dieser Wein. Und bewendet hat, dieser der Wein, Originalbenutzer.
Dieser Wein ist wirklich astrein, kann man gut trinken.
Der hat dich ganz schön vernutzt, ja.
Ja, er hat mich ganz schön vernutzt. Ich habe auch schon fast eine halbe Flasche hier in mein Köpfchen reingetan.
Ich habe hier meinen Osborne auch leer getrunken.
Sehr vorbildlich.
Vorbildlich.
Du hast
ich habe mal zwei Estrella und überlege jetzt, was geht.
Na, so viel Sendung ist nicht mehr da, so sich lohnt noch ein drittes da schnell hinterher zu stürzen. Außer du hast vielleicht noch doch einer von deinen Mitbewohnern hat noch irgendwo Cognac stehen. Nee, wie heißt der spanische Brandy?
Hier wurde im Hintergrund wieder nach Hause gekommen. Ich kann gleich mal fragen, ob die noch auch mir das Estrella
abnehmen. Ja, hier, ich habe zwei Bier. Habt ihr was anderes für mich? So, weißt du?
Ausnahmsweise wurde jetzt nicht eine Waschmaschine noch angemacht oder Staub gesaugt. Das war so, ich weiß nicht, also während Pandemie-Hochphase habe ich ja auch von zu Hause unterrichtet über Zoom und meine damalige Mitwohnerin war dafür bekannt. Also der ganze Kurs kannte sie schon. Ja, aber was macht sie heute? Föhnt sie? Duscht sie? Staubsaugt sie oder hat sie irgendwie ihr fränkisch Singen und Tanzen Seminar im Hintergrund auch über Zoom?
Sehr geil.
Okay, ich bin schon still.
Ja, untergegangenes Wort. Also ich habe zwei Vorkommen, glaube ich, bemerkt. Gleiche Wortbedeutung, unterschiedliche Wörter benutzt, das ist natürlich besonders schwierig. Mhm. Und da der Jan jetzt nicht mitraten kann.
Genau, diese Woche, vorne im ersten Film kam das vor, beide Wörter mit gleicher Wortbedeutung. Aber letzte Woche.
Jan, weißt du's?
Überhaupt nicht. Ich bin auch sehr schlecht drin.
Dabei ist das, also es ist schon dein Thema, oder? So
ja,
ausgeblichene Wörter.
Ja, das macht es ja nur peinlicher.
Du hast es ja verursacht durch dieses Buch. Also das letztwochige Wort war das Wort sicher mal. Jan, weißt du, was sicher mal bedeutet?
Überhaupt nicht.
Sicher mal hier,
sicher mal.
Sicher mal hier die Unfallstelle ab, du.
Und zwar habe ich es in Verbindung mit der etwas hinterhältigen Ordensschwester benutzt, die ihr sicher mal verfolgt, die Jungs zum Sieg zu bringen. Das ist nämlich ein anderes Wort für Ziel. Und das wird bei Luther, kommt das diverse Male vor, zum Beispiel im ersten Buch Samuel. Gott, bin ich betrunken.
Sehr schöne Sendung.
Und hat sich aber, ja, ist im Hochdeutschen nicht so richtig bekannt und ist auf jeden Fall ziemlich untergegangen, denke ich. Gilt.
Ich glaube ja die meisten Luther-Wörter sind ausgedacht. Aber.
Könnte sein, ja.
Ich habe noch eine kurze Frage, Rückfrage zu Sneakpot. Haben wir bei Folge 150 auch schon zu viel gesoffen?
Ich glaube, das kommt erst noch. Also ich manchmal, auch, ja. Es gibt einzelne Cocktailfolgen, wo wirklich auch erzählt wird, wie jetzt nochmal hier effektvoll der Negroni zubereitet wird oder so. Dann musste auch dies und das aber rein. Aber
die Droge der Wahl kam erst später, ja.
Das kommt erst später. Ja.
Ja, ich meine auch, mich an Sendungen erinnern zu können, beziehungsweise nicht mehr erinnern zu können, wo wir uns so richtig abgeballert haben. So ganz schlimm. Du bist doch mal aus irgendeiner Sendung raus und hast direkt erbrochen, Christoph, oder?
Ja, das habe ich mal. Da habe ich Aquavit zu viel getrunken.
Das wurde auch schon zweimal erzählt, als ich auch hier war.
Das natürlich, das jedes Mal wird das, jedes Mal wird das erzählt.
Ja.
Oh Mann. Was noch nicht erzählt wurde in dieser Folge, ist, dass du irgendwie aus zwei Dreamcasts eins gemacht hast. Das hätte ich gerne noch gehört.
Wir haben jetzt nicht noch eine Retro-Konsolen-Ecke. Ich glaube, das...
Kommt noch eine kleine.
Das sparen wir uns auf.
Weil nämlich, als du damit angefangen hast, habe ich mir gedacht so, ja, okay, das ist so das, was man gerne mal probieren würde, aber das funktioniert doch eh nicht.
Naja, also weißt du, ich weiß halt vorher, was ich kriege und so. Okay, pass auf. Jetzt kommt mein erwähnter Opa wieder ins Spiel. Mit dem habe ich früher nämlich schon, der hat mir so mit 6 Jahren meinen ersten Computer zusammengebaut und so. Das heißt, in einer gewissen Art von, einer Epoche von Computern kenne ich mich sehr gut aus. Ich mache so ein Ding auf und gucke und ich weiß, was wo ist. Und diese Konsolen aus den 2000ern, ich habe neulich auch diese abrauchende Xbox gebaut, nochmal hier aufgeschraubt, erinnert euch.
Wo hast du das erzählt? Hast du das bei uns erzählt?
Das war, glaube ich, in der Wendeltreppe. Wenn ich eine Dreamcast aufmache, dann weiß ich sofort, welche Komponente welche ist. Das ist ja heute, wenn ich Computer aufmache, ganz anders so. Keine Ahnung, aber hier weiß ich, was gehört wohin. Das heißt, ich hatte diese eine Dreamcast und wusste, okay, hier ist das Mainboard im Eimer, der Rest funktioniert, der Rest reagiert, wenn ich da irgendwas mache. So, weiß nicht. Das heißt, ich habe eine Dreamcast gesucht.
So Messgeräte und so ein Kram, dass du das dann so, ja, hier kommt 1,7 und hier kommt 2,9 und wenn ich die beiden da dran halte, ist
ja,
dann
das,
eine 12
das klingt
so oder
hochtrabend.
So.
Du kriegst das alles für einen 20er auf Amazon. Und das, wie gesagt, also stellst du nicht so krass vor, heute eine PS5 kann ich nicht aufmachen, da weiß ich nicht, was ist. Aber so eine Dreamcast und eine alte Xbox, eine GameCube, da siehst du, wenn du mal einen alten Computer gesehen hast, genau was ist. Das ist einfach so ein Ding. Und dann wusste ich, okay, es gibt ganz viele Dreamcasts mit defektem Laufwerk, dann kaufe ich so eine, weil dann muss ich ja bei der einen nur das Laufwerk austauschen, habe sie fertig. Also, ne, so auf diese rudimentäre Weise geht das. Das heißt, ich bin nicht auf, also ich kann ein bisschen löten, aber ich bin nicht auf dem Level, wo ich noch die Einzelteile hier irgendwie reparieren, konfigurieren kann. So, darum geht's gar nicht. Aber ich glaube, ein ganz gutes Schnäppchen gemacht. Die eine hat nur einen 40er gekostet und ich werde allein den Elektroschrott für den Preis wieder los, plus den Controller, der noch dabei war. Und habe jetzt endlich wieder eine funktionale Dreamcast, nachdem ja bei meiner mal was abgeraucht ist. Das heißt so ein bisschen, ja, Konsolenschrauben ist so mein Ding, das macht auch Spaß. Vieles geht ganz einfach und gerade so eine PS3, das hatten wir vorhin, die im weitesten Sinne auch noch Retro ist, 90% der defekten PS3s haben entweder einfach nur Staub im Lüfter und du ziehst ihn raus, dann starten sie wieder oder du musst einmal den HDMI-Port neu anlöten, weil der immer locker ist. Und dann war es das so. Aber also ich bin jetzt auch kein
ich
hab, großer
ich hab
Experte.
Ich habe meine kaputte weggeworfen.
Und weißt du, hättest du mir einfach gegeben, ich sag mal so, also von...
Der Jan hat wahrscheinlich noch 4 im Lager.
Nee, das nicht, aber...
Nee, die hatte diese Yellow Ring of Death, oder wie das heißt.
Ach so, nee, das ist nochmal was anderes. Dann vielleicht besser. Aber die meisten, also 9 von 10 PS3s kriegst du sofort wieder hin, in ein paar Minuten auch. Das ist wirklich kein Problem. Aber viel, viel tiefer kann ich jetzt auch nicht in die Technik einsteigen. Ich bin da kein Experte. Vor allem so, was dann ab der Generation losgeht, was ich nicht mehr sofort als irgendwie alten Computer erkenne von hier ist die Karte, hier ist der RAM, so, weißt du? Mhm. Das geht aber so in dieser 6. Konsolengeneration noch ganz gut, deswegen macht das auch Spaß, da ein bisschen rumzuschrauben. Und noch früher gleich noch rudimentärer, also so ein NES oder so ist ja ein winzig kleiner Chip eigentlich in einem riesen Brotkasten. Da ist fast nichts an Technik los oder so.
Krass.
Jedenfalls spiele ich jetzt gerade wieder viel Dreamcast, das macht echt Laune. Schöne Konsole, unterschätzte Konsole. Macht Spaß.
Das ist krass, irgendwie, Konsole ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte eine PS3, die ich mir irgendwann gekauft habe, aber da war ich ja schon lange ausgezogen und so. Naja. Und wir haben noch zu Hause so eine ganz alte Atari-Konsole, auf der man Pong spielen konnte. Also wo halt
Games.
So.
Wenn du die noch hast, kaufe ich die dir ab. Aber
die schenke ich dir sogar. Also sie steht bei meinem Vater rum.
Okay.
Die Alternative ist irgendwie Elektroschrott oder irgendjemand, der sich
auf
dafür begeistert.
Bitte nicht Elektroschrott.
Nee, dann wenn wir das nächste Mal sehen, organisiere ich die, bringe ich dir mit.
Meine Mutter hat auch mal den Fehler gemacht und alte Sachen von mir. Nein, niemals. Es gibt immer Sammler und noch wichtiger als die Konsolen sind die Kartons, wenn du sie noch hast. Die übersteigen die Konsolen manchmal wirklich unfassbar. Also so Pappkartons.
Die liegt in einer Plastiktüte, aber die kam, glaube ich, schon in einer Plastiktüte.
Ich glaube, die Verpackung von der PS3 ist deutlich mehr wert als die PS3. Das ist wirklich absurd.
Krass.
Also Papp, hätte man mal ein paar Sachen behalten. Ich habe von vielen Konsolen nicht mal die Pappkartons. Damit hätte ich auch früher nicht gerechnet, was da abgeht auf eBay. Ich weiß nicht. Nee, aber... Ja, ja, es geht viel so Sammlertum, geht wirklich darum, auch die Originalverpackung zu haben. Und gerade wenn es nur in Pappe war und nicht irgendwie in der richtigen Hülle.
Ich gehe nachher nochmal in den Keller.
Wirklich, guck mal. Du glaubst gar nicht, was du, also, ich habe wirklich so hier im Fenster bei jemandem in so einem Abstellraum so einen Karton von einer PSP gesehen. Ich war so, hör mal, das liegt da bei dir rum, verkauf doch den Karton. Wirklich, dass man denkt es nicht.
Krass. Ich glaube, ich habe noch einen Karton von Prince of Persia 2 oder irgend sowas.
Wenn es so einer von diesen Pappkartons ist, so fürs die entsprechende Konsole, dann wirst du den los.
Nee, ist alles PC-Spiele. Wie gesagt, ich habe ja vielleicht vorher nur PC gespielt.
Ja, ich glaube so, die PC-Boxen, gerade Big Box-Sammlertum kommt langsam so ein bisschen. Ist, glaube ich, weniger verbreitet als Konsolenspiele sammeln, aber gibt's auch EnthusiastInnen für jede Menge. Aber
eigentlich will man diesen Quatsch doch nicht unterstützen, oder?
Weiß nicht, denk auch, also ich brauchte kürzlich dringend Geld, weil ich irgendwie große Ausgaben unerwartet hatte und ich habe ja noch so ein paar
Bruce ungeöffnete Konzerte oder?
Ja, auch. Das kommt nächste Woche, der Vorverkauf startet. Nee, pass auf.
Denk dran, nächstes Jahr kommt auch das Rheingau Gourmet Festival wieder, ne?
Ja, da hilft übrigens auch gar nicht, wenn du nicht weißt, wo du wohnst und was du arbeitest nächsten Sommer, wenn du irgendwie Konzertkarten kaufen sollst.
Stimmt. Ja, nicht gut.
Nee, aber ich brauchte halt dringend Geld und habe gedacht, okay, ich habe ja seit Jahren diese verschlossenen Pokémon-Sammelkarten-Booster liegen. Und die haben, so, weißt du, der eine ist für knapp 400 weggegangen.
Was?
Warum, ja. Warum hast du sowas?
Ich fand es damals ganz nett, in so einer Zeit, wo es auch schon für mich nicht mehr aktuell war. So, weißt du, wo ich dachte, okay, irgendwie so nostalgisch legst du mal zurück, irgendwann machst du die auf, weil ich damals mit einem Freund zusammen mir so 3 Stück jeweils, so jedes Covermotiv einmal gekauft und damals vielleicht, also dann waren es schon Euro, vielleicht 5 Euro pro Ding, so, weißt du?
Kommt man auf die Idee.
Das ist echt absurd. Also es war auch reiner Zufall, dass ich den noch hatte, aber sie haben jetzt echt gerade den Arsch gerettet, dass ich eigentlich nichts anderes groß veräußern musste und trotzdem.
Aber was eine krasse Geldanlage, gell?
Das ist absurd. Und das, man kann es halt nicht so richtig vorhersagen. Also ja, ich hätte damals nicht damit gerechnet, ne? Bisschen die Frage, was ist es heute? Was fanden jetzt vor 5 Jahren die Kinder total geil, was dann durch die Decke geht, wenn die Erwachsenen Money haben in 15 Jahren so? Keine Ahnung. Schwer vorherzusagen, ne?
Ja. Im Zweifelsfall immer Dinos.
Na, deswegen, ich würde auch nicht empfehlen, irgendwie damit zu spekulieren, mit Videospielen schon mal gar nicht oder Sammelkarten auch immer schwierig. Nee, weiß nicht, darum geht's nicht, es geht nicht um die Wertanlage, aber warum nicht jetzt, gerade war ich froh, dass es mir ein bisschen Kohle schnell eingebracht hat.
Ja cool, krass.
Ich weiß nicht, ob das, weißt du, ich habe jetzt einen noch behalten von den dreien, einfach so, keine Ahnung, ob der in 10 Jahren jetzt dann nichts mehr wert ist oder dreimal so viel, kann ich auch nicht sagen, keine Ahnung.
Ja gut, das ist ja wie bei jedem Spekulation.
Ja klar.
Also du könntest jetzt auch Bitcoin oder weiß ich nicht, Infineon-Aktien kaufen.
Ja, ich hab ja mal eine Bitcoin-Pizza bestellt, die heute mehrere 10.000 Euro wert gewesen wäre. Ne? Darüber denke ich auch nicht weiter nach.
Ja, der Unterschied ist nur, dass der Wert von diesen Pokémon-Dingern sehr stark gespeist wird durch eine Emotion.
Das stimmt.
Durch eine Erinnerung und durch eine Emotion. Und das ist natürlich bei Bitcoin nicht so.
Aber auch da gibt's so Wellen. Weißt du, Atari gab es eine Weile lang große EnthusiastInnen für. Aber inzwischen, Leute, die heute noch Atari sammeln, die haben entweder schon alles oder, ne, also irgendwie, das flacht auch wieder ab, so. Und ich weiß nicht, ob das bei so Pokémon passiert, weil Nintendo immer irgendwie groß ist. Aber ja, es ist auch ein anderes Thema. Keine Ahnung.
Ja.
Okay. Ich werde dieses Ding raussuchen, ich bring's dir mit. Wir müssen noch Termin machen.
Lass mal im Anschluss.
Ja. Sonst haben wir noch mehr Gäste.
Wie die Facebook-Partys früher, ja.
Ach, ja. Hey, ja, genau. Wir haben noch ein abschließendes Thema. Ich glaube, der Bob ist dran, uns mitzuteilen, wenn der Bob noch in der Sendung ist überhaupt. Der war jetzt ein bisschen schweigsam.
Ich bin anwesend.
Ja, ach so, du hast die ganze Zeit gesucht, was wir nächste Woche schauen.
Auch.
Oder bist du jetzt überrascht worden?
Nein.
Wo gehen wir denn hin?
Das kann man immer sehr schön spielen. Wir gehen zu Apple TV Plus.
What?
Ja. Und
nein, nimmst du mir meinen Tipp für nächste Woche mit?
Ah, ich weiß was.
Ja, natürlich. Wir gucken Wolves.
Ja, klar.
Hat mir der Willems empfohlen. Sollen wir unbedingt gucken?
Und hatte ich letzte Woche auch überlegt und hab mir dann gedacht, ah, oh, nee, das nimmt eh einer von euch. Da kann ich auch zwei nehmen.
Was ist denn das? Noch nie gehört?
Brad Pitt und George Clooney.
Ah, cool.
Genau. Brad Pitt und George Clooney sind Fixer. Also irgendwie so, ja, so Gangster-Menschen irgendwie. Und ja, müssen ihre Pfade kreuzen sich und dann müssen sie irgendwas tun. Keine Ahnung.
Ich kenne diese eine Szene daraus, wo ich sofort an Stefan und mich denken musste. Ich weiß nicht, wer von uns welcher ist. Stefan, hast du auch gesehen, oder?
Ich habe den Trailer gesehen, aber ich weiß nicht, was du gerade meinst.
Ne, ist so eine, wo sie am Tisch in so einem Diner sitzen und irgendwas Kleines lesen wollen und beide ihre Lesebrille erstmal aufsetzen.
Ich habe ja zum Glück eine Gleitsichtbrille jetzt seit neuestem. Und ja, das ist schon gut. Man muss sich halt manchmal darauf konzentrieren. So, warte, nee, das siehst, kannst du nur sehen, wenn du unten. Jetzt habe ich heute irgend so eine, so ein bescheuertes Netzteil gehabt oder so, wo ich dann trotz Gleitsichtbrille nicht lesen konnte. Also, ah, das ist doch ein Scheiß hier. Muss ich die Lupe mit dem Handy wieder rausholen und irgendwie erkennen, dass es, weiß ich nicht, 5 Volt und irgendwelche Watt waren. Und ach, nervig.
Ja, wir sind halt alte Männer und wir haben Gleitsichtbrillen.
Wir reden über so Müll.
Genau. So wie der
Clooney. Aber deshalb passt es ja, dass wir Brad Pitt und George Clooney gucken, weil die sind auch alte Männer.
Genau.
Ich dachte auch Müll.
Sind die älter als wir?
Ich glaube, die sind nochmal 10 Jahre älter.
Oh, der ist sogar 14 Jahre älter als ich, Brad Pitt. Und der Clooney-Schosch?
Der Clooney-Schosch
ist schon nochmal uralt.
Ja, ja.
Ja. 16. 60 und 63 sind sie.
Aber ihre Frauen sind wahrscheinlich so alt wie unsere.
Ich fürchte jünger.
Und unsere Frauen sind auch jünger als, wir.
Ist true.
Nee, aber Clooney ist nicht so jung, oder? Die könnten ja doch so alt wie meine Frau, können die schon sein. Ich weiß es nicht. Egal, anderes Thema.
Mit wem ist der verheiratet?
Amal Clooney.
Die ist 78 geboren.
Oh, seit ich. Gucke mal.
Ja. Aha. Und der Brad Pitt, war der nicht mit irgendjemandem? Der war auch mit
Jennifer Aniston und mit Angelina Jolie war der. Mit Jennifer Aniston war er nicht verheiratet, ne? Oder doch? Ach, ich weiß es immer nicht.
Tja.
Wie auch immer.
Gut.
Aber jetzt ist er nicht mehr mit irgendjemandem. Wahrscheinlich
nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, mit wem Brad Pitt liiert ist. Jan, weißt du das?
Ich dachte, Brangelina ist immer noch ein Thema oder immer wieder? Nein.
Angelina Jolie ist auch älter als wir.
Ja. Wirklich?
Die ist älter als wir?
Die ist schon ziemlich alt.
75.
Oder? Oh, wow.
Ja.
Tja. Gut, dann haben wir jetzt hier eine ordentliche Sendung zusammengestempelt von fast 3 Stunden.
Ich möchte nicht sagen, ich habe mir am Schluss jetzt noch mal ein Glas, wir können noch ein bisschen, ich hätte noch für so eine Viertelstunde oder so.
Du hast wenigstens eine Entschuldigung, ich habe nur 2 Bier getrunken, trotzdem die ganze Zeit Unsinn gebrabbelt.
Also Studieren bei dir?
Du kommst vorbei, wir sehen uns nächsten Freitag.
Schreib mir das vorher nochmal, ich muss mich da auch irgendwie einloggen oder sonst irgendwas.
Ich mach das wirklich.
Ja, natürlich. Kann das sein, dass ich parallel meinen Arbeitscomputer, weil ich muss auch arbeiten und hin und wieder vielleicht.
Ich musste auch arbeiten.
Ja, du, aber das ist dein Beruf. Für mich ich komme ja hin zum Vergnügen, weißt du? Ich komme in deine Vorlesung zum Vergnügen. Das ist wie, wenn ich die Wendeltreppe höre.
Ich fände es wirklich witzig.
Ja, nee, also das ist schon schön.
Ich habe übrigens noch etwas beizutragen. Die Freundin von Brad Pitt ist jünger als all unsere Frauen. Sogar als deine, Stefan.
Mit wem ist denn Brad Pitt jetzt zusammen?
Ines de Ramon. Oder Ines de Ramon. Sagt man.
35
Jahre alt.
Da weiß die Wikipedia nichts von.
Wie heißt sie? Ines de...
Ines de Ramon.
Die ist jünger als ich.
What?
Hm.
Und du bist schon das Küken.
92.
Ja.
Ja.
Wie ich nicht müde werde zu betonen.
92.
Das ist krass, gell?
Ja.
Tja.
Ach, guck mal. Da ist sie ja mit dem Herrn Pitt.
Ja, eben. Nun gut. Ich glaube, wir machen den Deckel hier mal drauf und dann den Rest bereden wir off air.
Jetzt wird off-air weiter krakeelt.
Gut, dann machen wir das. Sneakpot.de wie immer für alle Kommentare, die ihr loswerden wollt. Und natürlich lassen sich auch alle alten Folgen dort finden, falls jemand von euch genauso wahnsinnig ist wie unser Gast diese Woche. Ja. Genau. Jan, schön, dass du da warst. Sag noch einmal zum Abschluss, wo man dich im
Ja, es hat mich sehr gefreut, mal wieder da zu sein. Immer ein Fest und jetzt sind wir auch wieder bei den 3 Stunden fast. Ja, ihr findet mich im Seminarraum am Freitag. Nein.
Also, wenn jetzt jemand Lust hat, vergleichende Sprachwissenschaft ist es.
Oder? Uni Würzburg, vergleichende Sprachwissenschaft, ihr findet noch, ist eine Woche Zeit vor Semesterbeginn.
Ja, und man kann dich ja auch im Zweifelsfall über deinen Wendeltreppe-Account anschreiben und sagen, so, ich würde da gern auch vielleicht.
Genau.
Es wäre schon lustig, wenn irgendwie doch noch 2 Sneakpod-Hörer dazukommen.
Das halt, vor allem ist halt nicht einer von 100, sondern also, wenn ihr beide einer da seid, 6. sind genauso viele Sneak-Podcast-Männer da wie Erstis.
Das klingt alles sehr falsch.
Das gefällt mir sehr gut.
Super. Ansonsten findet ihr mich auf zwangsdemokr.at. Da sind so alle meine Social-Media-Accounts, Podcasts, Gastauftritte und so weiter versammelt. Ich freue mich, es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Und so.
Und damit machen wir einen Deckel drauf und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank. Jetzt.
Schausen.
Und ich habe noch eine Sache an den Bob. Nicht vergessen, wir schauen den Schwan auf nächste Woche auch, gell?
Ich hörte davon.
Tschüss.
Jetzt muss ich aber erstmal dringend schiffen.